Schönen guten Tag, Benjamin Kaspar, wie geht es dir?
Ja, mir geht's wunderbar.
Echt?
Ja, mir geht's immer gut, ich bin immer fröhlich.
Wir haben gerade erst auf den Startknopf gedrückt und schon gute Laune.
Immer gute Laune, sobald man ja diese Taste da hört, so klick. Und wie geht's dir, Olli?
Mir geht's auch wunderbar. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder Gastgeber sein darf. Du darfst ganz kurz erwähnen, was heute besonders ist an meiner Gastfreundschaft.
Ich finde es traurig, erstens, dass du mich nicht vorstellst.
Hallo, ich bin noch nicht fertig.
Und zweitens ist es echt traurig, wenn wir jetzt den Hörern offenbaren, dass es was Besonderes ist, dass du einmal was zu trinken holst in all den Jahren, die wir uns kennen.
Wie geht's dir, Thomas Freitag?
Ja, super. Ich freue mich über dieses adäquate Getränk, was du uns besorgt hast.
Alles klar.
Ja. Ich sage nicht, was es ist, aber es hat sehr große Ähnlichkeit mit dem Logo von unserem anderen Rotz- und Wasser-Podcast.
Als wenn die euch das geklaut haben. Da würde ich ja mal... Aber egal.
Also ihr meint das Fritz-Cola-Cover.
Ja. Als Gag würde ich jetzt sagen, das haben die uns geklaut. Aber wenn jetzt irgendwie die Agenten das von denen hören, dann reden die davon, dass wir irgendwie Unwahrheiten erzählen, dann kriegen wir Klagen.
Die Agenten hören die Agenten. Hören die Zentrale.
Möchtest du damit behaupten, dass es etwa nicht bei den Fritz-Cola-Mitarbeitern Leute gibt, die 3 Fragezeichen hören und vielleicht auch mal einen 3 Fragezeichen-Podcast?
Glaube nicht, weil ich habe gehört, dass es totale Ausbeuter sind, dass alle Mitarbeiter, die bei Fritz-Cola arbeiten, im Keller leben, kein Handyempfang haben, kein Internet. Und ja,
das. Willst du damit sagen, dass Ausbeuter nicht die 3 Fragezeichen hören?
Na, die, okay, ich gebe zu, die 2 Köpfe, die auf der Flasche drauf sind, die
ist
vielleicht schon.
Einer gar nicht mehr dabei.
Wieso?
Ganz einfach, weil die haben 13 Jahre irgendwie zusammengearbeitet und dann haben die sich, glaube ich, zerstritten oder so. Also der raus wollte, dem wurden dann quasi...
Der musste bleiben?
Der musste, nein, dem wurden komplett seine Anteile ausgezahlt und jetzt ist ein neuer dabei. Das heißt, diese beiden Gesichter, die hier drauf sind, ich glaube, der hier ist schon gar nicht mehr dabei, der linke. Und so wird es irgendwann auch unseren Rotz- und Wasser-Podcast gehen, dass du meine Anteile auszahlst und dann ist vielleicht Ollis Konterfei auf also dem Logo.
Der linke ist nicht mehr so dabei. Schön.
Ich merke, das wird schon wieder eine längere Folge heute.
Das wird definitiv eine längere Folge.
Glaube ich nicht.
Ja? Warum?
Ich
schon.
Ich muss bald ins Bett.
Ja, Olli doch auch.
Ich doch auch.
Naja, wieso wird es denn eine längere Folge?
Ja, weil wir ja trotzdem fertig
machen. Die gibt doch gar nicht so viel her, die Folge.
Das wirst du gleich sehen, mein
ja,
Freund.
Ja, aber die Leute lieben doch so ein bisschen privates Geplänkel. Olli, wir hatten ja eine
Können wir da jetzt einen Haken hintermachen.
Olli, wir hatten eine Sommerpause.
Schön.
Wie hast du die genutzt? Hast du eifrig ein bisschen deine 3-Fahrzeug-Sammlung komplimentiert und dich mal wieder... reingehört und um dich auf diesen Podcast besser vorzubereiten.
Jetzt hast du schon wieder komplimentiert gesagt. Das heißt, ich meine, was meinst du damit?
Dass du deine Sammlung erweitert hast. Von 3 Fahrzeugen-Folgen.
Wärst du ja nicht komplettiert?
Weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Vielleicht komplimentiert?
Komplimentiert. Komplimentiert.
Aber komplettiert klingt auch falsch.
Ich kann jemanden herauskomplimentieren. Oder gibt's das Wort überhaupt?
Das Wort komplimentieren gibt's ja. Kann sein, dass ich jetzt wieder einen Fehler gemacht habe. Okay, hast du deine Sammlung vervollständigt?
Nein.
Warum nicht?
Weiß ich nicht.
Okay. Jetzt kann man ja dazu sagen, dass du ja deine auch nicht vervollständigt hast.
Weil ich ja alles hab. Ich hab doch alles. Ich hab alles physisch und das, was mir fehlt, habe ich digital.
Aber Bücher, hast du alle physisch?
Brauche ich nicht, ich will ja nur die Hörspiele. Da vielleicht die Leute schon gemerkt haben, dass wir fast eigentlich mehr die Hörspiele als die Bücher besprechen und ich nur so ab und zu so ein paar Fakten aus den Büchern so einstreue.
Das ist ja interessant, weil du ja eigentlich auch sagst, dass du die Bücher besser findest wie die Hörspiele und trotzdem hast du dann mehr die Hörspiele.
Ich habe die Bücher, wo es mir wichtig war, nachzulesen, was in den Hörspielen gekürzt wurde.
Aber du hast ja trotzdem gesagt, wenn du die Bücher gelesen hast, dass die Bücher besser sind.
Olli, ich gebe dir recht, das wird ein längerer Podcast, weil es kommen schon wieder provozierende Mistfragen.
Benjamin stellt provozierende Mistfragen.
Ja. Ich will keine Namen nennen, ich will auch keinen mit dem Daumen ins Auge stechen. Aber ich bin schon kurz davor. Leute, der Herbst kommt. Und ich habe mir gedacht, wir nutzen die Chance und besprechen heute ein eher bedrückendes Hörspiel aus der Serie 3 Fragezeichen.
Aber definitiv eine ganz besondere Folge, in welcher Form auch immer möchte ich jetzt nicht vorgreifen.
Mhm.
Aber da kommen wir auf jeden Fall noch zu.
Du bist besonders?
Ja, das ist was Besonderes. Wenn Benjamin die gehört hätte... Ja,
ich habe sie gehört.
Ja,
sie
du hörst Weg hierher. Sie, genau, erstens hörst du sie auf dem Weg hierher in einer lauten S-Bahn.
Okay, wir werden ja sehen, wer hier Sinnvolles beisteuert für diese Folge.
Ich habe 10 Seiten geschrieben.
Ja.
Ich habe 13 Seiten geschrieben.
Das finde ich krass, Olli.
Ich will endlich mal mich nach einer Folge nicht entschuldigen müssen für meine schlechte Leistung.
Das Problem ist aber, ihr gebt ja nur eine Inhaltswiedergabe. Ich gehe auf dieses Hörspiel ein, probiere auf die Stimme einzugehen, ich probiere auf die Atmosphäre einzugehen und nicht einfach nur eine Geschichte nacherzählen. Kann ich ja auch ein Buch vorlesen. Deswegen bin ich hier so ein wichtiger Aspekt.
Das werden wir gleich sehen, wie du dich vorbereitet hast und was du so an Randnotizen einbringst.
Es geht hier nicht um Randnotizen, sondern was ich für ein Gefühl hatte, während ich dieses Hörspiel gehörte.
Wenn ich nicht schon zu Hause wäre, würde ich jetzt nach Hause holen.
Olli, wie heißt denn die Folge, die wir heute besprechen?
Die Folge, die wir heute besprochen, heißt die drei Fragen, die wir heute besprochen. Das kannst du ja rausschneiden.
Nein.
Die Folge, die wir heute besprechen, ist die drei Fragezeichen und das versunkene Dorf. Richtig. Wo war, ja, vor kurzem habt ihr ja das Video hochgeladen mit der Coverbesprechung. Mhm. Lass uns da doch mal kurz anknüpfen und dieses Cover kurz besprechen, was nicht vorkam in eurem Ranking, obwohl ich das wirklich sehr, sehr schön finde. Sehr stimmungsvoll. Ja, ich kann es ja mal kurz beschreiben. Man sieht so ein grünliches Gewässer mit tatsächlich drei Fischen. Nein, es sind ein paar mehr, da unten sind noch einige Fische. Und man sieht so, ja, ein versunkenes Dorf. Stimmungsvolle Holzhäuser, ein bisschen mit Moos bewachsen. Und allgemein, ja, man sieht noch ein bisschen eine Skyline, sage ich mal, von einem auch kleineren Dorf. Ein sehr stimmungsvolles Bild, finde ich. Gefällt mir sehr gut.
Lustigerweise in der Vorbereitung habe ich zu Benjamin gesagt, dass ich das Cover ein bisschen schade finde, dass man das Dorf, was sich unter Wasser befindet, so klar sehen kann. Ich würde mir wünschen, dass das so nach unten hin das Wasser immer trüber werden würde, dass man kaum noch den Boden sieht.
Ich hätte aber schon gewollt, dass man die Häuser so in dem Quantify noch gut erkennen kann.
Ich möchte gerne nochmal die Hörspielcover kritisieren. Das ist mir nämlich aufgefallen, letzte Mal schon. Und zwar, dass auf dem Hörspielcover ganz viel Bild fehlt. Und dadurch finde ich die Buchcover meistens besser.
Lass mal kurz vergleichen.
Ja, schau mal hier, diese Tür oder das Fenster.
Ja, fehlt da komplett auf dem
Kassettencover. Und dadurch finde ich das Buchcover immer stimmungsvoller. Mhm. Und ich muss auch sagen, eine Covergestalterin, die macht sich ja Gedanken über das ganze Bild und hat ja auch eine Idee, was sie zeigen will. Und wenn da einfach so dreiviertel
fehlt. Wenn dieses Fenster was Bestimmtes aussagen sollte oder so und das fehlt, dann kann es schon sehr
toll sein. Es sagt schon was aus, es sieht schon mehr aus wie ein Dorf.
Man muss aber dazu sagen, du hältst gerade das Cover der MC in der Hand. Auf der CD ist das Bild nochmal so abgebildet. Natürlich ein bisschen verkleinert, der Rahmen.
Also,
aber da kannst du alles erkennen auf der CD.
Die einfache Lösung ist so, es ist ein Größenproblem, weil wenn man es noch kleiner skalieren würde, würde es vielleicht dann noch schlechter aussehen.
Gebe ich dir ja recht, aber deswegen kann ich ja trotzdem das Buch auf dem Cover stimmungsvoller
finden. Was ich auch daran stimmungsvoller finde, da ist vielleicht Thomas auch meiner Meinung, dass es auf dem Buch, kann man gut erkennen, etwas dunkler ist, würde ich sagen.
Wieso ist
kann das aber auch sein, dass es täuscht, oder? Es ist, guck mal, wie der Fisch hier aussieht und guck mal, wie der Fisch da aussieht.
Ja, oder hier die Mitte vom Kirchturm ist ein bisschen heller. Naja.
Also das ist ein bisschen dunkler.
Ja, und dunkler ist immer besser, ist immer unheimlicher.
Ist ein bisschen unheimlicher, genau.
So, ich glaube, so lange haben wir noch nie über ein Cover gesprochen. Finde ich aber gut.
Hm? Muss auch mal sein.
Richtig.
Allgemeines.
Dieses Buch ist im August 2007 erschienen als Buch Nummer 136. Es ist auch gleichzeitig Hörspiel Nummer 136, erschien am 5. Februar 2010 mit einer Länge von ca. 69 Minuten. Und, jetzt muss ich mal was dazu sagen, der Autor davon ist André Marx. Und ich kann mich erinnern, dass wir mal zu dritt zusammengesessen haben und eine andere Folge von André Marx besprochen haben und dass gewisse Leute furchtbar diese Folge kritisiert haben. Es war die Folge Poltergeist.
Ja.
Ich will nichts vorwegnehmen, aber ich frage mich, ob das vielleicht heute wieder passiert, dass auf André Marx so rumgehackt wird oder.
Ich kenne nur Karl Marx.
Ja. Ich kenne nur Karl-Marx-Straße.
Vielleicht ist die ja auch von Karl Marx und André Marx ist ein Künstlername für dieses Projekt Drei Fragezeichen.
Ja. Jetzt wird mir einiges klar.
Jetzt lass mal die Folge mit diesem Wissen ein bisschen Revue passieren in deinem Kopf. Passiert da was?
Ja, da muss ich sagen, da hat jetzt Poltergeist doch einen ganz anderen Aspekt, so ein bisschen.
Wir besprechen die nochmal neu, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen.
Ich möchte euch noch ein bisschen Hintergrundinformationen geben, bevor wir in die Folgenbesprechung steigen. Es handelt sich hierbei um André Marx, in Klammern vorläufig letzten Fall, weil er aufgrund des Rechtsstreits, der damals zwischen Kosmos, also dem Buchverlag, Europa, das Hörspiellabel, und den Erben von Robert Arthur, also dem Erfinder von Drei Fragezeichen, jetzt habe ich den Faden verloren, wegen diesem Rechtsstreit zog Marx sich dann erstmal von den drei Fragezeichen zurück und widmete sich seiner eigenen Buchserie, Das wilde Pack. Das ist so eine Buchserie, da geht's irgendwie um Tiere, ich glaube, da ist so ein Gorilla bei und so alles, die aus dem Zoo ausgebrochen sind und in einer Großstadt leben und sich so in der Kanalisation vor den Menschen verstecken. Bevor du fragst, Benjamin, nein, habe ich nie gelesen, nein, ich habe auch nicht den Wunsch danach und ja, ich bin Drei-Fragezeichen-Fan, aber ich lese nicht jedes Buch, was irgendein Drei-Fragezeichen-Autor außerhalb von Drei-Fragezeichen schreibt.
Ich hatte eine ganz andere Frage.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
dürften hier in dieser Zeit nichts veröffentlichen.
Diesen Rechtsstreit, das ist so ein langes Kapitel, das wollte ich irgendwann mal besprechen, wenn wir die Interimserie, die drei besprechen. Also, denn zwischen den Jahren 2005 und 2008 sind nämlich keine regulären drei Fragezeichen Hörspiele erschienen, weil die sich zerstritten haben. Dafür gab es von Europa die Serie Die Drei. Und da sind insgesamt 9 Hörspiele erschienen, also 8 reguläre plus 1 Special. Aber die durften ja dann das nicht die drei Fragezeichen nennen, weil Kosmos sich den Namen geschützt hat.
Aber Bücher durften sie schreiben.
Kosmos hat weiterhin Bücher geschrieben.
Okay.
Dazu gehört auch hier zum Beispiel Das versunkene Dorf.
Ja.
Deswegen ist ja das Buch schon 2007 erschienen und das Hörspiel erst 2010. Ah,
das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, warum da so eine große Lücke ist.
Aber die haben relativ schnell damals die Lücke aufgeholt. Also ich glaube, jetzt ist gerade so zwischen Bücher- und Hörspielveröffentlichung so 5 oder 6 Bücher Unterschied.
Nun muss ich noch mal ganz kurz zur anderen Serie was fragen, die er geschrieben hat, weil das hört sich eigentlich voll spannend an.
Das wilde Pack?
Ja, wie viele Bücher gibt es davon ungefähr, weißt du was? Also nur 3 oder gibt es da 10?
Ich glaube über 10 und es ist auch eine abgeschlossene Serie inzwischen.
Okay.
Kann ich aber nichts zu sagen.
Nein, ist gut, aber hab Interesse bekommen, das zu lesen.
Finde ich gut. Und André Marx arbeitete auch dann in der Zeit als Lektor und er schrieb auch Theaterstücke, frag mich nicht. Ich habe mal ein Interview mit ihm gehört, wo er meinte, er findet es ganz gut, dass nicht jeder weiß, wo er Theaterstücke für was er die geschrieben hat oder so. Das macht er eher im Hintergrund. Und zu den drei Fragezeichen hätte er zu dem Zeitpunkt jederzeit zurückkehren können. Jedoch hatte er zu diesem Zeitpunkt keine brauchbaren Ideen. Und er litt natürlich dann auch unter diesem Rechtsstreit. Das hatte für ihn so einen faden Beigeschmack. Und erst 2012 gab er ein erstes Lebenszeichen in Form einer Kurzgeschichte von sich. Und zwar in dem Kurzgeschichtenband Das Rätsel der 7. 2013 veröffentlichte er dann seinen ersten Drei-Fragezeichen-Roman nach seiner Pause.
Also gehe ich von aus, fand er die Hörspiele wichtig, weil sonst hätte er ja trotzdem einfach weiterschreiben können.
Also er selbst sagte mal in Interviews, dass er aufgehört hat, die Hörspiele zu hören, weil er erstens immer mehr die Bücher gut fand von Drei-Fragezeichen. Und er will nicht, wenn er jetzt zum Beispiel so ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel hört, würde das ihn quasi zurückwerfen, wenn er kreativ ist und einen neuen Fall irgendwie sich ausdenkt.
Okay, du hast ja gesagt, du sprichst mal über den Rechtsfall, weil das ergibt sonst für mich keinen Sinn, weil er ja die Bücher weiterschreiben konnte.
Ja, weil er in erster Linie bei Kosmos angestellt ist und nicht bei Europa. Weil Kosmos und Europa haben ja so einen Deal, die Bücher erscheinen bei Kosmos und Europa adaptiert die Bücher und veröffentlicht sie als Hörspiel.
Olli, weißt du, was ich meine?
Also, ich wundere gerade, wie fit ihr seid. Ich bin ja wenn ich von der Arbeit komme, mal so ein bisschen.
Das kennen wir.
Also ich habe so wieder ein bisschen den Verdacht, dass es doch wieder eine Folge wird, für die ich mich am Ende entschuldigen muss.
Aber weißt du, was ich meine? Wenn er ja nur Bücher fixiert war und dieser Rechtsstreit eigentlich mit den Hörspielen zu tun hatte, wieso hat er sich denn zurückgezogen?
Okay, pass auf, ganz kurz. Ja, es erschien zum Beispiel ein Buch namens Der Fluch des Drachen von André Marx. Und weil zu der Zeit dieser ganze Rechtsstreit noch offen war, hat dann Europa einfach so eine einstweilige Verfügung beantragt und dann wurde zum Beispiel ein Buch von André Marx, der besagte Fluch des Drachen, aus dem Verkauf genommen.
Na siehst du, jetzt hört sich das doch schon ganz anders an.
Ja, aber dieser Rechtsstreit, der würde eine ganze Folge in Anspruch nehmen und ich will das ja eigentlich irgendwann mal, wenn wir über die drei sprechen, dann ein bisschen näher erläutern.
Aber ich kann mir vorstellen, nach dieser Folge heute, dass ganz viele nicht mehr weiterhören und dass die das dann spannend finden, jetzt schon zu hören, warum er keine Bücher mehr geschrieben hat.
Gut, ich kann, dann Olli, zerreiß mal deine Notizen. Wir reden jetzt über den Rechtsstreit.
Nein!
Ich geh mal auf Toilette.
Nein, das tun wir nicht, weil es gibt ja, wie gesagt, auch Hörspiele von die drei, die du übrigens auch nicht mehr im Handel bekommst, weil die haben sich ja dann irgendwann wieder geeinigt und dann war eine der Bedingungen, dass Europa die Serie die drei wieder aus dem Handel nehmen muss. Also die kannst du nicht mehr kaufen.
Boah, wie teuer sind die vor allem, wenn man die auf eBay kauft?
Werden schon, also ich habe ja alle auf Kassette noch.
Ach, selbst die, die es jetzt nicht mehr offiziell gibt?
Schon lange nicht mehr. Aber wir werden irgendwann mal eine Folge besprechen. Ich weiß nur noch nicht wann.
Du weißt ja, wer dein größter Freund ist.
Ja, Olli.
Gut. Hi, ich bin Olli.
Gut. So. Ich dachte, ich krieg.
Wir sprechen jetzt aber über das versunkene Dorf.
Darf ich, um ein bisschen warm zu werden, den Klappentext vorlesen?
Boah, das ist aber eine
das
große.
Soll ich abgeben?
Das ist eine große, wichtige Aufgabe, das weißt du, ne? Du hast es schon mal gemacht und in meinen Augen hast du es da ein bisschen verhunzt.
Vielleicht, dann soll Benjamin das lieber machen.
Nein.
In welcher Folge habe ich es denn verhunzt?
In allen?
Okay, wir machen das jetzt so. Olli darf das einmal vorlesen, wenn ich dabei bin.
Mhm. Hat er doch schon.
Echt?
Bei irgendeiner Folge hast du ihm den Vortritt gelassen.
Das war sehr schlecht.
Du musst dir vorstellen, ich saß im Schnitt und dachte so, oh Gott, das ganze Konzept vom Podcast über den Haufen geworfen.
Na, pass auf, aber Olli hat ja wirklich bis jetzt wenig gesagt, da kann er ja wenigstens einen Text
vorlesen. Das stimmt, ich bin ja nicht.
Ich krieg diesen Sarkasmus zwar nicht so gut hin, seht es mir nach, aber ich werde mir alle Mühe geben.
Der Klappentext, Olli.
Der Klappentext. Da muss ich rausholen, weil diese komische, es geht schon.
Ja gut, jetzt fängt der fest, der ist wieder mit seinen Fettfingern an. Man kann es doch durch die Hülle lesen.
Ich hätte durch die Hülle
gelesen. Und jetzt knickt er das schon wieder, ich hasse wirklich. Nee, hier, komm, lies, das ist derselbe Klappentext auf dem
Buch. Ja, warum liest du das nicht gleich?
Ja, weil ich dachte, dass...
Vor allen Dingen, Leute, das ist nicht ein Schauspieler. Ja, Thomas wird wirklich sauer.
Kann ich das wieder alles wegschmeißen? Hier ist ein Knick jetzt drin.
Die drei Fragezeichen und das versunkene Dorf. In einem kleinen Bergdorf scheint ein Geist sein Unwesen am nahegelegenen See zu treiben. Welch dunkles Geheimnis verbirgt sich in den Tiefen des Gewässers? Ja, schon verkackt eigentlich. Nee. Wer oder was steckt hinter der gespenstischen Erscheinung am Ufer? Die drei Fragezeichen gehen auf Taufstation, um das Geheimnis zu lüften. Und dann entdecken sie das Unvorstellbare.
Die Folgenbesprechung.
Lass uns doch ganz kurz mal über das Sprecherensemble sprechen.
Okay.
Da musst du gleich eingreifen. Ich kenne hier nur eine Person, und zwar die Christine Pappert. Ist wahrscheinlich den meisten Hörern bekannt als die Stimme von Carrie Heffernan aus King of Queens.
Sehr gut.
Die habe ich da auch gleich erkannt. Ansonsten, Rolf Becker kommt mir zwar bekannt vor. Er ist Schauspieler, aber ich konnte jetzt bei den Recherchen nur entdecken, dass er halt in sämtlichen deutschen Krimis, ja, da hat er sich, man würde sagen, durchgevögelt. Also er hat sie alle, überall war mal zu sehen. Derrick, Tatort, Notruf, Hafenkante und wie der ganze Kram.
Also ich kenne mehrere, muss ich sagen. Ich kenne Oliver Rohrbeck.
Oh, sehr gut.
Ach, ja. Stimmt. Den Thomas Fritsch.
Habe ich jetzt nicht. Ja.
Gut, der Witz kommt aber nicht
Andreas
so gut
Fröhlich, an. Aber Andreas Fröhlich, da kommt ja der Name nur bekannt.
Nee, jetzt vor. Hat er auch schon aufgehört, weil er schon wieder Jens Wawritschek nicht ausspricht.
Das stimmt. Das stimmt wirklich.
ich halte mal lieber meinen Mund. Ich habe mal gute Nachrichten für euch, weil wir hören ja immer Hörspiele und dann ist Bamin immer ein bisschen deprimiert, weil dann kommt meistens so von mir die Aussage, ja, der Sprecher ist ganz gut, er ist leider tot. Und der ist auch super, er ist leider ganz qualvoll verstorben.
Ich finde es wirklich traurig, ganz oft.
Ich auch. Und das ist eine Folge, sie ist ja 2010 erschienen. Ich glaube, es leben wirklich noch fast alle. Also ich wüsste jetzt keinen, wer hier tot ist. Hier der Rolf Schenker, der zum Beispiel den Cedric Duff spricht. Habe ich gegoogelt. Er klingt ja schon sehr alt in diesem Hörspiel, ne? Ja. Er ist jetzt 92 Jahre alt, aber er lebt noch, laut Wikipedia. Habe ich extra nochmal geguckt. Der Rolf Becker, den Olli schon erwähnt hat, der hat zum Beispiel, kennt ihr die Serie Barba mit diesem Elefanten?
Nein.
Diese Zeichentrickserie Barba, der Elefant? Gut, da hat er den alten Barba gesprochen, weil Barba immer am Anfang sitzt und seinen Kindern von seiner Jugend erzählt. Und das war unter anderem Rolf Becker. Rolf Becker hat aber übrigens auch in zwei anderen drei Fragezeichen-Folgen mitgemacht. Und zwar in Der verschwundene Filmstar und in Die Automafia, beide Anfang der 90er Jahre erschienen. Er lebt auch noch, er ist jetzt gerade 84 Jahre alt und jetzt kommt der Hammer, was ich selber nicht wusste, er ist der Vater von Ben Becker.
Ah, das ist interessant.
Ja.
Mag ich auch nicht.
Nee, Ben Becker mag ich auch nicht, wirklich, also wirklich, ich mag den kein bisschen.
Ich überhaupt nicht.
Weil, so, wenn ich den schon sehe, wird mir schlecht.
Mich interessiert noch die Stimme Christine Pappert.
Hat Olli gerade gesagt.
Das war die.
Ja, das ist die von King of Queens.
Ach, das war die, weil ich fand die Stimme in dem Hörspiel ganz schlecht.
Okay, fand ich nicht.
Konnte nicht gut.
Ich fand sie zu jung für das, was sie gesprochen hat.
Da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Ne? Das ist dir auch aufgefallen.
Definitiv.
Okay, gut. Olli macht seine Hausaufgaben.
Wieso nicht so. Ist sie zu jung?
Wart's doch erstmal ab.
Sie sind doch jung.
Wen gibt's noch? Gibt's noch irgendjemanden zu erwähnen? Der Darren Duff, gesprochen von Jesse Grimm. Ja, auf den seine Leistung möchte ich später zurückkommen. Ja. Karl, Oliver Böttcher. Ja, der, also quasi der Bruder von der Joan, alias Heinz Christine Pappert.
Habe ich auch schon mal irgendwo gehört.
Heinz Lieven kennt man auch.
Ja.
Aber kann ich gerade auch nicht zuordnen. Und die Elke Reissert, die hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Über der findet man ganz wenig im Internet. Also ich weiß, sie hat zum Beispiel in drei Fahrzeichen Geheimakte UFO mitgesprochen.
Was hat die denn gesprochen? Wer ist es denn?
Die hat Cassandra Wilcox gesprochen. Muss ich aber sagen, von der Stimme her könnte das auch tatsächlich eine Stimme sein, die irgendwie so eine 0815 alte Frau in irgendwelchen USA-Filmen spricht.
Die den Brief vorgelesen hat.
Ja, das Tagebuch.
Die muss ich widersprechen. Es hat sich, war mit die beste Stimme in dem Hörspiel.
So, aber das kommt ja alles.
Ne? Ja, besser ist.
Ich habe nicht gesagt, dass sie schlecht ist. Ich habe nur gesagt, dass sie
0815 alte Frau von der Straße.
nicht von der Straße aus US. Film.
Hast also, du das nicht gerade
gesagt? Ein Unterschied. Nein, das habe ich
gehört. Ah, nee, stimmt, das hast du gesagt. Ich verwechsel euch schon wieder.
Szene 1.
Szene 1, in der Zentrale habe ich sie genannt.
Erstmal fing es
an. Fängst du schon an?
Warte mal ganz kurz. Wie fandst du denn die Titelmelodie?
Es war wieder die lange Version der neuen Musik.
Ja, seit wann, Quizfrage, seit wann wird die eingesetzt? Seit welcher Folge?
Na, auf alle Fälle vor 2011.
Hm? Ja, wenn die von 2010 ist, ja.
Danke, dass du meinen Witz erklärst.
Du solltest auch Detektiv werden.
Ja. Ich möchte dazu sagen, dass ich die lange Fassung nicht mag. Einmal die kurze Fassung von der Musik, das war super. Aber Olli, mit dir habe ich, glaube ich, darüber noch nicht gesprochen. Die Anfangsmusik, die ist extrem lang.
Sie aber
ist
ich mag
zu lang.
Sie.
Ja, aber ist sie zu lang für ein Hörspiel, für den Anfang? Ich finde so als
Abspannmusik. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, finde ich auch zu lang. Ich habe ja mal wieder über Spotify gehört und die war so lang, dass ich echt Zweifel hatte, hast du jetzt die Folge rausgesucht oder einen Soundtrack rausgesucht? So ging es mir bei Spotify.
Oder? Es ist, glaube ich, die längste Anfangshörspielmusik, die es gibt.
Ja, also ich fand sie auch zu lang, aber ich finde sie gut. Für ein Hörspiel ist es zu lang, weil man irgendwie zweifelt, habe ich jetzt ein Hörspiel drin oder irgendein Musiksample?
Und ich weiß nicht, ob ich schon mal mit dir drüber gesprochen habe, Olli, aber ich glaube eher mit Benjamin. Als sie damals frisch und neu war, fand ich die richtig gut, gerade nach diesem die drei Fragezeichen.
Oh ja, das fand ich gut.
So,
ja,
aber jetzt bin ich inzwischen an einem Punkt, ich habe das schon mal hier im Podcast gesagt, dass ich jetzt lieber wieder die drei Fragezeichen Vokoda-Musik höre, als das.
Nein.
Nee, ich kann die nicht mehr hören, okay. Ich habe mir die überhört.
Das hat so eine schöne 80er.
Und zur Titelmelodie, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon sagen soll, ich greife jetzt einfach mal vor. Dieses Hörspiel endet ja ein bisschen mit so Klaviermusik am Ende. Und dann wird nochmal die Titelmelodie als Abschluss eingespielt. Und ich sage, passt überhaupt nicht, weil das Ende ja relativ stimmig ist.
Ja, lass uns da noch nicht so sehr vorgreifen. Genau.
Eine Frage habe ich noch. Die alten Fans mögen ja die alte Musik, ist ja klar.
Ja, Alfred Hitchcock hat die Bücher nicht selber geschrieben.
Mich würde mal interessieren, mögen die drei Fragezeichen-Musik oder die neue Musik? Denn, also wenn jetzt die alte nicht zur Auswahl stehen würde.
Ich glaube, dass es inzwischen genügend Leute gibt, die... Also ich glaube, das teilt sich. Die eine Hälfte sagt irgendwie, ich habe dieses Vokoda-Mischmasch-Scheiß noch nie gemocht. Und die andere sagt, ja, die neue finde ich jetzt auch nicht so toll. Dann kommt natürlich immer wieder so Leute, die sagen, Carsten Bohn war am besten.
Das meine ich ja. Das ist ja klar, dass sie den am besten finden. Aber wenn er jetzt nicht zur Auswahl steht, gibt es welche, die sagen, oh, dieses Drei-Fragezeichen, das ist ja schlecht.
Aber ich kenne jetzt jemanden, der neben mir sitzt hier im Raum, der ja auch schon mal so ein bisschen von der Carsten Bohn-Musik mitbekommen hat und zu mir gesagt hat, finde ich nicht so toll.
Stopp. Ich habe gesagt, dass es spannend ist bei den neuen Hörspielen, dass es wirklich immer spannend ist, was sie für Musik benutzen. Ich finde es immer aufregend. Kommt jetzt 50 Cent nicht, aber kommt jetzt so technomäßige Musik, Klassik. Oder kommt jetzt Trommelmusik oder es ist total spannend, was sie für Musik in den neuen Folgen benutzen.
Die Musik in der Folge habe ich tatsächlich auch thematisiert.
Ich auch.
Fand ich jetzt allgemein gesagt jetzt nicht so doll.
Gut, habe ich eine andere Meinung. Ich finde sie sehr atmosphärisch.
Da haben wir komischerweise immer verschiedene Meinungen, was die Musik angeht. Zumindest fast immer. Ich habe recht und Benjamin meistens
unrecht. Würde ich nicht sagen. Die Musik in dieser Folge ist sehr atmosphärisch. Und sie ist auch passend, weil sie mehrere Stücke öfter nutzen.
Szene 1.
Olli, möchtest du anfangen?
Ich fange gerne mal an.
Gut.
Telefon in der Zentrale klingelt. Ein gewisser Darren ruft an und kennt die drei Fragezeichen aus der Zeitung. Und ich möchte mal sagen, es ist unverkennbar ein großer Fan der drei Detektive.
Der ist sehr von denen angetan.
Sehr von denen angetan, was man definitiv heraushört. Und hat einen Fall in Rich Lake. Und erwähnt nur, dass da merkwürdige Dinge passieren. Wasser fängt an zu leuchten. Aber auf einmal muss er das Gespräch abrupt abbrechen und er sagt ganz leise, mein Onkel kommt und er legt auf. Gespräch ist vorbei.
Vielleicht noch ergänzend dazu, dass Justus alleine in der Zentrale ist und mit ihm das Gespräch führt. Also die Anfangsszene ist wirklich sehr kurz, weil der Onkel ja dann von dem Darren schon im Hintergrund ist und er dann einfach das Gespräch unterbricht. Da kommt ja dann schon die erste Musik.
Was ich aber gut finde, der scheint ja ein bisschen aufgeregt zu sein am Telefon und deswegen sagt er wahrscheinlich Bob Shaw.
Genau, er
verwechselt
die Namen. Er bringt die Namen durcheinander.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Doch, er sagt, sind Bob Shaw und Peter Andrews auch da? Und Justus dann,
du meinst Bob Andrews und Peter Shaw? Nein, die beiden sind nicht da. Da war ich wahrscheinlich gerade mit Schreiben beschäftigt, wo das kam. Ja, und dann kommt auch schon die erste Musikpause, zwei Stück hintereinander. Und da habe ich einfach nur zugeschrieben, Musik, naja.
Also ich finde die Musik passend, schon zu dem
passend, Moment. Passend, ja. Aber war jetzt nichts Besonderes, also stimmt, löst in mir nichts aus.
Ich möchte gleich zu Beginn, weil jetzt setzt ja der Erzähler ein.
Richtig. Aber ihr seid ganz schön schnell, muss ich sagen.
Naja, aber weil Olli hat es eigentlich
gut zusammengefasst. Ich habe 13 Seiten.
Ja, ja, aber mit der Lava und dass er auflegt, weil der Onkel kommt und so. Ich finde, das sind wichtige Informationen.
Gut, man kann nochmal darauf eingehen, dass es wirklich, dass es deutlich wird, dass er gegenüber dem Onkel nicht darüber reden kann. Dass der Onkel nicht mitbekommen soll, dass er darüber spricht.
Ja, das ist wichtig.
Und ist hier deutlich herauszuhören.
Und er sagt aber auch, dass also er, Darren, aus Seattle stammt und gerade bei seinem Onkel in Rich Lake zu Gast ist.
Und jetzt kommt nämlich das Schöne, finde ich, von der Musik. Das ist ja ein bisschen unheimlich, was er erzählt mit dem See. Und da kommt so eine gruselige 80er-Jahre-Musik, die so ganz minimalistisch ist. Das
ist auch ein älteres Stück.
Nicht gruselig. Ah, das ist ein älteres Stück. Finde ich wirklich gut. Und dann kommt nämlich der Bruch, das zweite Musikstück. Und das ist so ein bisschen so Abenteuermusik.
Na, eher eigentlich so eine stimmige Musik. Also ich finde, die Folge, ich habe sie zum Beispiel jetzt am Montag nochmal gehört, in der Vorbereitung hier. Also heute, wir nehmen an einem Mittwoch auf. Und am Montag hat es ja geregnet. Diese Musik und so, wie die eingesetzt wird und generell diese triste Stimmung, die gleich am Anfang etabliert wird, dazu hat auch super das Wetter gepasst, also als ich unterwegs war. Ich finde, das ist wirklich so sehr herbstlich. Jetzt wird ja von dem Erzähler beschrieben, die fahren irgendwie durch ein enges Tal, so ein schlammiger, holpriger Weg. Da habe ich mir auch so vorgestellt, so alles so ein bisschen neblig und wabert und alles verregnet.
Ja, aber man muss mal die Musikleute loben. Die Musik passt ja auch dazu. Man muss die Musikleute loben, weil dadurch, dass die nächste Szene ist, wie sie durch den Pfad fahren, ist ja diese bisschen stimmungsvollere Musik passend. Es wird vom See gesprochen, düster, unheimlich. Und dann kommt die Fahrt und da kommt stimmige Musik.
Aber ich mag deine Bezeichnung immer, die Musikleute. Was bist du vom Beruf? Ja, ich bin Musikleute.
Ich bin Musikleute.
Ich wiederhole da gerne nochmal meine Notiz zu der Musik.
Naja.
Musik, naja.
Ja. Ich möchte auch noch gleich, damit wir das gleich vom Tisch haben, den Erzähler loben, weil Thomas Fritsch ja wirklich eigentlich so eine krasse Märchenonkel-Attitüde
hat. Verdammt, das wollte ich machen.
Gerade in den letzten
Folgen. Weil ich als großer Kritiker von Thomas Fritsch, den ich nicht so doll finde in den 3-Fragezeichen-Folgen als Erzähler, muss sagen, hier ist es eine großartige Leistung, wie er erzählt. Auch wenn ich in meinem Kopf mir vorstelle, dass da Scar sitzt und die 3 Fragezeichen begleitet. Weil er ist für mich einfach, da habe ich zuerst gehört, am prägsamsten, habe ihn zwar auch schon in Filmen gesehen,
ja, aber für mich bleibt er Scar. Er ist hier aber wirklich schon so, ich finde ihn sehr hier zurückhaltend.
Und der Stimmung angepasst. Genau, sehr auf die Stimmung konzentriert, was in seiner ersten Szene hier auch gleich auffällt mit der Beschreibung der schlammigen Straße, dass keine Menschen zu sehen sind.
Muss ich euch recht geben, weil ich finde ihn sonst auch nicht so toll. Und in dieser Folge war der richtig gut.
Und direkt danach kommt gleich eine kalte Dusche und zwar hört man Peter reden, ohne Geländewagen ist diese Straße hier ein Albtraum, muss ich sagen.
Das bringt einen wieder raus, oder?
Es bringt einen wieder aus dieser Stimmung raus, weil das auch schon wieder so ganz albern, also natürlich wabert das Auto und wackelt und es haben die so übertrieben, also auf dieser Straße ohne Geländewagen ist ein Albtraum. Ich habe gerade den Satzbau total durcheinander gebracht.
Ich habe mich nicht getraut, es zu sagen, aber das hat mich auch wieder so ein bisschen aus der Stimmung gerissen.
Das war wirklich
schlimm. Weil ich da wieder vor Augen hatte, wie die so im Studio um das Mikrofon sitzen, so wie wir jetzt, und dann so sich so selber wieder anfassen und dann so tun, als würden sie in einem engen Wagen sitzen. Was ist das für eine Straße?
Und ich finde, ich weiß, sie macht diesen Job schon sehr, sehr, sehr lange, aber Heike Dine Körting müsste als gute Regisseurin dann ein bisschen einfach sagen, oh, nicht zu viel, nicht zu viel.
Die müsste so wie Klaus Kinski sein, die müsste dann mit so einem Stuhl quer durchs Studio schmeißen.
Was soll das? Ich verstehe es nicht.
Sehe ich auch ein bisschen anders, da frage ich mich immer, ob es daran liegt, weil ihr so alt seid. Weil man muss es jetzt wieder aus Kindersicht sehen und dass es da ein bisschen übertrieben ist und so, ist es ja gut.
Ja, aber weißt du, in den alten Folgen, da kriegen sie es auch besser hin. Jetzt geht das schon wieder los, dass wir das kritisieren. Gut,
dann sind wir jetzt
Ich will es auch gar nicht so kritisieren, weil so eine Momente sind selten im Hörspiel, dass es so ein bisschen aus der Art schlägt. Weil im Großen und Ganzen machen sie hier eigentlich einen sehr guten Job.
Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, total scheiße, ich mache die Folge gleich wieder aus. Also ich finde es halt ein bisschen over, es ist mein persönlicher Geschmack. Wenn es jetzt mehr fürs jüngere Publikum ist und es da so ankommt, hat es von mir aus seine Existenzberechtigung.
Sagen wir mal so, es ist ja ein bisschen...
Justus ist übrigens am schlimmsten.
Wo ich Justus ein bisschen witzig sogar finde. Irgendwie, ich finde, ihr solltet mal aufhören zu nörgeln.
Das hat schon ein bisschen was von einem Cartoon.
Also ich finde, dass es nicht rüberkommt, dass Peter fährt. Weil es wird ja gesagt, dass Peter fährt.
Ja, Peter fährt ja auch nicht, Peter fährt.
Wer ist Peter?
der war gut.
Nein, aber...
wer ist Peter?
Man muss ja sagen, dass das alles... Man muss ja sagen, dass das alles ja, also können wir ja vorneweg, haben wir ja schon gesagt, dass die Folge sehr düster ist und ich finde, da lockert es nochmal auf so ein bisschen.
Wenn ja, man, aber wenn doch man, schon in den ersten 3 Minuten.
Ja, aber wenn man jetzt...
Wir müssen gleich wieder auflockern, sonst machen die sich in die Hose.
Wenn man jetzt einen Horrorfilm sieht...
Oh, der Erzähler so krass, ich
scheiß mit wenn man jetzt einen Horrorfilm... Ich habe gestern übrigens den Film Midsommar gesehen. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Es ist ein Horrorfilm, der wirklich sehr gut ist.
Wo hast du den gesehen?
Im Kino.
Mit wem?
Im Kino.
Mit wem?
Mit im, hier. Und,
mit ihm.
Und ich muss sagen.
Ihr wart im Kino.
Es ist
ich erinnere mich auch nicht.
In ganz vielen Filmen, dass nochmal was Positives, Lustiges rübergebracht wird, damit das denn nochmal düsterer rüberkommt alles.
Gut, also drehen wir es um. Da wird Heike Dine Körting wahrscheinlich gesagt haben, mehr wackeln, Leute, mehr wackeln in der Stimme. Ach, die Leute müssen aufgelockert werden.
Das ist eine alte Frau, die klatscht wahrscheinlich vor Freude in die Hände. Meine Jungs, das haben sie alles von mir.
Aber ohne Witz, diese 4, also die 3 Jungs und Heike, Dine, Körting, die müssen ja echt ein, also muss ein wunderschönes Verhältnis sein. Also so.
Und André Mininger guckt dann immer so böse
nach Motto, so eine Mama.
Ich werde nie dazugehören.
Und sie ist eigentlich der wahre Sohn. Quatsch, er ist eigentlich der wahre Sohn und ist der Verstoßene. Und sie hat diese 3, gut, das kann sein, das ist ja Spekulation.
Nein, das ist alles wahr.
Gut. Auf alle Fälle meckert Peter rum, Bob Maul.
Alle beklagen sich und das finde ich eigentlich.
Alle?
Ich meine, es sind ja alle beklagen sich darüber. Nee,
Justus sagt, na,
Justus spricht ein Machtwort. Er spricht ein Machtwort von wegen, ja, ich weiß, aber wir müssen da durch, ist nun mal ein Fall. Dabei ist es doch, ich meine, schlammige Straße, ich Menschen, lass mich mal kurz ausreden. Okay, Menschen leer, da müssten doch 3 Detektive, die eigentlich abenteuerdurstig sind, müssten doch eigentlich voll darauf abfahren und die jammern da alle rum, dann sollen die
jetzt doch zu Hause wieder fahren.
Weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. Die Jungs fahren nach Oregon.
Ich weiß, 700 Meilen.
700 Meilen von Rocky Beach
entfernt. Okay, kann ich, okay.
Und ich sitze jetzt, sagen wir mal, ich kenne uns ja. Wenn ich jetzt hier vor der Tür stehe, ich bin Justus und sag zu dir, Olli, komm, wir fahren jetzt 700 Meilen nach Oregon. Als ob du dann im Auto sitzen würdest und so, oh geil, neuer Fall, auf so einer holprigen Straße.
Ich bin auch kein Detektiv.
Du würdest mich, nee, wir gehen jetzt mal davon aus, du würdest mich doch auch hassen. Und dann rede ich so mit dir, Olli, wir müssen doch hier mal unserem Ruf entsprechend sein.
Ich glaube, bei uns wäre das sogar viel, viel schlimmer. Wir würden uns gegenseitig beleidigen und nicht die Situation.
Ja? Man muss aber auch sagen, dass Bob und Peter ja überhaupt nicht kein bisschen an den Fall glauben. Und deswegen maulen sie.
So. Das finde ich aber gut, weil das wird ja gleich gesagt, weil erstmal, ich nehme das jetzt mal ein bisschen vorweg.
Moment, eins ist noch merkwürdig, das fand ich merkwürdig, ich weiß nicht, ob ihr das merkwürdig fand, weil Bob meckert dann Peter an, er soll langsamer fahren.
Ja, weil die Straße so holprig ist und das natürlich auf die Federung geht.
Ja, und dann sagt aber Peter, das geht nicht.
Vielleicht, weil wenn er zu langsam fährt, würde er sich, glaube ich, mit den Reifen im Schlamm verfangen.
Kann ja sein, aber es ist eine witzige Aussage.
Ihr könnt ja mal kurz weiterreden.
Kannst du langsamer fahren? Nein, das geht nicht.
Ich check mal. Ja, stimmt, das fand ich eigentlich auch so ein bisschen, nein, es ist so einfach wie nein.
Genau, er erklärt nicht warum.
Kannst du langsamer fahren? Nein.
Ich kann das ja mal im Buch kurz checken, während ihr weitermacht.
Und man ist etwas verwundert, ich glaube, Justus geht schon detaillierter auf diesen bevorstehenden Fall ein, wo ich mir gedacht habe, wo hat er denn die Information her? Aber gleich daraufhin erklärt der Erzähler, dass es einen zweiten Anruf von Darren gab.
Das fand ich übrigens interessant, weil das war für mich was eine ganz neue Struktur irgendwie, dass es schon weiterging und der Erzähler was aus der Vergangenheit erzählt. Das kenne ich, also kannte ich bisher nicht.
Ungewöhnliche Strukturen werden wir in dieser Folge noch an einigen Stellen haben.
Aber das ist mir aufgefallen, weil ich auch so also dasselbe dachte wie du. Hä?
Ganz kurz, hat Bob gemeckert, er soll nicht so schnell fahren.
Ja.
Weißt du, was hier steht?
Peter. Nee, langsamer fahren. Er soll, nicht so schnell fahren, sondern er soll langsamer fahren.
Ja, und hier im Buch steht auf Seite 10, Peter fährt deshalb so langsam, weil Peter sonst den nächsten Abhang hinunterrasen würde. Und das fände Peter gar nicht lustig. Keine Ahnung, wer das sagt. Okay, aber Achtung!
Peter gar nicht lustig.
Aber hier sind doch gar keine Abhänge, Peter, warf Bob ein. Achso, also hat Peter das gerade gesagt.
Verstehe kein Wort.
Peter sagt über sich selber, Peter fährt deshalb so langsam, weil Peter sonst den nächsten Abhang hinunterrasen würde. Und das fände Peter gar nicht lustig.
Das fände ich so witzig, wenn Peter von sich selber in der dritten Person so gesprochen hätte.
Aber hier sind doch gar keine Abhänge, Peter, warf Bob ein. Wir fahren durch ein Tal.
Außerdem möchte Peter seine Stoßdämpfer stohlen, denn diese Straße ist das Schlimmste, was Peters geliebten Wagen passieren konnte. Und Peter möchte das Hinweisschild, das laut Justus jede Sekunde auftauchen müsste, nicht verpassen. Deshalb fährt Peter so langsam. Okay, da hat André Mininger wieder gesagt...
Also da fährt er langsam.
Ja, da sagt André Mininger wieder, ja, finde ich scheiße, ich mach einfach mal...
Stopp, jetzt muss... Nee, das ist auch eklig, wie du das sagst, weil das Hörspiel geht schon 69 Minuten. Soll er das auf 2 CDs veröffentlichen, oder was?
Ja.
Ein CD-Band.
Gut, du hast dich gerade aufgeregt hier irgendwie, dass die sich anmaulen, fahr doch mal langsamer.
Nee, und dann kläre ich auch, was ich habe gesagt, das ist lustig, habe ich gesagt.
Naja, trotzdem, aber du regst dich ja immer ein bisschen
dabei. Du hast aber eben gesagt, ja, Mühlinger macht einfach, was er will.
Olli.
Ich habe schon wieder nicht zugehört, es tut mir
Olli, sehr leid. Olli, hilf mir mal.
Ja, okay.
André Mühlinger, der Skriptautor, schreibt einfach das Gegenteil von dem, was André Marx im Buch geschrieben hat. Da kann man doch mal so ein bisschen salopp formulieren, André Mühlinger macht, was er will, oder?
Ich finde Benjamins Argument aber gut, dass Sven, pass auf, wenn sie langsamer gefahren wären, dann wäre die Folge länger gewesen.
So. Justus denkt über den zweiten Anruf nach.
Von Darren. Genau, in dem zweiten Anruf ist es nämlich so, dass der glühende See gar nicht mehr erwähnt wurde. Er auch so locker mit Justus gesprochen hat, so getan hat, als wären die Freunde wären. Natürlich als Stalker-Fan war das natürlich ein ganz besonderer Moment, glaube ich, für ihn. Und er den Eindruck hatte, dass er nicht frei reden konnte in diesem zweiten Telefonat.
Aber er geht darauf ein und dann verabreden die sich so, also die tun dann so, als wären sie alte Freunde. Und Darren lädt ihn ja dann zu sich ein nach Rich Lake.
Genau.
Was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, weil Justus ja vorher sagt, ihm interessiert nur der Fall, wenn er weiß, um was es geht. Hm. Und eigentlich weiß er es ja gar nicht, weil er ja nichts Neues
bei... Ja gut, aber wenn ich als Detektiv oder als Abenteuerlustiger höre, glühender See, also was ich im ersten
Anruf... Ja, das hat er gehört im ersten Anruf und hat Justus gesagt, interessiert ihn erstmal nicht. Er will das nochmal genauer hören.
Aber ist klar, dass er den Fall natürlich nicht ablehnt. Nee, wir übernehmen jeden Fall, steht auf der Visitenkarte. Und nicht, wir übernehmen nur Fälle, über die ich genug Informationen habe.
Dadurch, ich lese es hier gerade noch mal im Buch nach, wenn der erste Anruf war, ist Justus auch wieder richtig eklig, weil halt der Darren ja wirklich so wie so ein Fanboy rüberkommt. Und dann sagt Justus so Sachen wie, wenn du nicht so viel Zeit hast, solltest du vielleicht gleich zur Sache kommen. Zu Darren.
Ist das jetzt eklig? Weiß ich nicht.
Naja, später sagt er aber noch, du könntest mein Interesse wecken, wenn du etwas ins Detail gehst, Darren.
Das sagt er
so auch im Hörspiel. Das sagt er im Hörspiel, sagt genau.
Das, ja, okay. Das meinte ich ja gerade. Hm? Und dann legt er auf und dann ruft er nochmal an und geht ja gar nicht mehr
ins Detail. Aber ich fand Justus im Hörspiel eigentlich relativ freundlich. Also schon so
ein bisschen. Also im Telefonat fand ich noch freundlich. Es wird erst später ein bisschen
rumgegangen. Dazu kommen wir noch. Bob macht so ein bisschen Witze irgendwie. Ja, ich wette mit euch, das ist gar kein richtiger See, das ist nur ein Tümpel.
Bob wird zynisch und sagt, der See ist bestimmt nur ein Teich. Das Licht ist wahrscheinlich nur eine Partybeleuchtung. Und die Dorfbewohner sind ein paar Spinner.
Das finde ich und der Fall selber ist ein Reinfall.
Und die sind alle so negativ eingestellt auf diesen Fall.
Gut, nach 700 Meilen. Du weißt doch, was Bob Peter für ein Auto hat, ne?
Ja.
Ein MG. Hast du mal gegoogelt, was ein MG eigentlich ist? Das ist ein Fehler, der seit Jahren von den Fans kritisiert wird. Das ist eigentlich nur ein Zweisitzer.
Ach so.
Und die sitzen immer zu dritt in diesem Auto, teilweise sogar zu viert.
Ich glaube, das ist kein Fehler. Die quetschen sich da einfach immer alle
mit dem
rein.
Dicken Justus.
Mit dem dicken Justus.
Und ich glaube, da wäre ich nach 700 Meilen auch so ein bisschen wie Bob.
Aber ich möchte mal was...
Aber ich finde das eigentlich passend, weil wir hatten schon mal eine Folge. Thomas, jetzt musst du mir helfen. Ich weiß nicht, ob die Folge mit Olli war. Und zwar, dass die anderen beiden Detektive gesagt haben, warum nehmen wir so einen Fall an?
Das kommt öfter mal vor.
Deswegen finde ich
es gar nicht so. Das war doch beim Poltergeist. Beim Poltergeist war Justus da unbedingt diese Suche nach dem Medaillon
durchsetzt. Weil Olli das so kritisiert.
Na, ich find die Einstellung ein bisschen gut. Jetzt, sie sind 700 Kilometer gefahren. Aber ganz ehrlich, ich musste heute eine halbe Stunde auf Thomas warten. Ich musste eine Stunde auf dich warten. Aber es hat meine gute Laune jetzt auch nicht verhagelt.
Wirklich, wir müssten mal alles aufnehmen, bevor wir wirklich offiziell hier starten. Und dann wird dieses Lügenkonstrukt, was du gerade gebaut hast, so in sich zusammenfallen.
Ich verstehe nicht,
was ihr meint. Ich übernehme jetzt hier mal die Führung.
Aber okay, also, jetzt halt doch mal den Mund, wir kommen ja nicht weiter.
Er will die Führung übernehmen.
Ja? Okay, Thomas übernimmt die Führung.
Also, während Bob so zynisch, sarkastisch ist, ich glaube, Justus sagt auch noch irgendwie so, ja, mach dich nur lustig, rudert Bob ganz schnell zurück, weil er sieht dann nämlich
was. Genau, die Ironie ist nämlich, dass er den See auch noch als erstes sieht.
Genau. Ah, wir haben noch was vergessen, bevor er das sieht, sucht Justus auf der Landkarte einen, also dem entsprechenden See. Er findet den aber nicht. Und deswegen ist Bob ja dann so zynisch, weil er sagt, pass auf, der See existiert wahrscheinlich gar nicht. Kommt da schon rüber, dass die Karte ein bisschen älter ist? Nee, ne?
Nee, da glaube ich noch nicht.
Gut. Vor allem, wisst ihr, wie alt die Karte sein muss?
Dazu kommen wir später, weil das ist ein ganz großer Kritikpunkt bei der Folge.
Richtig.
Bob sieht den See, Justus vergleicht nochmal die Karte. Und dann sehen sie ein Licht auf dem See, welches sich langsam bewegt und zu schweben scheint. Sie halten an, sie steigen aus, sie beobachten das Licht, haben so ein bisschen so mulmige Stimmung. Ich glaube, da ist dann auch so die passende Musik dazu.
Die Atmosphäre im Hintergrund, als sie das erste Mal am See sind, ist super. Die Schlammgeräusche, also sie steigen aus, dann ist da so ein Schlammgeräusch. Es ist ein Quaken.
Was ist denn ein Schlammgeräusch?
Das habe ich mich auch gerade gefragt.
Genau.
Ah ja, das ist ein Schlammgeräusch.
Ah, okay. Gut, okay, wie würdet ihr das denn jetzt
nennen? Nein, alles nennen? Wunderbar.
Ich will jetzt hören, wie ihr das nennen würdet.
Musikleute.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Dann ist ein Quaken vom Frosch.
Einer, auf den Justus sitzt.
Das ist genau ein Quaken.
Oh, Entschuldigung, Sir.
Diese Atmosphäre, das ist mit das Beste, was ich bei den drei Fragezeichen bisher gehört habe von der Atmosphäre am See.
Aber ich gebe dir recht, ich finde schon, dass man sehr gut das Gefühl hat, dass man wirklich an einem See ist und im Hintergrund so dieses, weiß ich nicht, ekliger Schlamm, der auf dem Boden liegt und Frösche und so weiter und so fort. Und Olli, okay, möchte was sagen.
Sie steigen natürlich aus, um den See zu begutachten. Das Wasser leuchtet halt. Aber Peter sieht etwas und er reagiert, als würde er wirklich einen Geist sehen. Irgendwie einen enthäuteten Menschen. Aber es klärt sich dann gleich auf, es ist halt ein alter Mann. Aber wie Peter reagiert, es fand ich ein bisschen...
Aber wir wissen doch, dass Peter ein Hosenscheißer ist. Und wenn da irgendwie... Also ganz ehrlich, stell dir wieder die Atmosphäre vor. Es ist so ein bisschen neblig, dunkel.
Matschgeräusche,
das Licht auf dem See und dann steht da so ein alter Greis. Bob sagt ja auch irgendwie, der ist ja uralt. Und dann steht da einer und glotzt so auf den See hinaus. Da würden auch wir sagen so, oh ja, Gott,
die Reaktion. Ich finde richtig gut, wie die drei sich unterhalten, wie sie flüstern. Mhm. Sie flüstern nicht, sie reden leise. Auch richtig gute Atmosphäre. Mhm. Finde ich super.
Obwohl, ich warte immer noch auf das Aber.
Wie wir uns, in den Horrornächten in die Hosen gemacht haben, wie uns ja verkleidete Werwolf den Weg versperrt hat. Okay, ich sag nichts.
Na, man muss das wollte ich euch übrigens fragen. Gehen wir dieses Jahr wieder zu Halloween? Ich hätte Lust.
Ich hätte auch Lust, ja.
Also Halloween Filmpark Babelsberg.
Okay, ich bin da schon 10 Jahre hintereinander.
Toll, jetzt klingt es wieder so, als wenn die uns sponsoren, weil den kompletten Namen jetzt gesagt hast.
Nee, vielleicht treffen wir da Fans.
Du musst das Datum noch sagen.
Ich möchte das aber nochmal dir sagen, Olli. Wenn Bitte. Du dich jetzt nachts am See versteckst,
ja,
wo du noch nie warst,
ja,
und du siehst da einen Mann am Wasser, der da reinläuft, da würdest du jetzt nicht so...
Nö. Also, er findet ja Peters Reaktion zu krass, oder?
Ja, gut,
zu
krass.
Ja. Ja, wie würdest du reagieren? Ja, würdest du sagen so, guck mal, alter Mann.
Na, da ist irgendwas. Also da ist was. Also Umrisse von einem alten Mann, aber...
Jetzt muss man dazu sagen, du hast ja auch Angst vor Spinnen.
Na, Angst will ich nicht sagen. Ich will nicht, dass die mich hier überraschen.
Du hast keine Angst vor Spinnen.
Naja.
Ich habe mal so getan, als ob ich eine Spinne in der Hand habe,
ja,
und sie zu dir geworfen.
Ja, sowas
und hast du bist also gegen die Tür gerannt.
Oh Gott, das ist die Scheibe sogar kaputt gegangen?
Nein. Olli ist auf den Boden gefallen.
Das war ein anderer Tag mit der Scheibe.
Ja.
Aber wir schweifen ab.
Ja, Peter ruft dem Mann zu. Keine Reaktion von dem. Und der geht langsam ins Wasser. Und das wird auch noch so von den Jungs beschworen, so, gibt's doch nicht, was macht der da? Er geht ins Wasser, er hört nicht.
Und das Wasser ist eiskalt, also
genau,
ist ja wahrscheinlich auch Herbst oder so. Peter als Schwimmer eilt ihm natürlich sofort zur Hilfe, was ich wieder sehr mutig von ihm finde.
Genau, er springt ins Wasser und hilft dem offenbar verwirrten Mann
ans Ufer. Nur vor sich hin.
Jetzt wird's merkwürdig.
Wirkt besoffen.
Ich hab's über Kopfhörer gehört und jetzt ist die Stimme ein bisschen blechern. Das hat mich ein bisschen gestört.
Von wem?
Von Paul Boots? Allen so, die da jetzt so im Wasser, also die Stimme hat irgendwie nicht so eine tolle Qualität. Das ist mir aufgefallen mit meinen super teuren Kopfhörern.
Müsste ich nachhören, kann ich so nicht bestätigen.
Ja, ich hab's
nicht gehört. Ich glaube auch, ihr könnt das gar nicht raushören. Ihr habt nicht diese Qualitätskopfhörer. Mhm. Auf alle Fälle ist die Stimme.
Und diese Qualitätsohren.
Peter wird von diesem Mann, der sich dann als Paul Brooks, glaube ich, vorstellt, dauernd Charlie genannt.
Einmal. Also es fällt einmal.
Genau. So, und dann bringt er ihn ans Ufer und die anderen beiden kommen dazu und sie merken, irgendwas stimmt mit dem nicht, der ist ja gar nicht bei Sinn. Dann verfrachten sie ihn in Peters Auto. Das heißt, sie sind jetzt schon zu viert in
den zwei Sitzer. Hier sehe ich gerade, wie ich auf meine 13 Seiten gekommen bin. Mhm. Sie bringen ihn zum Auto, er steigt ein.
Super, Olli.
Auch hier, wie sie die Tür aufmachen, wie sie ihn reinwuchten. Ja. Richtig gut gemacht.
Er ruft Richlake. Also er labert dummes Zeug und dazwischen kommt so Richlake, hört man, glaube ich, erwähnt er.
Ne, er sagt, er ist Paul Brooks, ich komme aus Richlake, Charlie, Richlake.
Sie fragen, warum er ins Wasser gegangen ist, er antwortet nicht, er wimmert nur vor sich hin und es ist nichts,
murmelt und
aus ihm rauszukommen.
Gammelt, genau.
Und sie beschließen, wir fahren weiter nach Richlake und Peter sagt dann auch, langsam friert er sich ein Wolf und er muss aus den nassen Sachen raus. Und es kommt Streichermusik als Übergang. Und die nächste Szene... Wir sind jetzt in Richlake angekommen.
Auch der Sprecher redet davor.
Genau. Sehr stimmungsvoll übrigens, wie er die heruntergekommenen Holzhäuser beschreibt.
Mhm. Genau, sehr atmosphärisch beschrieben, finde ich auch, dass zum Beispiel, sie fahren erstmal eine Meile lang und dann sehen sie ein altes, verwittertes Holzschild. Auch alle Häuser sind aus Holz gebaut, aber die Farbe blättert ab und die Häuser sehen eigentlich sehr herrschaftlich aus, aber davon ist nichts mehr zu sehen. Und während sie dann so durch den Ort fahren und aus dem Paul kriegt man ja nichts raus, wo er wohnt. Also steigt Bob aus und betritt die Gaststätte, die übrigens im Hörspiel keinen Namen hat. Im Buch wird sie als Regenloch betitelt.
Sehr schön. Auf diesen Namen hat man gut und gerne verzichten können.
Ich find's witzig, ja, weil so wie die ganze Atmosphäre ist, alles nur verregnet und nass und eklig, finde ich es witzig, wenn einer seiner Gaststätte Regenloch nimmt.
Muss ich ganz ehrlich sagen, würde in meinen Augen nicht passen. Ich hätte dann sofort kein amerikanisches Bild mehr von diesem Dorf.
Regenloch klingt ein bisschen zu deutsch, ne?
Ja.
Rainhole hätten sie es nennen.
Ja, ich weiß ja, was Benjamin meint.
Oder Peter.
Hätte dich das rausgehauen.
Weil ich den Namen eh albern fand, jetzt unabhängig von Deutsch, Englisch, bla bla bla.
Aber hättest du denn noch so eine amerikanische, so ein amerikanisches Dorf, Regenloch?
Keine Ahnung.
Nicht so wie Bangor.
Also alles heißt so Lake und weiß ich nicht und dann die Gaststelle heißt Regenloch.
Hätte Planet Hollywood heißen müssen, um das du sagst, das ist noch ein amerikanisches
Dorf. Naja, zum Feuchtloch wäre auch nicht so gut, oder?
Nein, das hätte mich rausgebracht.
Wet Hole.
Das muss ich definitiv sagen, das hätte mich rausgebracht. Ich hätte dann noch unterbrochen und wahrscheinlich etwas anderes gemacht.
Auf jeden Fall geht Bob da rein.
Und die Gaststätte scheint sehr belebt im Gegensatz zum Rest des Dorfes. Das stimmt, man hört nämlich ganz deutlich diese Hintergrundgeräusche, dass auf jeden Fall viele Menschen in dieser Gaststätte sich befinden. Man hört sogar einen Hund bellen.
Das fand ich witzig. Ich dachte wirklich, ich habe mich verhört. Ich muss dazu sagen, ich habe das Buch einmal komplett gelesen, das war 2008. Und als Bob nach dem Weg zum Arzt fragen möchte, bellt er ihm der Hund an und der Besitzer, der noch eine große Rolle spielt, nennt den Zero.
Ja.
Also Null.
Da dachtest du, du hast dich verhört.
Ich dachte, ich habe wirklich gedacht, so wie, der Hund heißt Zero, also Null? Das fand ich irgendwie komisch. Wer nennt denn seinen Hund Zero?
Ich kenne sogar Spiele, da heißen welche Zero.
Ja, also ich dachte, ich habe mich verhört und dann habe ich es auch nochmal nachgelesen. Ich will es jetzt nicht kritisieren, aber ich finde es ein bisschen witzig.
Auf jeden Fall spricht Bob jemanden an und es ist auch dieses klassische, was ich gut finde in dieser Szene, dieses klassische Dorfskepsis gegenüber Fremden. Das kommt hier wieder sehr gut herüber.
Was willst du denn hier?
Genau,
ich streiche schon mal meine Flinte.
Kennen Sie einen Paul Brooks? Ja, aber ich kenne dich nicht.
Das
ja,
finde ich aber
gleich,
gut.
Ich sag ja, diese Stimmung, die er da verbreitet, finde ich auch sehr gut.
Auch, dass sie gar nicht weiterfragen, also er weiterfragt, sondern irgendeinen anderen Gast ruft und sie dann rausgehen und ihn holen.
Die Szene fand ich, genau, das fand ich ein bisschen, da bin ich ein bisschen rausgekommen, dachte ich so, Moment mal, ist der jetzt weggerannt oder, also er ist offensichtlich dann weggerannt, um ihn reinzuholen.
Das finde ich aber gut, so, dass er total egal ist,
ja,
sondern dass sie sich um den kümmern, den sie kennen.
Den Paul.
Und Bob ist scheißegal.
Interessiert genau, also man scheint ihn auch wirklich zu kennen, weil es ist gleich große Aufregung in der Gaststätte.
Aber mir ist aufgefallen, der Gaststättenbesitzer, der fragt ja auch dann, also wo er dann sagt, dich kenne ich nicht, wer bist du, dass Bob darauf gar nicht eingeht, dass er sagt, ja, das tut jetzt nichts zur Sache.
Nein, genau, er sagt ja, das interessiert jetzt nicht.
Ja, aber dann ist so gut, dass der Besitzer auch nicht mehr weiterhakt, genau, sondern...
Das sagt er, leck mich am Arsch, das interessierst du mich auch nicht mehr.
Ja, genau. Er hört dann, der Name Paul ist ins Wasser gegangen und sie haben ihn da rausgefischt und dann sagt er sofort zu seinem Kumpel da, komm mit, wir müssen zu ihm hin.
Jetzt fand ich es eher ein bisschen kompliziert, weil Bob nämlich auch rausgeht.
Ja, und er fragt einen anderen alten Mann nach einem Arzt.
Ich dachte aber, das ist der Typ, den der Gaststättenbesitzer als Daniel anspricht. Ja, der mal so ganz kurz im Hintergrund, was? Okay.
So. Na, was merkwürdig, aber man hört ja die Türglocke. Ich habe das so verstanden, dass er auch rausgeht.
Das Bob. War eine Türglocke, wisst ihr, was ich dachte? Das ist so wie wenn, wenn eine Bestellung aufs Haus geht, dass dann der Wirt so an so einem Tresen die Glocke läutet.
Warum sollte es der Wirt machen?
Ich hatte den Eindruck, aber ich habe es nicht als Türglocke identifiziert.
Warum der es machen wollte, sollte, weiß Thomas also auch nicht.
Ja, aber ich habe immer gedacht, was soll denn dieses Glockengeläute im Hintergrund? Ich dachte, so eine Tür. Ja, da danke, dass du mich aufklärst. Vielen Dank,
Benjamin. Du bist doch nicht böse.
Das ist nett, weil jetzt hast du mir das Hörspiel noch stimmiger gemacht. Und ich habe nur gesagt, dass ich das nicht verstanden habe und es so gedeutet habe. Und dann kommt sofort, warum sollte der das machen? Warum? Warum bist du eigentlich auf der Welt, Thomas?
Es wäre doch witzig.
Warum bist du das Spermium, was geschafft hast, die Eizelle zu befruchten? Aber
jetzt mal ganz ehrlich, es wäre doch witzig, sie geht raus und er sagt vorher, ich bin dir noch eine Runde.
Ja, das ist ja wieder witzig. Und dann war wir haben Paul gefunden, der ist halb erfroren im See. Was? Hey.
Nee, und jetzt, das hat mich jetzt ein bisschen rausgeworfen, weil dieser Typ, der jetzt vom Bob angesprochen wird, der redet auf einmal wie ein Zombie.
Also der klingt wie eine alte Frau. Er klingt wirklich sehr, sehr alt. Und sie fragen ja nach einem Arzt und er erzählt halt von einer Ärztin. Hier erkennt man auch zum Beispiel wieder, dass es eine sehr moderne Folge ist, weil in einer Folge aus den 50ern, 60ern hätte wahrscheinlich Bob gesagt, nein, ich meine schon einen Arzt, einen richtigen Arzt. Aber nein, Frauen sind hier emanzipiert.
Ja, jetzt frage ich mich, wie kommst du darauf? Also in den alten Folgen finde ich jetzt die Aussagen der Detektive nicht so sexistisch, so wie du es gerade probierst, hier darzustellen.
Nein,
ich... Nenn mir mal eine Folge, wo Bob sagt irgendwie, nein, ich will einen Arzt. Ich will keine Ärztin.
Nein, in der Form nicht. Aber in der einen Folge, wo die Frau zu dieser Schule geht...
Pass mal auf, Emmy. Ich finde, wir sollten hier Weinstein mal ein bisschen ignorieren. Und wir machen mal weiter.
Nein, mich würde es schon interessieren, weil das ist immer ein Thema, was mich sehr interessiert.
Und
so, ich weiß nicht, ob es weitergeht hinter dem Und.
Warum sollte der Wirt nochmal die Glocke läuten?
Lokalrunde, weil Paul ist nass.
Lokalrunde.
Was ich mir aber vorstellen kann, was Olli meint, dass wahrscheinlich in den alten Folgen, so wie in ganz vielen Filmen, Hörspielen und so, die Frauen ja meistens immer Hausfrauen sind.
Ja, das meinte ich. Ich wollte hier eigentlich einen schlechten Witz machen, der wirklich jetzt ein bisschen... Also ich werde mich für diese Folge auch wieder am Ende entschuldigen müssen. Aber ich habe ja noch ein bisschen
Storm gegen dich
bisschen jetzt Chance, wünschen. Ein bisschen Chance, dass wieder...
Szene 4 im Pauls Haus.
Man soll die Ärztin holen.
Joe und Daniel legen Paul ins Bett. Also sie haben ihn anscheinend jetzt schon aus Peters Auto gefischt und ihn nach Hause gebracht. Dann kommt die Ärztin dazu.
Ärztin Jenny Holloway. Mhm. Alle, genau, sie hat in einem sehr rauen Ton, sagt sie, alle sollen gehen, raus hier. Und Peter soll heiß duschen.
So finde ich aber gut. Ja. Ich finde auch gut, hey du da. Du solltest unter eine warme Dusche gehen, sonst holst du dir eine saftige Erkältung.
Aber in dieser Szene habe ich dieser Frau, man kann ja ruhig ein bisschen vorgreifen, weil das haben wir alle schon gehört, mehr Bedeutung zugedacht, als sie tatsächlich hatte. Weil ich dachte, was macht die da in so einer Aufregung? Und habe sie schon irgendwie in dieser Sache verworren gesehen. Und da zeigt mir, dass mich diese Folgen tatsächlich immer noch überraschen können. Und
auch Glatteis führen können.
Natürlich ist es schön.
Sie auch nicht so farblos wirkt, sondern durch ihre Darbietung denkt man schon irgendwie, oh, das war gut, die hat bestimmt ein bisschen mehr zu sagen.
Und jetzt fällt auf,
ich fand das doof, wenn ich sagen darf, weil ihr redet einfach weiter, ohne mich mal zu Wort kommen zu lassen.
Nee, ich würde mir wünschen, dass du jetzt was sagst, weil Olli ist so stolz, dass er mal 13 Seiten geschrieben hat. Und er will natürlich die jetzt auch vortragen.
Ich bereue es aber auch
schon. Ich mag aber die Frau nicht in dieser Szene, weil es total weltfremd rüberkommt, wie sie das macht.
Nein, also, finde ich nicht.
Finde ich halt auch nicht. Warum soll sie so eklig sein zu
ihr? Sie ist überhaupt nicht eklig.
Mich ist nicht eklig.
Sie ist beherzt. Sie sagt einfach, passt mal auf, ihr geht jetzt alle raus. Ich brauche euch hier nicht. Ihr steht nur im Weg rum. Ich
muss Benny recht geben. Sie ist eklig. Das ist mir auch
aufgefallen. Ja, in was für einem rauen Ton. Aber ganz ehrlich, die stehen im Raum um den rum und sie muss arbeiten. Sie muss dem das Leben retten. Und wenn die stehen auf der Wärmeflasche und sie kriegt die nicht weg, weil der da mit dem Fuß drauf
ist. Ich glaube nicht, dass er auf der Wärmeflasche stand.
Ja, oder er steht vorm Wasserhahn, sie kann nicht mal heiß Wasser machen.
Sie haben ihn gerade reingebracht und sie ist gleich aggressiv und eklig.
Nee, es wird gesagt, sie legen ins Bett und irgendwann kommt die Ärztin und dann guckt sie sich das erstmal an.
Kommt.
Und dann ist sie erst so beherzt.
So, ich möchte, dass die Hörer diese Szene sich genau anhören und sagen, ob sie eklig aggressiv
ist. Also Benjamin und ich finden sie ein bisschen übertrieben aggressiv, Thomas nicht. Ich finde die Szene aber trotzdem gut, weil wie gesagt, mich hat sie ein bisschen aufs Glatteis geführt, weil ich sie gleich irgendwie in der Sache verwickelt gesehen habe, weil sie sich in meinen Augen auffällig verhalten hat. Und am Ende, alle, die Folge kennen, wissen, dass sie natürlich nicht viel damit zu tun hat.
Ja, weil ich gebe dir recht, so wie der Wirt ist und alle gleich rausrennen, denkt man so, keiner will, dass dieser Paul Brooks mit den Detektiven spricht. Deswegen dachte ich auch so, sie sollen alle sofort raus. Der Wirt springt sofort raus und geht zu dem Paul und so. Bloß nicht mit den Detektiven sprechen. Man hat so ein Gefühl, das ganze Dorf hat ein Geheimnis.
Auf jeden Fall sind die drei Detektive der Aufforderung natürlich gefolgt, sind mit dem Mann auch zusammen rausgegangen, der hinterher noch irgendwie ruft, dass er die Story anzweifelt, sowas wie, jetzt müsst ihr mir mal die Wahrheit erzählen. Und dann gibt's einen guten Rat von Justus und zwar, dass er seine Gastronomie nicht so lange...
Nicht so schnell.
Nicht so lange alle. Hallo, ich habe 13 Seiten.
Ja, aber nicht so schnell, Was verlangst du denn von den Leuten? Es gibt auch Leute, die hören Podcasts in doppelter Geschwindigkeit.
So, jetzt bin ich raus. Toll, Thomas.
Ja.
Und dann kommt ein guter Rat von Justus, dass er seine Gastronomie nicht so lange alleine lassen soll, weil ja da noch Gäste drin waren.
Also er greift die drei Fragezeichen an, dass er ihnen die Story nicht abnimmt, dass sie zufällig vorbeigekommen sind und so. Da sagt, glaube ich, Justus schon, Peter muss aus den nassen Sachen raus und sie gehen und dann ruft er doch, kann ja auch nicht sein. Und dann sagt Justus dieses irgendwie, sie sollten mal sich um ihre Gaststätte kümmern.
Gut, hätte ich das so geschrieben, dann hätte ich 20 Seiten.
Ja, ich hab's aber geschrieben.
Hast du hab's auch so geschrieben.
So, hab doch aufgeschrieben, was Bob über den Mann denkt.
Nö.
Er sagt, so ein Kotzbrocken.
Gut.
Okay. Ja.
Sie sagen jetzt, oder Justus sagt es eher, dass sie jetzt noch zu Darren fahren wollen.
Und er soll im Rathaus wohnen. Fand ich bemerkenswert, diese Bemerkung.
So, und jetzt finde ich wieder die Atmosphäre richtig gut, weil es kommt so eine Klaviermusik. Diese Musik oder dieses Stück kommt jetzt noch so dreimal und das ist so im Hintergrund.
Ich glaube, das ist das begleitende Motiv die ganze Folge über.
Nein, es gibt zwei begleitende Motive. Mhm. Aber dieses Klavierstück finde ich richtig gut. Ich habe es Klaviergeklimper genannt.
Schön.
Was ich atmosphärisch fand, ich weiß nicht warum, ich weiß auch gar nicht, redet da der Sprecher?
Ja, jetzt übernimmt wieder der Erzähler.
Genau, und ich fand es richtig gut, dass er zum Beispiel sagt, dass die Rathausuhr auf 5 vor 12
das
steht.
Das fand ich zum Beispiel, also ja, gut, dass er es erzählt oder dass er sagt, auf was die Uhr zeigt. Ich fand aber dieses 5 nach 12, fand ich ein bisschen, naja, 5 nach 12, nee, dieser ja, Spruch, es ist 5 nach 12, Leute.
Nein, das bedeutet, dass das ganze Dorf so verwahrlost ist. Das ist so quasi so ein Symbol, dass die Zeit stehen geblieben zu sein scheint
besser gefunden,
und dass niemand sich darum kümmert.
Wenn es nicht so eine Zeit gewesen wäre, sondern irgendwie es ist 15 vor 3.
Ach so, bei dir ist es wegen der Zeit.
Genau.
Er nee, fand dieses, es ist 5 nach 12, klingt so reißend.
Weil es ist so wie dieser Spruch, es ist 5 vor 12 oder es ist 5 nach 12 bereits.
Also ich fand's halt gut, dass er es angesagt hat. Also hätte auch eine andere Zeit sein können. Aber ich hatte dann so im Blick so, die Uhr ist nicht gestellt oder denen ist es allen egal, ob die Uhr funktioniert oder nicht. Fand ich gut.
Also während sie durch Ridge Lake fahren, bemerken sie halt, dass niemand auf der Straße ist. Sie haben aber trotzdem das Gefühl, dass sie die ganze Zeit durch die Fenster von den Anwohnern beobachtet
werden. Diese klassische Szene, die man im Film kennt, man fährt durch ein verlassenes Dorf, aber überall wackeln die Vorhänge ein bisschen, gehen gerade so zu. Das konnte man sich bei der Erzählung auch wirklich bildlich vorstellen. Fand ich auch richtig gut.
Und dann finden sie das herrschaftliche Rathaus vor.
Und werden stürmisch von ihrem Groupie Darren begrüßt. Wirklich sehr, sehr stürmisch.
Jetzt können wir mal ein bisschen auf Darren eingehen. Der kommt ja dann raus und der löchert ja dann so die Detektive. Hey, da seid ihr endlich. Warum hat das so lange gedauert? Und wie geht's euch? Und es ist toll, dass ihr da seid. Und warum bist du so ganz nass? Ich finde den Sprecher nicht gut. Also er macht teilweise einen guten Job und teilweise klingt er mir zu übertrieben.
Ich glaube, er passt aber zum Charakter.
Das ist richtig.
Mir ist es jetzt nicht negativ aufgefallen.
Im Buch ist es so, dass er eine noch krassere Nervensäge ist. Und sie haben es fürs Hörspiel ein bisschen runtergeschraubt. Er begrüßt sie halt sehr überschwänglich und er plappert halt die ganze Zeit und Peter sagt dann auch irgendwie so, sei mir nicht böse, aber ich will mich aufwärmen, ne?
Also ich finde die Stimme auch nicht nervenpasst zum Charakter, weil er soll ja so einen Charakter darstellen und so ein bisschen aufgeregt, übertrieben. Und
so eine Sachen kriegt er hin, aber so zwischendurch macht er manchmal so Sachen, wo ich denke, ja, das hätte man besser hinbekommen.
Also die Sache, die er gut macht, finde ich, man muss sich mal in ihn reinversetzen. Er kennt die aus der Zeitung, hat vielleicht schon ein paar Jahre verfolgt, da vielleicht schon ihre Fälle. Und jetzt sieht er die drei wahrhaftig und die kümmern sich um seinen Fall. Da ist er wahrscheinlich
auch ein bisschen aufgeregt. Und er bringt sie heimlich mit. Heimlich. Vielleicht hat er auch
Nee, heimlich Angst. Nicht. Der Onkel weiß Bescheid.
Ja, aber heimlich, dass es Detektive sind.
Ach so, keiner weiß, dass sie Detektive sind. Der Onkel soll ja denken, das sind irgendwelche Freunde aus Seattle.
Ja.
Was ich übrigens nicht verstanden habe, warum eigentlich.
Ist doch ganz einfach, warum man das. Also denn ich.
Nee,
ich,
das kommt ja alles erst später. Ich will das nicht vorwegnehmen.
Es kommt später, aber für mich ist der Fall klar, warum der Onkel das nicht mitbekommen soll, dass es Detektive sind.
Genau, wir lassen mal deine Frage im Raum stehen, weil wenn ich das jetzt wieder vorgreife und dann erzählen wir das wieder doppelt und dann schreiben wir alle.
Das ist nicht gut.
Wir wollen professioneller
werden. Doppelung ist nie gut.
Nein. Die nächste Szene spielt im Rathaus.
Genau, Peter geht duschen.
Und Darren zeigt Justus und Bob das Gästezimmer. Rest
geht ins Gästezimmer.
Genau. Darren will wissen, was passiert ist.
Sie erklären es halt.
Genau, sie erzählen von den Vorkommnissen. Und Darrens Onkel Cedric Duff stößt dann dazu.
Ja? Hattet ihr auch das Gefühl, jetzt kommt so ein ganz böser Onkel?
Ja, ich dachte auch von den Erzählungen her. Und er musste sich, da kommt so ein total freundlicher Mann.
Ja, ich dachte auch, das ist ja der netteste Onkel der Welt. Den hätte ich auch gerne.
Ich mag auch den Sprecher sehr. Das ist der.
Ist es der Alte?
Das ist der, wie heißt er nochmal, Rolf E. Schenker, der noch lebt und jetzt 92 Jahre alt ist.
Das heißt,
er war schon 82, als sie das Hörspiel aufgenommen haben. Das finde ich ein bisschen krass. Und Darren erzählt dann den anderen beiden, dass seine Eltern ihn nach Ridge Lake verfrachtet haben für ungefähr 2 Wochen.
Weil er beim Umzug stört.
Genau, weil die Familie will nämlich von Seattle nach Los Angeles ziehen. Und eigentlich finde ich das witzig, weil wenn Darren wirklich so eine Nervensäge ist, kann ich mir vorstellen, dass der Vater sagt, Frau, der muss weg. Der steht nur im Weg und nervt.
Lass uns mal Brotkrumen in dem Wald verteilen. Ah nee, das macht er ja selber, um wieder zurückzufinden.
Was ist auch wieder witzig, was ich mir notiert habe. Hat Onkel gesagt, 3 Fragezeichen, seien Freunde aus Seattle. Ah, okay.
Ich habe auch so einen merkwürdigen
Satz. Ja, man ist zu faul, das immer so auszuschreiben.
Hier, Onkel kommt komplette Gestalte. Was ist das? Was ist das?
Drei Fragezeichen stellen sich Cedric vor, erzählen ihm, dass sie Paul aus dem Wasser gerettet haben. Cedric ist ihnen dankbar. Der kommt ja schon so nach Hause, Darren, weißt du, was ich gehört habe, der alte Paul? Und dann entdeckt er ja die Jungs und sagt, oh, dein Besuch ist schon da.
Onkel ist auch nett, bietet den Jungs was zu essen an, wenn und sie wollen.
Darren löchert die drei Detektive, ob sie den Fall lösen. Also der ist ja wirklich der absolute Fanboy.
Die sprechen noch kurz übers Licht, glaube ich.
Echt?
Ja, habe ich aufgeschrieben. Also über scheint Licht? So was, na, auf dem Wasser, darum geht's ja eigentlich. Ach so.
Er erwischt ja auch Justus, weil Justus gibt dir dann zu, dass es genau das Richtige für die drei Fragezeichen ist. Ein unheimliches Licht, ein alter Mann, der ins Wasser steigt, ohne Grund. Genau unser Geschmack.
Und an der Stelle bin auch ich total bei der Folge. Und mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob, ich glaube, die drei Fragezeichen machen das öfter, es ist ganz deutlich aufgefallen.
Ja.
Man merkt, man ist jetzt am Ende der Einführung.
Stimmt,
das ist jetzt, erste das Drittel ist vorbei. Genau, ne? Man merkt so jetzt wird nochmal kurz zusammengefasst, jetzt kommt auch nochmal eine Musik, die ich ganz okay fand, habe ich dahinter geschrieben.
Sehr witzig. Da muss ich jetzt sagen, sehr witzig, weil das ist nämlich die gleiche Musik. Ich habe extra hingeschrieben, zweite Mal die Musik.
Dann war sie hier besser platziert.
Okay, dann ja, kann ich nichts sagen. Ach, jetzt sind wir hier.
Ich wollte nur testen, ob du zuhörst.
Wirklich. Thomas wird heute nichts mehr witzig finden, was wir sagen.
Nee, ich wollte nicht nur testen, ob er auf mich doch reagiert.
Was ich betonen möchte, haben ja auch oft kritisiert, dass die Musik oft zu kurz ist oder ein zu schneller Wechsel.
Es ganz ist ehrlich, das kritisierst du meistens. Ich sage immer, ja, ich fand's passend.
Es ist in dieser Folge richtig gut geschnitten. Die Musik ist nicht zu kurz und nicht zu lang.
Am nächsten Tag stehen die drei Fragezeichen zur Mittagszeit auf, wollen Paul Brooks besuchen und wollen noch dabei einiges von Darren wissen. Jetzt kommt wieder so, ja, Hintergrundwissen. Cedric Duff, also sein Großonkel, ist der Bürgermeister in Rich Lake. Es wohnen etwa nur 100 Leute in Rich Lake. Das wird später sogar nochmal relativiert. Eigentlich wäre Cedric schon längst pensioniert. Es gibt aber keine jüngeren Leute in diesem Dorf, die Arbeit übernehmen könnten. Weil die Hälfte der Häuser steht leer. Und es handelt sich eigentlich im ganzen Dorf nur um ältere Bewohner. Und junge Familien sind alle weggezogen. Was ich wirklich richtig schon wieder atmosphärisch und unheimlich finde.
Ich habe auch jeden Punkt aufgeschrieben davon, den du gerade genannt hast, der Leerstand, dass die alten Leute wegziehen. Kann man sich alles richtig vorstellen, wie dieses Dorf so langsam ausstirbt.
Und es macht neugierig, weil man will wissen, warum.
Hat aber auch für mich einen kleinen Fehler, denn es wird nämlich gesagt später, dass keiner unter 40 ist. Jetzt frage ich mich, warum denn da kein anderer Bürgermeister
weil es keiner machen will.
Sagt so aber keiner.
Ja, das finde ich jetzt aber wieder nicht so schlimm, weil für mich ist das alles stimmig erzählt und begründet.
Auf jeden Fall kommen sie an und Dr. Holloman, die heißt nicht Dr.
Holloway, oder?
Okay.
Hathaway?
Nee. Hathaway, what is love? Hathaway macht die Tür, what is love?
Und Hathaway öffnet. Er hat Fieber, schüttelt sich viel und erzählt trauriges Zeug, habe ich geschrieben. Nee, sie erzählt trauriges Zeug. Was erzählt sie denn da noch?
Sie sagt, dass er soweit eigentlich okay ist, aber dadurch, dass er Fieber hat und ein alter Mann ist, ist es sehr unangenehm. Und sie war die ganze Nacht auch bei ihm.
Ja, und keiner hat eigentlich in dem Dorf so richtig Angehörige und alle sind so für sich alleine.
Richtig, und sie sagt dann auch so ein bisschen nüchtern und resigniert, sie wird wahrscheinlich irgendwann mal alle Bewohner nach und nach zu Grabe tragen. Und sie ist auch erst seit ein paar Jahren in Rich Lake. Sie ist erst vor ein paar Jahren dazugezogen. Sie ist keine Ureinwohnerin.
Und sie erzählt auch von einem Fluch, der wahrscheinlich auf dem Dorf lastet und verbietet auch den drei Detektiven mit ihm zu reden.
Er rede ja nur wirres Zeug.
Und nennt sie übrigens auch Charlie, ist auch erwähnenswert.
Aber er erzählt auch von Sarah und ihren Kindern und dem Charlie. Und jetzt kommt halt wieder so was Mystisches, was Unheimliches. Die Ärztin, Dr. Holloway, hält halt Charlie für das Phantom von Rich Lake.
Genau, sie weiß auch nicht, wer Charlie ist.
Genau, keiner spricht so richtig über ihn, das ist wie so ein Tabuthema. Nur wenn halt die Bewohner im Sterben liegen oder krank sind, dann wird immer mal wieder über Charlie geredet.
Ist sie eigentlich die Ärztin in dem Dorf? Also wohnt sie auch in dem Dorf und ist dort halt die Ärztin?
Habe ich gerade erwähnt, aber um es nochmal zu erwähnen, sie ist vor ein paar Jahren nach Rich Lake gezogen. Und ist seitdem da die Ärztin. Das war jetzt nicht böse gemeint.
Ich habe jetzt nur für die Hörer noch mal
Was?
Ich habe jetzt nur für die Hörer noch mal rekapituliert, falls die es nicht mitbekommen haben. Ich habe es natürlich mitbekommen und mir gemerkt.
Wird eigentlich gesagt, was mich nur warum sie dahin
zieht. Ich bin mit dem Satz noch nicht fertig.
Achso, Entschuldigung.
Das ist unglaublich. Mir ist bloß aufgefallen, dass ich es merkwürdig finde, dass sie von Charlie noch nicht gehört hat. Weil es ja eigentlich eine Riesen-Story ist. Aber es wird ja später auch erzählt, dass man darüber nicht spricht. Von daher, wenn sie erst vor ein paar Jahren dahin gezogen ist, können wir diese Bemerkung aus dem Protokoll streichen.
Ich würde gerne wissen, Herr Freitag.
Ja.
Wie haben wir das Buch gelesen?
Vor 11 Jahren. Hm?
Kommt im Buch vor, weil das finde ich so merkwürdig, warum sie dahin gezogen ist. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sie ist Ärztin, alle ziehen weg und sie denkt sich,
ich ziehe wieder hin. Gut, finde ich jetzt nicht so abwegig, weil okay, das ist ein Dorf, was relativ weit ab vom Schuss ist.
Wird ja mal besser.
Das wird auch im Buch so ein bisschen beschrieben. So die nächste Metropole ist, glaube ich, auch etliche Meilen entfernt. Und jedes Dorf braucht ja einen Arzt. Und wahrscheinlich hat sie damals die Stellenbeschreibung entgegengenommen und gesagt, Rich Lake braucht einen Arzt. Ja, okay, ich mach das. Ich müsste jetzt blättern, ob das hier erwähnt wird, warum sie da hingezogen ist.
Nein, ist halt so ein bisschen so, wenn ich mir jetzt auch nicht so wenn ich mir jetzt Bitterfeld vorstellen würde, ja, hier in Deutschland Bitterfeld.
Ja.
Und ich bin jetzt Arzt und ich würde ja sagen, ach, ich ziehe nach Bitterfeld.
Ich finde es ganz interessant, wie ihr euch auf diese Ärztin festbeißt, weil eigentlich ist diese Ärztin für den weiteren Verlauf des Hörspiels scheißegal.
Aber hier hat sie mal ihren großen Auftritt.
Ja. Ich finde die Ärztin ja auch nicht schlecht, aber ihr redet seit Aufzeichnung nur über die Ärztin.
Übrigens ist es ein Dorf, was immer älter wird. Das heißt, da kann man echt Geld machen. Viele alte Leute, viele Krankheiten.
Genau. Olli, du könntest recht haben.
Ja.
Denn es gibt ja in Amerika keine Krankenversicherung. Oder gibt es schon, aber die sind sehr teuer. Das kann jetzt natürlich sein, dass sie viele Barzahlungen kriegt.
Ja, natürlich.
Ja.
Geld.
Und abends am See, heißt das nächste Kapitel bei mir übrigens.
Mich würde interessieren, warum die Frau keinen Mann hat. Was schätzt du?
Weil die allzu alt sind. Ich glaube, sie will so einen richtig durchtrainierten jungen Hengst.
Ich glaube, sie klingt sehr stark, sehr, sehr herrisch. Ich glaube, das ist eine Lesbe.
Das kann natürlich auch sein, aber warum wohnt...
aber warum hat sie dann keine Frau?
Ja.
Drei Fragezeichen. Ich bin immer zu faul, die drei Fragezeichen zu schreiben, deswegen mache ich immer drei Fragezeichen am Anfang.
Sagst du auch nur drei Fragezeichen.
Ja, genau. Also die Detektive und Darren wollen das geheimnisvolle Leuchten näher erforschen.
Sie kommen an, kein Licht, Stille, aber wieder
schön. Merkwürdige Stille.
Und aber schöne Sumpfgeräusche im Hintergrund.
Mhm. So, und hier muss ich jetzt eine Sache zu sagen. Später.
Gut, denn ich finde hier noch bemerkenswert, was ich sehr spannend fand, auch wenn es nicht weiter eine Rolle spielt. Das Zeitempfinden scheint etwas beeinflusst zu sein, weil Peter guckt auf die Uhr und sagt so, Mensch, mir kommt so vor, als wenn
wir die halbe Nacht
schon, wären. Eine halbe Stunde hier wären, dabei sind erst ein paar Minuten vergangen.
Nee, ich hab's genau andersrum. 30 Minuten sind sie vor Ort, es kommt aber Peter wie die halbe Nacht vor.
Gut, bei dir ist es kann auch so
gewesen sein. Es kommt mir vor, als wären wir schon eine halbe Stunde
hier. Ich kann auch meine Schrift hier wieder nur halb lesen, deswegen habe ich mir das meiste irgendwie zusammengeklaut.
Ist ja auch nicht schlimm, das macht dich nur menschlich und sympathisch.
Ich finde, ab jetzt lässt die Atmosphäre nach. Die haben sich ja am Anfang
bei uns jetzt
stark
hier
nein,
oder in dem Hörspiel?
Die hat schon. Okay. Die haben sich ja große Mühe gegeben am Anfang mit den Schlammgeräuschen, mit den Kröten und so. Und jetzt in dieser ganzen Szene, die kommt, haben die ganz schön zurückgeschraubt, was das betrifft. Na, es sind keine Schlammgeräusche mehr. Wenn die zwei Leute, die jetzt gleich vorkommen, etwas aus dem See ziehen, sind die Geräusche auch ganz schlecht.
Ich glaube, dass der Fokus hier ein bisschen mehr auf den Dialogen jetzt liegt.
Ja, kann sein, aber ich finde wirklich, dass die Atmosphäre eine andere ist.
Ist mir so nicht aufgefallen.
Gut. Ja, tatsächlich auch nicht.
Dafür bin ich ja da.
Jedenfalls, nach der Erzähler sagt auch, glaube ich, dass dann endlich was passiert, nach diesen 30 Minuten vor Ort. Ein gelbes Licht schwebt über das Wasser und hält dann, glaube ich, in der Mitte des Sees an. Und Justus sagt, wir wollen das erstmal beobachten.
Und Darren brüllt auf einmal ganz aufgeregt rum, das Licht und tralala.
Da muss ich eine Sache zu sagen, das war das, was ich erwähnen wollte. Er fängt doch richtig an, so rumzuschreien, aber da finde ich das auch ein bisschen deplatziert. Sie sehen schon, sie reden seit einer Minute über dieses Licht. So wie ich das verstanden habe, stehen alle vier nebeneinander. Und plötzlich fängt er an, rumzuschreien. Leute, seht ihr das, seht ihr das? Im Buch sind sie alle wieder verteilt und sie verständigen sich mit Walkie-Talkies. Jeder ist alleine und ich glaube, im Buch wird es aus der Sicht von Peter geschildert. Und plötzlich schreit der Darren in das Walkie-Talkie. Das, was er jetzt hier sagt. Irgendwie so, seht ihr das? Was ist los? Ihr seid doch Detektive. Und dann hört man Justus' Stimme des Walkie-Talkie, der dann sagt, irgendwie, sag mal, bist du bekloppt, hier rumzuschreien? Halt jetzt den Mund. Und das sagt er ja im Hörspiel zu Darren persönlich. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, warum das wieder geändert wurde fürs Hörspiel, dass die aufeinander klucken und nicht Walkie-Talkies haben, weil ich bin der Meinung, fürs Hörspiel hätte man das wieder ganz einfach umsetzen können, so Walkie-Talkie-Sound.
Nein, glaube ich nicht, denn im Hörspiel, so wie das auch immer bei den drei Fragezeichen ist, was mich ja ganz oft stört, hätten die wieder gesagt, ja, wir haben ja jetzt Walkie-Talkies in der Hand, so ganz billig wieder.
Stopp! In älteren Folgen, zum Beispiel drei Fragezeichen, der Rote Pirat, wird das alles vom Erzähler gesagt, da haben sie nämlich Walkie-Talkies. Der Erzähler sagt in einem Satz, sie trennten sich, aber sie verständigten sich mit Walkie-Talkies.
Und da hört man dann auch Walkie-Talkies. Und jetzt ist dein großer Moment, Olli.
Was?
Wie heißt die tolle Serie, die du so liebst?
Die Funkfüchse.
Und was hört man da?
Sprechfunkgeräte.
Richtig. Und man hat wirklich das Gefühl, die verständigen sich mit Sprechfunkgeräten vom Sound, oder?
Ja.
So, und er sagt jetzt irgendwie, nee, das wäre nicht möglich gewesen, oder
das
was?
Das sag ich nicht. Ich Doch, habe gesagt, dass bei den drei Fragezeichen, so wie du das ja gerade bestätigt hast, ein Sprecher wieder darauf hinweisen würde.
Nein, dass aber du bist so pingelig, wenn es der Erzähler nicht sagen würde, dann würdest du dich wundern, wo haben die plötzlich die Walkie-Talkies her? Warum wurde das nicht gesagt?
Ne, es ist doch aber auch ganz oft so, ja, ich laufe jetzt die Treppe hoch.
Jetzt komm nicht wieder mit diesem
Beispiel. Na doch, das meine ich doch.
Nein, was ist so schlimm, wenn er sagt, wenn der Erzähler sagt, die drei Detektive und Darren fanden sich am Abend am See ein. Sie bewaffneten sich mit Walkie-Talkies und trennten sich. So. Und du stellst
dir das schon mal wieder.
Nee, das willst du gar nicht hören.
Das will ich erstens nicht hören. Und zweitens geht's 40 Sekunden lang und die Folge geht schon 69 Minuten.
Aber du bist doch der Erste, der sich irgendwie aufregt nach dem Motto, hä, die sind da mit dem Auto hingefahren? Das war für mich nicht klar.
Okay, na gut, Benjamin beklagt ja auch nicht unbedingt, Benjamin wundert sich bloß daran, dass du das anmarkerst, dass sie das hier halt hier nicht gemacht haben. Und ich bin da Benjamins Meinung, dass sie das einfach aus Gründen der Länge nicht gemacht haben, um es halt nicht erklären zu müssen. Wieder ein bisschen Zeit eingespart, also stehen sie einfach dort am See und ja, los geht's.
Wir haben aber schon Hörspiele von drei Fahrzeichen besprochen, die 78 Minuten gingen. Ich sag nur SMS aus dem Grab.
Also mich stört es eigentlich gar nicht, ob die jetzt an einer Stelle sind. Hm. Also...
Mir geht's aus halt nur Zeitgründen darum,
würde ich das jetzt hier auch gerne ein bisschen abkürzen. Nee,
weil ich find's halt albern, dass der Darren so nach einer Minute rumschreit, wenn ich im Buch erklärt bekomme, dass er in einem Walkie-Talkie schreit.
Finde ich nicht, weil das Licht geht, fährt in die Mitte. Mhm. Und die Detektive, in dem Moment habe ich mir auch so gedacht, sie machen ja nichts. So, und jetzt ist er total sie aufgeregt.
Tauschen sich aber schon aus,
ja.
Und sagen, pst, wir müssen das beobachten, ja. Und ja. Seht ihr das auch? Und dann kommt der auf einmal so... aus der Mitte gesprungen. Leute, seht ihr das? Was machen wir jetzt?
Ja, weil es, da wird ja auch beschrieben, dass in der Mitte noch irgendein anderes Licht oder irgendwie beschreiben
sie ja was. Aber sie sind zu viert auf einem Haufen. Sie stehen alle zusammen.
Naja, und er ist der nervige, ein bisschen dumme. Er denkt so, das sind die Detektive, die müssen doch jetzt was machen.
Jetzt darf man aber nicht vergessen, es kommt ja erstmal dieses gelbe Licht, was so rumschwebt. Und dann kommt auf einmal dieses gleißende Licht, was
das meine ich ja
viel heller ist. Und in dem Moment fängt Daryl an zu brüllen, während sie das andere Licht ja schon bemerkt haben. Und bei dem gleißenden Licht ist er dann vollkommen aus dem Häuschen.
Ja. So, Detektive, ihr müsst doch mal jetzt was
machen. Da verstehe ich, also da ist er sehr jung und naiv, finde ich, weil ich verstehe die Erwartungshaltung von ihm da nicht ganz. Was denkt er denn, was die jetzt machen, wenn die das Licht sehen? Reinspringen und sagen... ihr seid verhaftet.
Ja, für ihn ist er ja, für ihn sind die ja Superhelden.
So, Licht ist weg auf einmal und Just meckert erstmal über Darren. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch
schon erwähnt. Finde ich aber gut. Ja, finde ich gut, dass er ihn anmeckert.
Finde ich auch gut, weil...
Noch eine Sache, im Buch ist es viel übertriebener, wie er die ganze Zeit mit Darren raidet. Da ist er, wie gesagt, noch mehr eine Nervensäge und das Verhältnis zwischen ihm und Darren ist im Buch noch überspitzter. Da streiten die sich richtig. Aber egal, erzähl weiter.
Sie sehen zwei schwarze Gestalten und Peter gleich, sind das Monster? Und da musste ich, habe ich ein kleines Smiley hintergemacht. Ich dachte, ach, unser Peter mal wieder.
Ja, noch im Vergleich mit dem Buch, weil dadurch, dass sie alleine sind mit Walkie-Talkies, wird es auch wieder ganz anders beschrieben. Die kommen nämlich direkt ans Ufer auf Peter zu. Die haben halt, dadurch, dass sie Tauchanzüge anhaben, sehen die halt von Weitem aus wie so schwarze, glänzende Monster. Und Peter hält zum Beispiel die Sauerstoffflaschen für Buckel. Und deswegen denkt er, das sind Monster.
Okay, ein Stück weit nachvollziehbar, aber es scheinen halt nur Taucher zu sein, die ein Ruderboot mit sich herumziehen und die bewegen sich Richtung der drei Detektive, die sich natürlich schnell verstecken müssen und lauschen einem Gespräch von einem Mann und einer Frau. Habe ich noch extra hier, obwohl ich noch gar nicht den weiteren Verlauf der Folge kannte, scheinen recht jung zu sein beide, klingen von der Stimme sehr jung, da gehen wir aber später nochmal drauf ein. Sie sagt auf einmal, da war doch was. Und jetzt wird der Sache auch schnell im Zauber genommen, als sie dann sagt, da war doch was, als du das Licht unter dem Boot eingeschaltet hast. Jetzt wissen wir erstmal gleich, was das Licht ist. Da ist man so ein bisschen ernüchtert an der Stelle, muss ich sagen.
Das
Mystische sofort weg. Und dann dachte ich auch, okay, wie geht's weiter? Geht wahrscheinlich um Schatzsuche oder die was klauen wollen.
Genau das, was immer ist.
Aber nun muss man auch dazu sagen, die drei Fragezeichen, das ist nun mal keine Gruselserie. In erster Linie ist es eine Abenteuer-Detektivserie. Von daher muss man nicht immer erwarten, dass es eine gruselige Story von Anfang bis Ende bleibt.
Also ich gebe euch recht, es wird jetzt ziemlich schnell aufgeklärt, woher dieses Leuchten kommt. Aber für den weiteren Verlauf der Serie spielt das ja jetzt auch keine Rolle mehr. Sondern, klar, ich verstehe, wenn ihr sagt, das ist ganz schön ernüchternd.
Weiß man an der Stelle ja noch nicht. Man ist dann schon enttäuscht und denkt so, na toll, jetzt geht die Folge noch 15 Minuten.
Ein bisschen ist es ja noch, weil man sich fragt, ja, warum muss es denn leuchten? Man weiß es ja eigentlich.
Na gut, die suchen irgendwas. Also das ist, war mir dann eigentlich auch schon klar.
Das hätte ich noch nicht gedacht.
Dass sie irgendwas suchen.
Ja, wieso? Das kommt ja jetzt alles. Okay, vielleicht nicht in dem Moment, aber es geht ja weiter. Die sprechen sich ja auch mit Namen an. Die Frau heißt Joan, der Mann heißt Karl. Sie hat halt ein verdächtiges Geräusch gehört, deswegen blasen sie jetzt ihre Tauchaktion ab, weil sie denkt irgendwie, da war was, wir müssen aufhören. Aber sie ist halt nicht bereit, Cassandras Kästchen aufs Spiel zu setzen. Also hier wird schon mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Name-Dropping betrieben, ne? Und dann kommen noch mehr Sachen, zum Beispiel, sie sollen ja laut der Warnung sich vor Joseph in Acht nehmen. Und sie tauchen nur nachts wegen dem Mann, der tagsüber immer am See abhängt. Jetzt weiß der schlaue Hörer, ach, das kann ja nur der Paul sein.
Mhm. Ja. Ich möchte noch mal sagen, in der Szene, als die drei Fragezeichen das erste Mal am See sind, da habe ich ja gesagt, wie toll die so leise sprechen und so. Ja. Und ist euch mal aufgefallen, wie laut diese beiden eigentlich so reden?
Ja, die wehnen sich ja allein.
Naja, na, aber dafür, dass sie da auch eigentlich was machen, was sie geheim halten wollen und sich ein bisschen verdeckt halten müssen, ist es an der Stelle schon wieder ein sehr normales, lautes Gespräch, so nach dem Motto, wir müssen es laut machen, um deutlich zu machen, dass die drei Detektive das auch hören und verstehen.
Ja, hat ein bisschen, das meine ich so ein bisschen, die Atmosphäre ist für mich in dieser Szene nicht ganz stimmig.
Auf jeden Fall beenden sie die Suche erstmal und verschwinden.
Aber vorher schieben sie noch das Ruderboot ins Gestrüpp und als sie dann weg sind, untersucht Justus. Nee, die Jungs untersuchen das Boot und sie finden einen wasserdichten Halogenstrahler. Das ist das, was wir schon gesagt haben. Ja. Jetzt wissen wir, alles klar, das ist das Leuchten, was in dem See zu sehen war.
Da ist Peter ein bisschen lustig. Weil
Peter lustig.
Peter ist
Peter lustig. Peter
lustig, ja. Nee, weil Justus dann sagt, ja, dieses Kabel ist da und die Autobatterie. Justus sagt, dann haben wir das ja jetzt gut gelöst, dieses Licht. Und Peter sagt, ah ja.
Echt? Das ist mir so, leider nicht aufgefallen.
Ja, er sagt wirklich, ah ja? So, wo ich mir so dachte, okay, diese Kombination ist jetzt...
Es wäre aber auch lustig, wenn es Sarkasmus von Peter wäre, wenn er Justus ein bisschen verarscht.
Ich glaube, ja? Ich glaube
nicht. Nee, so ist Peter.
Peter auch ist auch manchmal nicht der Hellste. Was ein bisschen schade ist, weil ich finde Peter immer noch...
Er ist sympathisch.
Er ist mein Lieblings-3-Fragezeichen.
Da fand ich halt Bobs Frage interessanter, wozu das Ganze?
Naja gut, da habe ich mir schon notiert, es handelt sich wahrscheinlich um Schatzsucher, weil ein silbernes Kästchen ist bereits erwähnt worden. Und da muss ich sagen, naja, sie werden in dem See mit dem Licht wahrscheinlich das silberne Kästchen suchen.
Und jetzt will Justus Nachforschung anstellen. Jetzt sagt er auch noch, er hätte auf dem Wasser einen nichtmenschlichen Kopf gesehen, genau, als das Boot in der Mitte war.
Hier ist wieder ein bisschen Spannung, die auch sofort wieder zerstört wird, ja, weil Darren nämlich dann sagt, ja, das handelt sich um einen Wetterhahn.
Gut, aber das, jetzt kommt er eigentlich, dafür, dass die Spannung jetzt kaputt ist, kommt jetzt eine der besten Szenen. Der Darren lacht und sagt, ah, das war doch nur der Wetterhahn von der Kirche von Sacred Heart. Quizfrage, Olli, woher kennst du Sacred Heart?
Natürlich aus Scrubs.
Genau.
So heißt da nämlich das Krankenhaus.
I'm no Superman.
Genau, Sacred Heart heißt übrigens, also steht für Heiliges Herz Jesu. Wusste ich bisher auch nicht, habe ich gegoogelt.
Ich möchte nochmal sagen, als er sagt, da war ein nichtmenschlicher Kopf. Mhm. Ich habe mir vorgestellt, wie so 4 Quadratmeter Wasser so einen Kopf darstellt.
Ich auch,
so.
War richtig unheimlich.
Und als er dann sagte, da dachte ich dann auch, Wetter?
Also warum Benjamin gerade so gestockt hat, Thomas hat uns gerade den Namen des Kapitels gezeigt. Genau,
im Buch geht André Marx noch einen Schritt weiter. Da heißt das Kapitel, ein abgetrennter, nichtmenschlicher Kopf. Also noch reißerischer.
Wenn das noch im Klappentext gestanden hätte.
Wo ich schon wieder witzig finde, du hast doch das Cover bestimmt vorher gesehen, als du die Folge angemacht hast, oder?
Gut, das ist mir aber nicht aufgefallen. Das hätte ich auch nicht als menschlichen Kopf identifiziert, wenn ich das als Schatten gesehen hätte.
Ich hack ja auch nicht auf dich rum, Olli, sondern auf ihn.
Lustig wäre gewesen, wenn Just gesagt hätte, ja, ich habe da aber noch einen Hahn auf dem Wasser gesehen.
Genau. Der Darren, der findet das voll witzig, das ist doch nur der Wetter von der Kirche. Dann fragt Bob auch noch so nach, da steht eine ganze Kirche im Wasser. Und Darren erklärt das ja dann nochmal. Und jetzt wird Justus leicht aggro, dass im See eine Kirche stehen soll. Und dann kombiniert er nämlich, klar, dann handelt es sich hier um keinen natürlichen See, sondern um einen Stausee. Und das erklärt natürlich viel. Da muss ja ein ganzes Dorf drin sein.
Ich muss auch noch mal sagen, wir sehen diesen Wetterhahn.
Ja, Justus sieht den Wetterhahn.
Ja, Aber diese Kombination zu machen dann von irgendeinem von den Detektiven, bevor der Darren das sagt, dass ein komplettes, dass eine komplette Kirsche unter Wasser steht, ganz ehrlich. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, okay, da ist jetzt so eine Stange mit einem Hahn dran. Aber dass sie sagt, da ist ein kompletter...
Ja, okay, man weiß auch zu dem Zeitpunkt nicht, wie tief der See ist.
Dass Darren den Detektiven das aber auch wirklich verschwiegen hat.
Das ist
weil,
so witzig.
Weil ich meine, die sind da, um Ermittlungen zu machen. Das Wasser leuchtet, anstatt zu sagen, du, was es eigentlich mit dem See auf sich hat und so. Und sagt so, wie, ihr wusstet das nicht, dass ein Stau ist, sonst seid ihr blöd. Ja.
Aber jetzt ganz ehrlich, du hättest gesagt, hey, und warum ist da jetzt eine Stange mit einem Hahn dran? Oder hättest du jetzt gesagt, was, da ist eine komplette Kirche? Nein, das hätte ich auch
nicht. Aber Justus hat ja hier wieder seinen Moment, in dem er sagt, ach, deswegen war auch der See auf meiner alten Asbach-Uraltkarte nicht eingezeichnet. Und dann guckt er Darren an und sagt so, aber sag mal, wann wolltest du uns das eigentlich mal erzählen?
Ja, ne? Das habe ich auch notiert. Die Tatsache, dass Darren den Stausee verschwiegen hat, macht Justus doch sehr ungehalten wieder an dieser Stelle.
Aber verständlich.
Ja, also definitiv.
Wir sagen so oft, Justus ist manchmal so unsympathisch eklig, aber ich verstehe ihn hier hundertprozentig.
Bob ist richtig gut. Bob muss ihn sogar bremsen und das hat man bei Justus wirklich selten, dass er sich da so reinsteigert.
Nee, aber es ist so witzig, wie er das sagt. Also nix gegen Oliver Rohrbeck, auch wenn wir gerne mal sagen, dieses Overacting, aber ich finde witzig, wie er sagt, ich fasse es nicht. Erst dieses Rumgeschrei und dann die wichtigen Informationen, die du uns enthältst.
Also man merkt auch ein bisschen, was ich ein bisschen sympathisch finde an der Stelle, dass er ihn, glaube ich, auch nicht mag, was okay ist. Dass er ihm absolut unsympathisch ist und das lässt Justus an der Stelle auch ein bisschen raushängen, hatte man so, glaube ich, auch noch nicht.
Doch, in der einen Folge war das auch so, wo er... Hatten wir die nicht?
Bei welche
Musik
denn?
Des Teufels.
Musik des Teufels? Na, da mag er Jelena so, nicht.
Genau. Aber das ist aber das, weil sie ihn halt bloß darstellen lässt und alles. Natürlich mag sie, mag er da sie.
Gut, Jelena ist aber, um es vorwegzunehmen, sie ist ja die ganze Zeit eklig.
Sie ist ja eklig zu ihm.
Erst nach dem vierten Mal oder so sagt Justus, ich mag sie nicht.
Genau, sie ist ja eklig zu ihm und da kann man es ja verstehen. Nur hier ist es einfach ein armer Trottel und Justus ist auch der Meinung, dass er ein armer Trottel ist.
Na, jedenfalls erzählt er jetzt kurz noch der Darren, dass Leute umgesiedelt wurden, so vor 50 Jahren. Da habe ich mich jetzt das erste Mal gefragt, vor 50 Jahren?
Ja.
Okay, wie alt ist diese Karte? Da hatte ich das erste Mal das Gefühl, so mit dem See.
Bob fragt, was aus den Dorfbewohnern wurde. Genau, und das liegt ungefähr 50 Jahre zurück, als das Dorf geflutet wurde. Und er soll im Archiv nachforschen und dann kommt noch wieder so ein ganz blöder, dummer Witz nach dem Motto, ja, da hast du wohl vergessen, was auf unserer Visitenkarte steht, Justus, ne? Denn ich bin ja für Recherche und Archiv.
Sowas macht so ein bisschen die Stimmung kaputt. Also klar,
das kommt im Buch auch nicht vor. Das ist so ein Gag extra fürs Hörspiel.
Dass Bob auf seine Funktion in der Verantwortlichkeit für Recherche und Archiv besteht, kann ich ein bisschen nachvollziehen, aber das hätte man auch ein bisschen machen können. Du, ich mach das. Weißt ja, ich bin hier Recherche und Archiv.
Ja, nicht, dass sie so dann alle drei wieder lachen. Nicht
so diese da lange Satz und dieses...
Aber ansonsten finde ich es gut, dass er sagt, weil warum sollen sie dann alle drei forschen? Da finde ich es gut, dass er sagt, nee, ich bin dafür zuständig.
Ja, ich finde
so,
aber...
So wie du das sagst, genau, so kurz, knapp und ein bisschen... Und
bitte keinen Lacher daraus machen.
Ja, genau.
Am nächsten Tag stoßen sie zu Bob ins Archiv, nachdem sie nochmal erfolglos den See unter die Lupe genommen haben.
Okay, jetzt nochmal kurze Hintergrundinformationen. Bob fragt, wo sie so lange waren und dann erzählen sie halt, sie haben den ganzen See umrundet, um nach Spuren zu suchen, aber der Regen, der wohl in der Nacht dann war, hat alle beseitigt und sie wissen nicht, wohin die beiden Taucher hingegangen sind.
Im Buch mich mal wieder für meine Detailarmut
entschuldigen. Nein, es geht darum, weil im Buch fehlt wieder ein ganzes Kapitel, da begegnen sie nämlich diesen Joe Wilcox, dem Besitzer der Gaststätte Regenloch.
Ach so, da ist es wirklich noch eine Szene tatsächlich.
Man muss dazu sagen, im Buch kommt der Joe Wilcox nämlich deutlich öfter vor und der ist so ein richtiger, ekliger Typ, der verfolgt die auch und bedroht die auch richtig. Auch er will auch öfter mal den Hund, glaube ich, von alleine lassen und den auf die hetzen.
Ach so, du meinst, im Hörspiel fehlt ein ganzes Kapitel.
Genau, richtig.
Ach so, weil du im Buch gesagt hast. Ich dachte, im Hörspiel ist was mehr wie im Buch.
Nein, also im Buch gibt es noch eine Szene, wenn die den See umrunden und da begegnen sie diesen Joe. Wie gesagt, dem Besitzer. Ich finde, im Hörspiel kommt leider nicht so ganz rüber, was das wirklich für ein Kotzbrocken ist, weil der öfter in Erscheinung tritt und die auch teilweise vor dem Fliehen und Angst haben. Ja. Bob hat herausgefunden, dass vor 50 Jahren der Staat Oregon auf die Idee gekommen ist, in Zukunft einen Teil seiner Energie aus Wasserkraftwerken zu gewinnen. Das Tal des Clearwater Rivers erwies sich als ideal dafür. Dummerweise lag Rich Lake genau dazwischen. Okay, das Dorf sollte überflutet werden. Das wollten die Bewohner aber nicht.
Und man hat den...
Ich warte die ganze Zeit.
Ja, na, ich will dich auch. Ich will dir auch nicht ins Wort fallen.
Ja, aber weil ich Angst habe, wenn ich rede und dann merke ich immer so deine Ungeduld.
Ach, jetzt hast ja. du... Aber ich musste...
Deswegen habe ich jetzt immer die Pausen gelassen, weil ich wusste, du musst sofort ich an meins anschließen.
Mit meinen Augen habe ich erstmal meine Notizen hier ein bisschen sortiert.
So, weil ich mach gleich weiter.
Nee, ja. jetzt mach ich weiter. Na, Benjamin okay. hat aber eigentlich relativ wenig von seinen Notizen vorgelesen.
Es so, wurde aber... Drin. Es wurde den Bewohnern aber Geld geboten, wenn sie der Umsiedlung zustimmen. Mhm. Und die haben sich geeinigt, dass das nur stattfindet bei einer einstimmigen Abstimmung. Also wenn wirklich alle Dorfbewohner sich einig sind, das so zu machen, dann wird das auch so gemacht.
Gut, das ist gelebte Demokratie.
Genau.
Sehr realistisch.
Der entschied über Rich Lake, was? Habe ich geschrieben, einstimmige Abstimmung entschied über das Schicksal von Rich Lake. Seitdem stirbt das Dorf aus. Das ist bestimmt auch wieder irgendwas dazwischen, was fehlt.
Naja, warte, ich guck nochmal. Also genau, sie wehrten sich halt alle, wollten aber eine einstimmige Entscheidung, wie du schon gesagt hast. Es gab dann aber genügend Geld und alle Einwohner zogen in das neue Rich Lake. Seitdem geht aber die Einwohnerzahl zurück. Fast alle Einwohner, die noch übrig geblieben sind, sind über 60. Keiner jünger als 40, was wir vorhin schon mal hatten.
Jetzt wurde es für mich wieder ein bisschen mystisch, denn ich habe mir dann die Frage gestellt, was ist denn mit dem neuen Dorf? Was ist da los? Warum sterben dann nur Leute und werden keine geboren? Oder warum zieht da keiner hin?
Ja, ich sag mal so, das hat man ja, dieses Phänomen ist ja in Deutschland auch, dass kleine Dörfer auch das Problem haben der Überalterung und dass die Leute da wegziehen. Das fand ich jetzt nicht so mystisch.
Doch, weil im alten Dorf hat es ja noch funktioniert und im neuen genau. Dorf nicht mehr.
So habe ich das fand nämlich, schon
okay, okay,
so habe ich das nämlich auch verstanden, dass seitdem die Dorfbewohner umgezogen sind, ging die Einwohnerzahl zurück und vorher war es wohl so ein richtig schönes, blühendes Dorf.
So ein bisschen drüber nachgedacht habe ich tatsächlich auch. Da habe ich erst irgendwie an einer Verpestung gedacht durch diesen Stausee oder irgendwas. Aber ich hatte dann auch gedacht, naja, wird wahrscheinlich auf die ganz natürlichen Gründe haben.
Bob fährt dann fort. Er hat natürlich auch über die erwähnte Cassandra ein bisschen recherchiert. Die ist 1935 geboren und hieß bis Mitte 20 noch Cassandra Spencer. Sie spielte jeden Sonntag im Sacred Heart, also die alte Kirche, die Orgel zum Gottesdienst und sie blieb kinderlos und starb vor ungefähr 3 Monaten an Krebs.
Das war fast wieder sowas, wo ich mir dachte, bitte nicht jetzt schon wieder so eine neuen Folgenart, wo schon wieder irgendwelche Nachnamen geändert wurden und schon wieder jemand aus dem Jahr 1800 noch was, der das erbt und das macht. Das ging schon wieder fast in diese Richtung.
Aber Gott sei Dank macht die Folge das nicht.
Aber du gibst zu, die Befürchtung.
Ja, gut, aber da muss man auch zu sagen, dass dadurch, dass du so diese neuere Art des Hörspielerzählens bei 3 Fragezeichen kennengelernt hast, zu dem Zeitpunkt, wo die Folge erschienen ist, war das noch nicht so schlimm.
Okay.
Ja.
Weil auch, ob sie jetzt Cassandra Spencer hieß bis 25 und dann anders, ist eigentlich total unwichtig.
Du hast dir schon eine extra Seite in deinem Blog reserviert für so ganz viele Namen und Verzweigungen. Ne?
Hatte Olli mal eine neue Folge, wo sowas vorkam, so eine endlose Ahnentafel, der mit denen verstrickt.
Ja, das war doch hier
Grusel auf Campbell
Castle. Genau, das war ganz
da war schlimm. Das auch so.
Das war ganz witzig, da haben Olli und ich gesagt, dass wir keine Lust haben, das ganze Rätsel vorzulesen.
Stimmt,
weil es so kompliziert war. Und da haben wir gesagt, das können sich die Hörer selber anhören.
Und Thomas und ich hatten noch 3, 4 Folgen, wo
SMS aus dem Grab war ganz schlimm. Im Auge des Sturms war ganz schlimm.
Auge des Sturms.
Und hier ganz doll, hier fing es eigentlich wirklich ganz klassisch so an, als wenn es da auch hinauslaufen würde.
Auch bei den Gaukler
war das echt erstaunlich, dass gerade hier, Bob ist in einem Archiv, hat was über eine Kassan rausgefunden.
Bitte nicht,
da dachte ich auch, jetzt geht's los.
Bitte nicht.
Es kommt jetzt, ein bisschen Hintergrundinformation kommt ja auch, aber es hält sich immer noch in Grenzen. Ja,
wirklich so, dass es noch in Ordnung ist.
Der Darren erwähnt jetzt Cassandras Gesangbuch. Da möchte ich was zu sagen. Weil er das so mitten aus dem Nichts sagt.
Genau, ich habe dahinter geschrieben, warum? Wie kommt er auf einmal auf dieses...
Fragezeichen.
Ja, wie kommt er auf einmal auf das Gesangbuch?
Da könnt ihr jetzt mal dankbar sein, dass ihr mich habt.
Fast danke, mal. Dass wir dich haben.
Im Buch finden die Jungs in dem Boot der beiden Taucher ein Foto, auf dem Cassandra mit einer silbernen Schatulle auf dem Kirchplatz von Rich Lake zu sehen ist. Dieses Foto hat auch Bob im Archiv gefunden. Die Gemeinde, also von der Kirche, hatte ihr die Schatulle als Dank für ihre Arbeit als Organistin zum Geschenk gemacht. Darin hat sie ihr Gesangsbuch aufbewahrt. Das fehlt also im Hörspiel. Und weil Bob dieses Foto zeigt und das rausgefunden hat, sagt, glaube ich, sogar im Buch Peter irgendwie, ja, vielleicht hat sie da ihr Gesangsbuch drin in der Schatulle. Und der Darren, sagt es einfach so aus dem Nichts. Das ist mir heute das erste Mal aufgefallen. Ich habe die Folge auch nochmal in der Vorbereitung gehört und gedacht irgendwie, ja okay, wie kommt der jetzt auf das Gesangsbuch?
Warum lässt man das dann nicht weg?
Das ist meine Frage.
Fällt denen das nicht auf, dass sie da dass die Information dazu fehlt, um diesen Satz da einzubauen?
Ich kann mir jetzt höchstens vorstellen, dass das so ein bisschen Fanservice ist für die Leute, die das Buch gelesen haben.
Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, könnte mir vorstellen, dass die das sogar eingesprochen haben und aus Platzgründen geschnitten haben.
Benny sagt aber was Interessantes. Das kann wirklich sein. Weil ich glaube, jemand, der auch das Buch kennt und an der Stelle das Hörspiel hört, klopft sich ein bisschen auf die Schulter und sagt dann, ja, ich kenne das Buch, ich weiß, warum er das sagt.
Ich weiß nicht, ob ich André Meininger für so pfiffig halte.
Naja, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht so gut wie du. Aber
warum soll er nicht so pfiffig sein?
Ich halte das nicht für abwegig.
Ich frage mich immer so.
Der Mann bearbeitet ungefähr 15 Hörspiele pro Jahr.
Ja.
Und ist auch nur ein Mensch, der macht auch Fehler.
Für mich ist es ja kein Fehler, sondern eher...
Es ist aber ein Fehler, wenn du als Hörspielkonsument was hörst und es nicht nachvollziehen kannst.
Das sagt
dann ist ja es kein gutes Hörspiel, weil du quasi vor Sachen, vor unvollendeten Tatsachen gestellt wirst, wo du Probleme hast, das selber zu konstruieren, zu
rekonstruieren. Das sage ich ja gerade, da bin ich so ein bisschen in einem Zwiespalt, weil viele lesen ja das Buch und dann ist es einfach nur so eine kleine, ach, er hat es ja doch eingebaut, und weil das was Wichtiges im Buch
ich habe schon so oft in Foren gelesen, dass Leute sagen, ich lese die Bücher nicht, ich kenne ja nur die Hörspiele. Und deswegen finde ich diesen Einwand zu sagen, das ist bestimmt Fanservice für die Buchleser, glaube ich nicht.
Und aber trotzdem würde ich sagen, dann können es doch alle besser machen. Also ich finde immer zu sagen, dass die mehr oder weniger nicht pfiffig, also so, eigentlich so unterschwellig, dass sie dumm sind.
Sowas nein, richtig. Nein, so sage ich es nicht. Ich sage, dass auch Fehler passieren. Und vor allem, wenn die wirklich, deswegen habe ich ja gesagt, André Meininger macht bestimmt 15 oder 20 Skripte im Jahr. Die haben ja nicht nur die drei Fragezeichen, die haben ja auch TKKG und so weiter, was sie machen. Dass da vielleicht auch mal der eine oder andere Aspekt aus dem Buch unter den Tisch fällt und da nicht mehr drüber gelesen wird.
Naja, aber das hört sich so an, einer schreibt es und es wird nicht mehr kontrolliert.
Ja,
nee, glaube ich nicht. An sowas glaube ich nicht.
Glaube ich, oder beziehungsweise der es kontrolliert hat, der hat es auch nicht bemerkt. Sondern weil der wahrscheinlich nur 5 Minuten
Zeit hat. Das ist ja schon wieder eine andere, das ist schon wieder eine Aussage. Wir einigen uns darauf, wir werden nicht rauskriegen, ob das mit Absicht drin ist oder nicht.
Genau.
Und das aber macht ich die Sache schon ein bisschen geheimnisvoll.
Ich gehe nicht d'accord, um zu sagen, das ist Fanservice.
Halte ich aber nicht für ausgeschlossen.
Können wir bitte weitermachen?
Ja, aber ich würde sagen, da gibt es einen Unterschied, ob man sagt, eine Folge ist nicht gut oder ob man sagt, der Macher ist nicht gut.
Worum geht's jetzt eigentlich? Ich habe gesagt, dass es im Buch die und die Erklärung gibt und dass die wahrscheinlich, ich habe sogar noch Alternativen geboten. Entweder A, es wurde eingesprochen und gekürzt, um nicht die Länge zu überschreiten, oder B, es ist ein Fehler passiert.
Und du hast dich aufgeregt, weil ich gesagt habe,
ja, und ich habe. Dann kommst du mit, aber vielleicht ist es ja auch Fanservice.
Ja, warum darf ich denn nicht eine Meinung haben, was es sein kann?
Fanservice ist, wenn ein Star Wars R2-D2 irgendwie wieder Raketen hat in Episode 9. Und das alle sagen, geil, ist ja wieder Episode 3. Das ist Fanservice. Mhm. Und nicht irgendwie, ich schneide was weg, was ich im Buch nicht, was ich nicht aus dem Buch übernehme und die Fans, die Bücher lesen, freuen sich.
Ja, also ich habe es jetzt auch nicht, ich meine nur, die Fans freuen sich, das soll das Resultat sein.
Die Fans freuen sich, wenn wichtige Informationen weggekürzt werden.
Ja, weil die Fans sind halt
nicht freuen die sich, ist der blöd.
Nein, die Fans sind halt nicht die pfiffigsten.
Ich verstehe die Logik nicht, denn
das Gesangsbuch muss ja noch gar nicht vorkommen, die müssen es ja eigentlich noch gar nicht nennen.
Ja? Sind das eigentlich die Szenen, die unsere Fans so mögen?
Nee, ich mag es gerade überhaupt nicht, wirklich.
Also ich bin auch schockiert, Thomas. Das habe ich auch kritisch hinterfragt. Nee,
weil Fanservice ist wirklich so.
Ich gebe kurz aber an die Werbung. Gut, haben wir ja schon erwähnt, dass Cassandra seit ihrer Hochzeit Cassandra Wilcox heißt und somit die Frau von Joe Wilcox, also Joseph Wilcox, dem Gastwirt ist.
Ich muss erst mal kurz gucken, wo wir sind.
Genau da. Genau mit der Hochzeit und so.
Ach so, jetzt weiß ich, wo wir sind.
Und man vermutet, Cassandra hat wohl etwas Wertvolles besessen, weil ja diese silberne Schatulle erwähnt wurde.
Genau, und jetzt ist es witzig, habe ich aufgeschrieben, Justus fasst es jetzt alles nochmal zusammen, irgendwie, was gerade gesagt wurde.
Er zweifelt, ob es die richtige Cassandra ist. Das wird aber sofort von Bob entkräftet, weil,
mega albern
so finde. Wie du gesagt hast, sie mit 25 geheiratet hat und ab da Cassandra Wilcox heißt. Und jetzt haben sie die Erkenntnis, Mensch, dieser Joe, dem die Gaststätte gehört, der heißt ja eigentlich Joseph Wilcox. Und sie haben ja die Taucher belauscht. Und da wurde gesagt,
Vorsicht vor einem gewissen Joseph.
Genau, von den Tauchern wissen wir an der Stelle übrigens noch nicht wirklich viel. Nur hier wird halt nochmal deutlich gemacht, dass sie ihn erwähnen. Und natürlich soll er das nicht mitbekommen, dass sie praktisch das Eigentum seiner Frau dort suchen und wahrscheinlich stehlen möchten.
Justus schmiedet Pläne. Erstmal besprechen sie, dass Joe selbst Anspruch auf das Kästchen erheben könnte. Es war ja schließlich seine Frau, also ist ja klar. Darren spricht sofort von einem Schatz, den der olle Joe nicht kriegen soll. Und Justus sagt, okay, wir fahren jetzt in die Nähe an die Küste und da besorgen wir uns Tauchausrüstung, um selber nach dem Kästchen zu suchen.
Die wollen aber ohne Darren losziehen.
Genau, weil Bob, ganz kurz noch, Bob hat nämlich einen alten Stadtplan sogar noch entdeckt, auf dem das Haus von Cassandra eingezeichnet war, gleich in der Nähe von der Kirche. So, und genau, dann sagt Justus, aber Darren, du bleibst zu Hause.
Weil mit dem aufgeregten Rumgebrülle hat er sich wohl deutlich bei Justus verscherzt, wo ich eher den Verdacht habe, dass er ihm nicht sympathisch ist.
Nee, er schließt ihn halt von den weiteren Aktivitäten aus und nennt dann natürlich das Rumgebrülle und so weiter.
Gefällt ihm natürlich überhaupt nicht.
Und jetzt wollte ich fragen, ob das vielleicht ein Fehler ist mit dem alten Stadtplan. Auf den alten Stadtplan, den die ja haben, da ist ja der Fluss.
Der Stausee?
Der Stausee, genau, noch nicht eingezeichnet. Nee,
ist kein Fehler, ist ein Easter Egg.
Das Fanservice.
Manche.
Nee, dann hast du es nicht verstanden, was ich eben gemeint habe. Nein, aber da ist ja der See nicht eingebaut. Noch nicht. Dann heißt es ja, dann müsste ja da eigentlich schon die Stadt drauf sein.
Welche Stadt jetzt? Die alte oder die
neue? Das Dorf.
Richtig, eigentlich müsste Justus den alten Plan haben mit dem alten Dorf. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht ja darum, dass Bob einen alten Stadtplan gefunden hat, wo er genau sehen kann, welcher Einwohner wo wohnte. Und sie suchen ja das Haus von Cassandra. Darren jedenfalls ist stinksauer, nachdem Justus ihm diese Abfuhr erteilt hat. Hier habe ich mir aufgeschrieben, schlecht geschauspielert. Also ich finde das so, ich bin stinksauer. Hat mir nicht gefallen. Und dann ist er, glaube ich, so ein bisschen hilfesuchend an Bob und Peter. Und Peter sagt dann nur so,
nein, wenn der Erste was entscheidet.
Ist das so sicher wie das? Amen in der Kirche.
Und an der Stelle kommt überraschend gute Musik.
So ein ganz bekanntes klassisches Stück.
Ist doch Phantom der Oper, oder?
Ist das Phantom der Oper?
Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
Doch, das ist Phantom der Oper. Stimmt, das ist Phantom der Oper. Aber das ist witzig, wenn dieses Musikstück aus ist, da musste ich vorhin die Kopfhörer abnehmen, da kommt so.
So Psychomusik.
Ja.
Kann sein, weiß ich nicht.
Da wusste ich nicht, da habe ich die Kopfhörer abgenommen und dachte, was ist hier draußen los?
Ist übrigens selten, dass man, also es kommt öfter mal vor, aber selten, dass so klassische Musik in drei Fahrzeichen Hörspielen kommt.
Also so bekannte Stücke.
Ja, es kommt vor, aber die kannst du auch in einer Hand abzählen.
Ach, ich freue mich, wenn wir mal Larry Brand besprechen. Das ist auch nochmal ein Thema.
So, die nächste Szene, die habe ich genannt auf Tauchstation. Der Erzähler sagt uns, dass die Sonne schon tief am Himmel stand. Und dann kommen sie da an den See und packen dann die Tauchausrüstung aus Peters Wagen. Und Peter und Bob ziehen sich um. Dann wird gesagt, sie hätten nur noch eine halbe Stunde und Justus weist auch darauf hin, dass sie sowieso nicht so viel Luft dabei haben. Sie können maximal 30 bis 40 Minuten runtertauchen.
Was ich für recht lange halte eigentlich. Also klang jetzt für mich erstmal lange, dass man auf jeden Fall schon einen guten Bereich absuchen kann.
Ich fand ein bisschen merkwürdig, es wird ja auch gesagt, dass sie das am Tage machen müssen, weil sie da alleine sind.
Ja, weil sie doch damit rechnen, dass nachts oder abends die beiden wiederkommen.
Genau, richtig. Genau. Aber warum machen sie das denn eine halbe Stunde, bevor es dunkel
wird? Wahrscheinlich, weil das so viel Zeit gekostet hat, die Tauchausrüstung zu besorgen. Weil es ist ja noch derselbe Tag, ne? Und jetzt war es so, glaube ich, so kurz nach Mittag oder so. Erstmal die Tauchausrüstung besorgen und dann wieder zurück, da werden sie viel Zeit verloren haben. Na gut,
und wollten es nicht auf nächsten Tag.
Ach so, wenn es noch derselbe Tag ist, dann ist es verständlich.
Genau, und wie gesagt, einer von den Detektiven sagt auch irgendwie, wir brauchen keine Sorgen haben. Die haben ja nicht mitbekommen, dass der Paul ins Wasser gegangen ist und jetzt mit Fieber im Bett liegt. Weil die denken, hier ist immer ein alter Mann, deswegen können wir nur nachts tauchen.
Boah, wenn es aber noch derselbe Tag ist, ist da echt viel passiert, wenn die da noch um den See gelaufen sind.
Ich habe sowieso wieder so ein kleines Zeitproblem mit der Folge, weil ich glaube, am Ende wird gesagt, Paul ist vor 3 Tagen ins Wasser gegangen. Und hier, ich habe da noch mal so ein bisschen rekapituliert, ich glaube, es vergeht gerade mal 1 oder 2 Tage. Ne?
Also genau, ich wirklich nicht drauf geachtet, muss ich gestehen.
Also es kommt mir nicht vor wie 3 Tage.
Nee, nein, ich habe mich halt nur gewundert, dass das so 30 Minuten vor dem Dunkel werden.
Auf jeden Fall tauchen. Es kann natürlich ganz kurz sein, dass wieder mehr Handlung im Buch ist. Aber der André Mininger, der ist ja pfiffig,
Der hat es extra eingebaut als Pfiffig, Fanservice, ja? Damit die Leute denken, ah, verdammt, da sollen 3 Tage vergangen sein, das lese ich noch mal im Buch nach.
Thomas versteht nicht, was wir gemeint haben. Das aber merkt Thomas, man ganz stark.
Thomas ist halt nicht so pfiffig.
Dass der das willst du mich beleidigen? Sagst du damit, ich bin nicht schlau?
Bewirft er mich mit Kronkorken. Das ist unglaublich. Ja. Auf jeden Fall, Peter und Bob gehen auf Tauchstation und man kann im Wasser ziemlich gut sehen. Und der Erzähler Thomas Fritsch verbreitet wieder eine tolle Stimmung und beschreibt ganz, ganz stimmungsvoll, was sie da unten vorfinden.
Das finde ich auch, ich finde den ganzen Tauchgang sehr gut umgesetzt.
Aber komplett, wirklich bis zum Ende.
Das
eine Sache finde ich
diese Geräusche komisch, mit das Geblubber,
die Musik.
Die Musik ist super, auch wie ruhig und gut er das schildert. Also muss ich auch sagen, man hat wirklich das Gefühl, man begleitet die Jungs runter.
Ich muss auch sagen, dafür, dass ich ihn wirklich nicht mag als 3-Fragezeichen-Sprecher oder Erzähler, bin ich hier echt begeistert von ihm.
Hier ist er wirklich, also wahrscheinlich hat, weiß ich nicht, 2 Stunden Heike-Dine Körting erzählt, was sie von ihm will.
Thomas und ich haben ja Auge des Sturms besprochen. Ja. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der Surf-Szene zum Schluss, die null atmosphärisch ist und so schnell und
ja, das ist nicht so monoton vorgetragen von dem Erzähler und so alles.
Da ist das hier wirklich ein ganz anderes Niveau.
Dazu muss ich sagen, das Vorgängerhörspiel von dem hier, die Nummer 135, Fluch des Piraten, da kommt auch eine Tauchszene vor und ich würde sie euch so gerne vorspielen. Nix mit Erzähler oder so, sondern da sagt Peter, ich tauche mal kurz runter. Und dann habe ich wirklich das Gefühl, die haben so eine Schüssel mit Wasser im Studio gehabt, das Mikrofon rangehalten und der Sprecher von Peter hat mal kurz so sein Gesicht reingehalten und so gemacht. Na, so klingt es.
Jetzt ist nur die Frage, hat der nur ein Schnorchel oder so? Weil dann könnte das ja durchaus sein.
Er ist ohne Tauchausrüstung runtergetaucht, das stimmt. Aber da ist einfach nur, er sagt, er taucht runter und dann hört man so ein bisschen Geblubber und so. Das fand ich ganz, ganz schlecht. Und dann kam die Folge raus. Ja. Und da hatte ich Angst, oh Gott, nicht, dass die Tauchszene genauso schrecklich ist wie da. Also ein Unterschied von Welten.
Da Justus seine beiden tauchenden Kollegen mit dem Fernglas verfolgt, hat er nicht bemerkt, wie Joan und Carl die Szene betreten haben. Mhm. Und auf einmal wird das Licht eingeschaltet.
Aber man muss auch dazu sagen, bevor die Szenerie zu Justus wechselt, erzählt halt noch Thomas Fritsch, dass die wie so über das Dorf hinweg schweben richtig und gut fliegen.
Wie er das beschreibt, wie das alles so, wie sie das langsam sehen, wie das klar wird und so. Genau.
Und das Dorf ist noch relativ gut erhalten. Und dann finden sie das Haus von Cassandra und Peter schlägt, glaube ich, so mit dem Arm die Scheiben ein. Und dann tauchen sie rein und dann kommt die Szene, die du gerade erzählt hast, mit Justus. Und dann geht's aber auch schon ziemlich schnell.
Peter taucht auf einmal auf.
Genau, Peter kommt an Land.
So, jetzt muss ich unbedingt mal was sagen. Mhm. Die nächste Szene ist, ja, wo ist Bob, wo ist Bob? Ja, er hat noch Luft, er müsste noch ein bisschen weiter suchen.
Ja, dann fragt Justus aber, wie viel Luft hat er denn
noch? Genau, und die haben ja Angst, dass Bob entdeckt wird. Wie viel Luft hat er noch? Ja, dürfte jetzt auch leer sein. Also Peter verlässt Bob mit dem Glauben, dass er noch ungefähr für 30 Sekunden bis einer Minute Luft hat, taucht dann auf und sagt, ja gut, jetzt dürfte seine Luft auch alle sein.
Dazu muss man aber sagen, hier fehlt wieder ganz viel, was im Buch erklärt wird. Die sehen natürlich auch die beiden Taucher und das Licht. Und Peter, der keine Luft mehr hat, ich erkläre mir das so, weil Peter ist größer und sportlicher, deswegen wird er wahrscheinlich mehr Luft verbrauchen, der umschwimmt dann quasi diesen Radius, damit die Taucher ihn nicht sehen. Und dadurch verliert er ein bisschen Zeit. Und ich denke mal, in der Zeit, bis er dann an Land bei Justus ist, wird Bob auch schon seinen Vorrat an Luft verbraucht haben. So erkläre ich mir das.
Also ich finde die Szene halt sehr kurz und zwischen dem, na, ich verlasse mal Bob, weil er hat ja noch genug Luft und jetzt müssen wir langsam rausholen, weil er keine Luft mehr hat, vergeht mir einfach zu wenig Zeit.
Das hatte ich merkwürdigerweise nicht, weil ich mir dachte so, der See kann ja auch ganz weit, also dass er 10 Minuten taucht bis zu Justus.
Das finde ich ein bisschen schade, weil es wird nicht so wirklich klar, wie groß der See eigentlich ist.
Ja, weil man muss ja überlegen, da ist ein ganzes Dorf unten. Eben. Das muss ja ein Riesensee sein.
Genau. Aber sie sprechen von circa 15 Meter Tiefe, das wird irgendwo erwähnt, das weiß ich noch.
Ja, finde ich eigentlich ziemlich klein für eine Kirche, 15 Meter. Weil normalerweise eine Kirche hat doch schon so 30 Meter.
Und wenn oder so, ein Mensch schon 4 Meter aus dem Stand springen kann, das ist 15 Meter.
Ja, verweis ja nicht auf andere Podcasts.
Man überschätzt immer die Höhe. Du musst dir mal jetzt vorstellen, so eine Wohnung hat vielleicht, okay, Altbau hier, sagen wir mal.
Na, das springe ich hier doch aus dem Stand.
Sagen wir mal 3 Meter Höhe.
Verweis bitte nicht auf andere Podcasts.
So, sagen wir mal jetzt 3 Meter Höhe.
Frage Nummer 8. Bei welcher Höhe liegt der Hochsprung-Weltrekord der Männer?
Aus den Knien oder mit dem
Hochsprung? Hochsprung ist Hochsprung. In Metern, ja, bitte. Mhm. Nicht in Kilometern.
2,91 Meter.
Ich habe 4,8 Meter.
Und damit liegt Benjamin näher. Und zwar mit 2,45 Meter ist die richtige Antwort.
Ich weiß nicht, wen ich im Moment mehr hasse.
Wirklich? Ich kann das nicht sagen. Thomas, wegen dir bin ich immer noch nicht zu Hause. Also ich hasse dich auch.
Nee, ich hasse diese widerliche, ekelhafte Drecksalerin. Also aber Thomas, ich hasse auch den Moderator.
Ich muss aber auch dazu sagen, Thomas denkt jetzt, man springt aus dem Stand nochmal einen halben Meter höher wie diese Decke.
Vielleicht kann das Thomas hat es mit Stabhochsprung verwechselt.
Die laufen doch immer 50 Meter an. Ja, wenn einer schon mal...
Ja, springst.
Eine Rotz- und Wasserproduktion.
Da sind wir im 1.6. Mhm. Noch ein Stockwerk, 2.9. Noch ein Stockwerk, da sind wir bei 12. Baby,
wir möchten jetzt hier nicht die Grundprinzipien der Mathematik nochmal.
Das können wir in der nächsten Schätzfrage-Folge von Rotz und Wasser gerne.
Ich möchte nur sagen, dass 15 Meter ganz schön hoch sind.
Ja, aber ich, zum Beispiel die Südsternkirche, wie hoch schätzt du die? Also ich schätze die schon so auf 30, 40 Meter.
Also ich stell mir einfach ein 10-Meter-Brett vor und nochmal 5 Meter drauf, finde ich schon relativ hoch.
Ich will da jetzt auch gar nicht wieder so drauf rumhacken oder so ins Detail gehen. Ich persönlich finde 15 Meter für eine Kirche jetzt nicht viel, aber man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch kleine Kirchen. Und wenn es so ein kleines Dorf war, haben die vielleicht auch nur so eine kleine Kirche sich gebaut. Kann ja alles sein.
Ich wollte gerade sagen, für so ein Dorf ist eine 15-Meter-Kirche natürlich schon eine Hausnummer.
Es wird sogar noch erwähnt, dass es sein kann, dass die Kirche auf einer Anhöhe steht und dadurch auch höher aus dem Wasser ragt.
Ja.
Ist ja auch alles egal.
Auf jeden Fall kommt an der Stelle auch eine gute Musik, die sehr an die alten Musik erinnert, finde ich. Carsten Bohn-Stück sein.
Bin ich ganz ehrlich... Weiß ich nicht zu 100%, ich bin aber der... Nee, Quatsch, kann gar nicht Carsten Bohn sein, sonst hätten sie es nicht verwenden können. Das ist alte Orchestermusik, die Europa in den 70er Jahren in Auftrag
gegeben hat. Auf jeden Fall hat mir die Musik sehr gefallen, die ist sehr positiv hervorgestochen.
Die kommt am Ende von Folge 3 von Masters of the Universe.
Ah, cool.
Und zwar kurz bevor die erste Seite endet.
Jetzt wird's echt freaky, weil Bob möchte sich in der Kirche verstecken, wo offensichtlich gerade ein Gottesdienst stattfindet.
Man muss dazu sagen, dass das hier auch wieder sehr von unserem pfiffigen Minninger ein bisschen zusammengekürzt werden musste. Im Buch ist es wieder ein bisschen ausführlicher beschrieben, aber ganz ehrlich, ich glaube, so eine Tauchszene gut in Szene zu setzen, ist ganz schwer. Man will ja auch nicht den Erzähler zu überstrapazieren, weißt du, was ich meine? So die Länge, wie es gemacht ist eigentlich genau richtig. Vielleicht könnte man so einen erzählerischen Kniff anwenden, dass man zum Beispiel Bobs Gedanken hört oder so. Hätte man ja auch machen können.
Das wäre auch mal eine interessante Sache gewesen.
Bob sieht die Taucher, er steuert auf die Kirche zu und merkt, er hat kaum noch Luft, das Atmen fällt ihm schwer. Und dann hört er menschliche Stimmen und er sieht auch angezündete Kerzen in der Kirche und Leute, die auf den Bänken sitzen. Und dann sieht er Cassandra vor der Orgel auf ihrem Klavierhocker sitzen.
Ich muss sagen, diese ganze Beschreibung dieser Szene finde ich erstens sehr, sehr stimmungsvoll und ist auch echt ein kleiner What-the-fuck-Moment, weil man denkt, was ist da los? Unter Wasser, ein Gottesdienst? Hä?
Naja, das wird ja gleich erklärt, warum.
Ich habe mir wieder gewünscht, dass man was von dem Orgelspiel hört. Ja. Ähnlich wie beim Tanz der Teufel.
Musik des Teufels.
Musik des Teufels.
Oder Geisterschloss. Da ist auch dieses Orgelspiel, was wirklich sehr tief und furchterregend ist.
Da ist es.
Ja.
Ja, aber beim Musik des Teufels haben wir auch gesagt, es wäre schön, wenn man ein Musikstück gehört hätte. Und hier hätte ich es auch toll gefunden, wenn man das Stück gehört hätte,
was sie spielt. Und jetzt muss ich nochmal fragen, hört man ein Gemurmel auch von Leuten?
Ja.
Das hört man.
Und das fand ich, alles, deswegen war ich auch in der Szene drin und habe sie auch für echt gehalten.
Mhm. Und dann kommt aber ein ganz schrecklicher Übergang, so ein ganz lautes Geräusch.
Ich muss euch ganz kurz was fragen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich diesen Fakt jetzt wieder aus dem Buch habe oder aus dem Hörspiel selber. Laut Archiv suchte Cassandra immer Schutz in der Kirche, weil sie sehr gläubig war.
Ja, das sagten die irgendwie auch im
Hörspiel. Okay. Genau. Und Bob steuert auf Cassandra zu und jetzt weiß ich nicht, ob dein Geräusch kommt.
Da ist dein Ende, genau, da hört nämlich diese Szene auf
an der Stelle. Ja, das ist ein ganz ekelhaftes Geräusch, was mich rausgeholt hat.
Das war vielleicht auf der Fahrt hierher zu Olli, jemand neben dir. Ich weiß es ja nicht. Du hast mal erzählt, du saßt im Park und dachtest, oh, es ist geile Dudelsackmusik, und dann war das der Mann das auf der Wiese. Das ja? Deswegen, wenn du sagst, wieder war ein komisches Geräusch und ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
Nein, da ist
vielleicht war es ein Easter Egg von André Minninger.
Du verstehst nicht, was gemeint wurde mit Easter Egg. Aber
so, übrigens wird ja erwähnt, dass Bob wie im Trance zu ihr schwamm. Und an der Stelle dachte ich schon, okay, das wird von ihm eine Fantasie sein, weil er keine Luft mehr hat.
Ja.
In dem Moment wird es, glaube ich, auch bewusst. Mhm. Wird auch gleich danach eigentlich aufgeklärt.
Und jetzt ist dieser Schnitt. Und plötzlich kriegen wir mit, wie Peter Bob ans Ufer zieht.
Die Szene finde ich gut, diesen Schnitt.
Ja. Finde ich sehr gut, weil er ja bewusstlos ist.
Genau.
Und das hat so diese Bewusstlosigkeit, da ist ein Schnitt im Kopf, so finde ich gut.
Und jeder, der ein bisschen pfiffig ist, weiß auch, dass in dem Moment Bob halt eine Halluzination hatte, weil er unmächtig ist.
Ich habe schon den Untertitel für diese Folge, vielen Dank.
Danke.
Genau, Peter nimmt die Maske und Schnorchel ab und Bob redet so wie betrunken.
Cassandra hört in mich. Übrigens hatte ich gestern Abend, ich war schon recht müde, echt einen peinlichen Gedanken.
Oh, jetzt wird's interessant.
Der Erzähler sagt ja wirklich, er nimmt ihm die Maske ab.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, warum trägt Bob eine Maske? Das ist wirklich, und da dachte ich, okay, Olli, mach schnell fertig, du musst den
Spiel. Du dachtest so, ist das Karneval?
Ich dachte auch in dem Moment, dass jetzt Peter Halluzination hat.
Wieso trägt Bob eine Maske?
Dann habe ich eine Seite darüber geschrieben und dann ist es mir aufgefallen, wenn man so totaler Quatsch.
Jetzt finde ich was sehr doof und ich kann mir vorstellen, da ist vielleicht auch was anders im Buch.
Ja, ich habe da ein paar Passagen.
Warum hat er eigentlich die Schatulle gefunden?
Das frage ich mich auch, weil das kann er, man kann ja durch Halluzination kann man ja nicht Unwissendes auf einmal wissen.
Ja, er ist ja halb unmächtig.
Ich habe mir das aber erklärt.
Ja.
Ich habe mir das so erklärt, dass er ja mehrere Stunden wirklich im Archiv rumgewühlt hat und das eventuell im Unterbewusstsein irgendwo gespeichert hat, dass er das da irgendwo gelesen hat.
Das könnte durchaus.
Ich fand das ganz interessant, weil ja vom Erzähler gesagt wird, er erkennt Cassandra an der Orgel. Und da, jetzt, ich habe die Folge auch 2-3 Mal in der Vorbereitung gehört. Beim ersten Mal dachte ich, wieso weiß der, wie die aussieht? Dann habe ich aber gemerkt, die haben ja ein Foto gefunden. Das heißt, er weiß ja, wie sie aussieht. Wurde schon gesagt, dass Bob eine Stickstoffnarkose erlitten hat?
Ich glaube, das wird nicht im Hörspiel
gesagt. Doch, wird im Hörspiel gesagt.
Wird gesagt, ne?
Okay.
So, also ich würde jetzt gerne euch erklären, wie es im Buch ist. Es fehlt nämlich komplett, wie Peter schnell seine Druckluftflasche austauscht und eilig in die Tiefe taucht, um Bob zu retten. Er geht dabei sehr leichtsinnig vor. Er ignoriert zum Beispiel den Schmerz in seinen Ohren, weil man ja eigentlich beim Tauchen zwischendurch immer mal kurz verweilt wegen dem Druckausgleich. Und er ist aber so hektisch, weil er weiß, da sind die Taucher, wenn die Bob finden und Bob hat keine Luft mehr. Deswegen ganz schnell runter. Er bleibt auch irgendwann mal mit seiner Sauerstoffflasche irgendwo hängen und reißt sich los. Und er merkt auch selber irgendwie, er ist viel zu leichtsinnig, aber die Zeit arbeitet gegen ihn. Dann findet er Bob, und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Das hätte ich mir im Hörspiel nämlich gewünscht. Er liegt regungslos mit seiner Taschenlampe in der Hand im Kirchenschiff. Also quasi, oben hat sich so eine Luftblase gebildet.
Das erzählen sie ja im Hörspiel auch.
Ja. Genau, und stimmt, das erzählen sie auch im Hörspiel, aber da wird's halt richtig als Szene geschildert im Buch. Und er liegt auch, glaube ich, mit dem Gesicht im Wasser und Peter dreht ihn dann um, nimmt ihm die Maske ab, gibt ihm dann seinen Schnorchel, damit er Luft kriegt und so alles. Und dann erzählt, glaube ich, Bob auch irgendwie, die Musik, ich glaube, es ist Bach. Hörst du sie denn nicht, Peter? Und dann sagt Peter auch im Buch halt, okay, Stickstoffnarkose. Und es ist Peter, der dann übrigens die Schatulle findet. Der taucht dann nämlich runter, findet diesen Klavierschemel und so das Polster bröckelt schon so ab, weil es halt seit Jahrzehnten im Wasser ist, und er reißt es dann auf und nimmt das Buch an sich.
Ist ja noch verrückter.
Ja, aber im Hörspiel ist es so wie Bamien es gerade gesagt hat, Bob ist eigentlich total neben sich und sagt, Cassandra, hier ist die Schatulle.
Also ich finde beide Sachen merkwürdig, wie sie das finden. Allerdings ist ja Peter fitter, deswegen würde ich jetzt auch denken, also dass Bob überhaupt was findet in diesem Zustand, ist schon merkwürdig. Was ich aber sagen muss, alles, was du ihm erzählt hast, ich bin froh, dass es nicht im Hörspiel vorkommt, weil das wäre wieder, ich weiß, jetzt meckerst du gleich wieder, aber es wäre schon wieder so gewesen, Peter bleibt hängen, oh, ich bleibe mit der Flasche hängen, ich komme hier nicht weg.
Ich glaube auch, dass sie das nicht gut hinbekommen hätten.
Ich hätte mir das gewünscht, dass er Bob regungslos im Kirchenschiff findet. So eine Sachen, wie zum Beispiel, dass er mit der Flasche hängen bleibt, sowas funktioniert für mich auch nur in einem Buch. Ja. Dass so quasi beschrieben wird, wie geht der Charakter vor, was denkt und fühlt er dabei. Das kann man alles nicht adaptieren.
Obwohl ich sagen muss, ich finde halt diesen Schnitt richtig gut, dass Bob aufwacht. Dass
ich man glaub, eben nicht das weiß. Also ich finde einmal den Schnitt finde ich gut, wie ihn aus Wasser zieht. Und man dann, also ich habe dann halt gewusst, weil ich vorher das schon ein bisschen geahnt habe mit der Halluzination, dass er halt bewusstlos war. Was ich dann wieder nicht so gut finde und die Stimmung kaputt mache, ist Bobs Gemurmel. Das ist wieder so, ich murmel mal hier was dahin.
Finde ich aber authentisch. Dafür, dass er da fast erstickt ist, finde ich das gut. Ob man jetzt die schauspielerische Leistung wertschätzen also kann
spricht,
oder nicht.
Ich möchte sagen, es spricht fast zu deutlich. Und ich finde für einen wirklich, ich glaube immer, dass die das nicht mehr so ernst nehmen, weil ich meine, er ist wirklich einer der renommiertesten Synchronsprecher in Deutschland, jemand, was fast wirklich in jeder dritten Produktion hört. Und da kriegt er das nicht hin, da ein bisschen Stimmung in dieses Gemurmel reinzukriegen. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu viel verlangt oder zu kritisch. Aber an die Stelle hat mir halt nicht so gefallen. Hat mich wieder ein bisschen rausgebracht aus der Stimmung.
Also ich gebe euch aber recht, dass die Hörspiellösung mit diesem quasi Cliffhanger, was passiert mit Bob, er ist noch in der Kirche, er sieht irgendwie Leute, er hört Musik, er sieht die Cassandra, Schnitt, Peter zieht ihm am Land, für das Hörspiel finde ich super.
Ist gelungen und da ist auch nicht so ein krasser Break, der ihm aus der Stimmung wieder rausbringt, sondern dieses Rausziehen ist auch schön ruhig und relativ...
Und das hat wieder ein bisschen gut. Was Unheimliches, was ist passiert.
Genau. Gut, da wird dann wieder das deiner Fantasie überlassen.
Genau, aber allerdings muss ich sagen, dass er das Kästchen findet, bescheuert.
Bob.
Ja, aber ich find's jetzt auch nicht so toll, dass Peter das einfach findet. Nur weil da ein Stuhl ist, der ein bisschen bröckelt.
Verstehe ich die Szene gerade nicht so. Du hast doch gesagt, er schwimmt zu Bob, dreht ihn um und bla und bla. Und dann lässt er Bob da liegen und schwimmt dann zu der Bank runter?
Ja, weil sie ja die beiden Taucher im Rücken haben. Die suchen ja auch noch. Und der Plan war ja, das Kästchen zu finden.
Ist es aber nicht erstmal wichtiger, das Leben von Bob zu retten
und ihn nach oben zu bringen? Aber er hat doch Bob soweit erstmal wieder mit seinem Schnorchel Luft gegeben. Und ich müsste jetzt gucken, aber im Buch, glaube ich, fragt er ihn sogar, hältst du hier kurz aus? Und Bob sagt, ja, aber beeil dich. Mhm. Und Bob denkt immer noch darüber nach, ob das Musik vom Bach ist. Und dann handelt Peter ganz blitzschnell.
Jetzt weiß ich auch, warum das so merkwürdig ist. Weil sie denken doch, das Kästchen ist im Haus. Wieso hat überhaupt...
Genau, weil sie wollen ja eigentlich zu ihr nach Hause.
Aber das sagt doch Peter, als sein Land zu Justus kommt und sagt, wir haben das Haus von Cassandra abgesucht. Wir haben aber nichts gefunden. Ich hatte keine Luft mehr. Bob hatte noch Luft und er wollte jetzt noch mal in der Kirche nachgucken. So entsteht das.
Okay.
Und ich glaube, ich hatte das ja vorgelesen, Bob geht ja dann durch den Kopf, sagt uns der Erzähler, dass sie sehr gottesfürchtig war und immer Schutz in der Kirche gesucht hat. Und so kommt dann Bob auf die Lösung, alles klar, das muss ein Klavierhocker sein.
Okay. aber
ich finde das ganz schön pfiffig.
Ja, also ich finde das schlauer, also dass Justus da nicht drauf kommt.
Na, Justus ist ja am Land. Am Land.
Ich meine, die sind schlauer als Justus. Generell.
Pfiffiger.
Ja, pfiffiger.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, diese Szene, dass Bob halt diese Schatulle findet und dass es nicht so ganz nachvollziehbar ist, da habe ich mich nicht ganz so lange dran aufgehalten, weil das jetzt wirklich nicht weiter schlimm ist, muss ich sagen.
Ja, aber er hat sie noch an seiner,
ist schon,
wie gesagt, er war halb tot.
Ja, und hat sie aber noch
an seinen Gürtel da festgemacht.
Aber da gibt es wirklich weitaus schlimmere Folgen, wo da viel, viel mehr kommt. Okay.
Noch eine Sache dazu, wer hat im Hörspiel jetzt die Joan und der Karl dazu stoßen und ja auch sagen, dürfen wir auch gratulieren. Es ist im Buch wieder ein bisschen anders, denn als Peter und Bob rausschwimmen wollen aus der Kirche, warten die schon vorm Eingang und nehmen ihm die Schatulle weg. Im Buch ist es dann halt ein bisschen anders, dann treffen die sich wieder und werden dann von einer gewissen Person bedroht, die jetzt gleich auftaucht.
Moment, wie ist es im Buch? Wer nimmt was weg?
Im Buch findet Peter die Schatulle, will mit Bob aus der Kirche rausschwimmen, aber vom Eingang der Kirche warten schon die beiden Taucher, Joan und Karl.
Ja.
Dann kommen sie an Land und Justus fragt, was ist los, ne? Und nehmen ja dann Bob die Maske ab und so alles und erzählen, was ist passiert. Und dann sagt Peter aber, ja, die haben auf uns gewartet und sie haben mir die Schatulle weggenommen.
Auf jeden Fall ist, um aufs Hörspiel zurückzukommen, kommen halt die beiden, sagen, dürfen wir auch gratulieren. Wenige Sekunden später kommt Mr. Wilcox, nicht so voreilig und ist auch noch bewaffnet. Da dachte ich schon wieder, okay, jetzt kommen sie wieder alle zusammen, es kommt ganz schnell die Lösung, in 3 Minuten ist diese Folge hier zu Ende.
Das ist wieder so wie beim sprechenden Totenkopf, irgendwie einer kommt, einer geht hier, alle kommen auf einen Haufen zusammen, was immer so konstruiert wirkt.
Und so, Moment mal,
hey, was wollt ihr denn so, Das ist immer so eine, wie sagt man, das so eine billige Lösung.
Das fing ja sehr oft. Das fing ja aber auch wirklich ganz klassisch so an. Wirklich,
weil erst es die Zeitersparner
beiden ist. Dürfen wir auch gratulieren, Miss World Cups. Ja, jetzt aber nicht so voreilig. Und dann kommt ja kurze Zeit später auch noch Mr. Cedric dazu.
Ja,
so,
Moment.
Da geht's aber noch.
Es gibt einen Soundeffekt jetzt, der.
Der Schuss.
Wirklich, da habe ich. Und, ja. Und dann höre ich auch noch, das war ein Gewehrschuss.
Also der Schuss klang wie aus dem Hintergrund.
Guck irgendwo mal, was ich geschrieben habe. Schwacher Schuss.
Es gibt Folgen, wo einem fast die Boxen explodieren.
Es ist so ein mit Gewehrschuss.
So habe ich auch gedacht, das ist so Peng. Und da habe ich auch gedacht, die sind an einem See, das müsste doch über den ganzen See hallen, oder?
Na, vor allen Dingen auch die Reaktion. Da wäre das doch bei jedem so,
wer schießt hier, was ist hier los?
Ja. So, und er schießt mit einem Gewehr.
Gebe so ich dir auch recht, das war einfach wie so eine Knallerbse. Ja. Und fand ich irgendwie so toll. Warum hallt es nicht über den ganzen See?
Genau, passt nicht zu den ganzen Sounds, die wir haben, die alle super sind. Ist das wirklich ein Soundeffekt, wo ich so dachte, boah. Und gerade so an so einem offenen See, so
bam. Genau, so. Genau, dieser Hall noch, das ist dieses Echo.
Es ist jedenfalls der Joe, der in die Luft schießt und auch sagt, es war ein Warnschuss. Er hat seinen Hund dabei und jetzt will er wissen, was hier gespielt wird. Er sagt auch, er hätte alle beobachtet, also erst die Jungs und dann hat er die Taucher entdeckt, hat den nachspioniert.
Ja, nachdem er das erklärt und die und er vermutet, dass sie fremdes Eigentum stehlen wollen.
Ja.
Danach fragt er so, jetzt möchte ich aber wissen, was hier gespielt wird, nachdem er selber alles erklärt hat.
Und dann will er sich auch schon die Schatulle von Peter gewaltsam nehmen, also entreißen. Übrigens im Buch nimmt er sich's einfach aus dem Boot von den beiden Tauchern. Egal. Jetzt konfrontiert Justus Joe mit Cassandra. Und dieser gleich so, woher weißt du von ihr? Also der ist total fassungslos. Und Justus erzählt jetzt über die bisherigen Ereignisse, warum die drei Fahrzeichen überhaupt in Rich Lake sind, dass der Darren Duff sie beauftragt hat und er überreicht ihnen die Visitenkarte. Dem Joe.
Die er auch vorliest. Da haben wir mal wieder ein typisches Visitenkarten vorlesen.
Ja, in 98% aller Folgen wird die Visitenkarte vorgelesen.
Ja, Wilcox liest die Karte vor und dann, das ist wohl ein Witz.
Sagen wir mal jetzt, es kommen jetzt drei an, die 16 sind, dann geben wir die Karte.
Das
hatten
wir schon so oft, das Beispiel.
Tut mir leid, da ist die Reaktion einfach.
Wenn sie 12 und 13 sind, finde ich das irgendwie, wenn mir ein 12-Jähriger die Visitenkarte geben würde, schmunzelt man so ein bisschen, Kinder halt, ne? Wenn ein 16-Jähriger kommt, denkt man irgendwie, was ist das für einer?
Ja, der aus dem YF.
Bist du nicht schon ein bisschen zu alt dafür, mein Junge?
Da fällt mir so hier aus der Bildzeitung. Kennt ihr das noch, diese Privatdetektiv?
Ja, nee, Bildreporter. Bildreporter, das war für Erwachsene gewesen, dass die wirklich an irgendwelchen Orten sagen konnten, hier, wie die von der Polizei ausgelacht worden sein
müssen. Olli, gib doch mal zu, du hattest auch einen, oder?
Zwei.
jetzt erzählt die Joan, dass ihre Eltern gestorben sind, also von ihr und ihrem Zwillingsbruder, dem Karl. Und sie wurden relativ kurz danach in ein Waisenhaus gegeben. Da waren sie aber nur ein paar Monate, wurden dann adoptiert und sie zogen nach Portland.
Von einem gewissen Herrn Meyer wurden sie adoptiert. Ich glaube, der spielt aber keine größere Rolle hier. Ich habe es mir trotzdem notiert, weil ich wieder Angst hatte. Oh Gott, wer ist Herr Meyer? Habe ich wieder irgendwas verpasst? Aber der spielt wirklich keine große Rolle. Nein. Ne?
Gut. Aber habe ich es auch aufgeschrieben, weil hätte ja sein können, dass es wichtig ist.
Jetzt kommt es, was wir schon die ganze Zeit angeteased haben, Olli. Nach der Highschool bekamen Joan und Karl von der Leitung des Waisenhauses einen Brief, in dem sie darauf hingewiesen wurden, dass ein Päckchen mit Geld für sie hinterlegt wurde, also als sie damals ins Waisenhaus gegeben wurden, und sie es erst bekommen sollten, wenn sie alt genug dafür seien. Jetzt wollen die beiden natürlich herausfinden, wer der edle Spender war. Dann kam wieder ein Brief ohne Absender. Cassandra hat auf den Grund des Stausees ein silbernes Kästchen versteckt. Also wenn ihr mir noch folgen könnt, sagt Bescheid, weil ich kann mir gerade selber nicht folgen. Achso,
und soll ich übernehmen?
Übrigens war auch ein Foto in dem Brief. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, die haben die Highschool abgeschlossen.
Nee, da bist du jetzt ein bisschen zu weit.
Das Kästchen,
ich weiß, worauf du, wir wollen auf das Alter der beiden.
Es geht ja erstmal nur um das Geld.
Okay.
Sie haben die Highschool abgeschlossen und haben dann vom Waisenhaus einen Brief bekommen. Übrigens, ein edler Spender hat euch so und so viel Geld überlassen. Und da waren sie schon neugierig, wer das war. Wie alt ist man, wenn man in Amerika die Highschool abschließt? Anfang 20?
Nee.
So, 17, 18.
Auch so wie wir, wenn wir die, ein bisschen älter, als wenn wir die Oberschule abschließen.
Na, Prom Night, wann ist es? Ist man da nicht so 16 oder 17?
Ja, manchmal wie in der 10.
So, wie ganz ein guter Horrorfilm.
Prom Night?
Hab ich auch gesehen.
Ich kenne nur die Highschool-Musical-Filme. Nein, kenne ich nicht, hab nicht eingesehen. So, das heißt, da würden ja die Sprecher von den Stimmen her so ein bisschen passen, ne? Die klingen ja ziemlich jung hier, die Christine Pappert und der andere Typ. wo man denkt irgendwie, ja, okay,
Oliver passt. Böttcher.
Aber wenn das Dorf vor 50 Jahren geflutet wurde,
ja,
und sie da Kinder waren.
Also sie müssen mindestens Mitte 50 sein.
Eben.
Anfang 50. Und da hatte ich echt gedacht, okay, da passen die Stimmen überhaupt
kein nicht. Kein bisschen, oder?
Ich überlege die ganze Zeit, ob wir irgendeinen Denkfehler haben. Ich überlege immer, ob das irgendwie
nein,
später...
Nein, kann ja nicht, weil
ich weiß,
es ist ganz klar gesagt, das Dorf wurde vor 50 Jahren geflutet, genau. Und sie hat vorher natürlich diese Schatulle schon versteckt.
Okay, wir nehmen jetzt natürlich schon was wieder vorweg, weil das wird ja gleich erst in der Auflösung erklärt. Liebe Hörer, merkt euch das mal, 50 Jahre. Der Joe rastet aus. Er will die Schatulle unbedingt haben. Er entreißt sie jetzt Peter und Peter sagt, nein, ich will das nicht.
Genau, denn und dann jetzt darf ich mal, weil das hat mich wieder geärgert.
Warum, oder fand was
ich
Justus jetzt sagt?
Oder? Nein, weil Justus sagt, gib sie ihm, weil er ist ja bewaffnet. Ne? Ja. Und dann wieder von Peter so ganz dämlich und trocken, ja, aber nur unter Protest.
Finde ich gut.
Nein, fand ich nicht gut. Ich habe hier auch den Verdacht, dass er das wieder improvisiert hat, wo ich gesagt hätte, ich glaube nicht, dass das im Skript stand.
Ja, gut, da hätte ich ja gesagt, Mensch. Peter denkt halt, okay, der Typ ist ein Arschloch. Er mag den überhaupt nicht und er will, dass er auch spürt, dass Peter überhaupt keine Meinung von ihm hat. Und dann sagt er, okay, der Klügere gibt nach, aber nur unter Protest.
Nein, sie, das fand ich, sie ekelhafter.
So wie er es gesagt hat, fand ich. Ich fand das ganz,
das
fand
also
ich
du fandest es schlecht geschauspielert oder dass er es gesagt
auch
hat?
Auch schlecht geschauspielert, dass er es in der Situation sagt. Er hat gesagt, ja, meinetwegen, hätten die irgendwie sowas gesagt, aber nur unter Protest in dieser Situation, was ja gut für die drei erfahrenen Detektive jetzt vielleicht nicht mehr ganz so eine Ausnahmesituation ist, aber in dieser Aufregung denn so einen Satz dahin zu stellen, fand ich ein bisschen
getrunzelt. Deine Meinung?
Ich habe eine ganz andere Meinung. Ich finde es albern, erstmal darum zu kämpfen, weil mehr oder weniger, wenn es von der Frau ist, dann müssen sie ihm das Kästchen
eigentlich
geben.
Eigentlich schon, weil er ist der
Ex-Mann. Deswegen finde ich das so ein bisschen albern.
Die rechtsbewussten Detektive müssen sagen, gehörte seiner Frau, was reißen wir ihm das eigentlich weg, was bilden wir uns ein?
Genau, da ist der erste Punkt.
Aber allerdings, dann haben sie sich ja, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, schon von Anfang an falsch verhalten, weil sie wissen, die beiden Taucher suchen dieses Kästchen und sie haben durch die Aussagen von den Tauchern daraus geschlossen, der Joseph quasi ist ja der Ehemann von Cassandra. Und sie haben herausgefunden, dass es Cassandras Schatulle ist, die Taucher suchen, dass der ja da ein Wörtchen mitzureden hat. Und sie sagen gleich, oh, der soll das Kästchen nicht finden, jetzt probieren wir das Kästchen von den Tauchern.
Ja, gut, aber
also im Prinzip verhalten sie sich von Anfang an.
Dass sie es aber versuchen, von den Tauchern zu finden, weil eigentlich die Taucher in dem Moment noch die Diebe sind, sage ich mal. Und dass sie das praktisch selber finden und dann dem Joseph übergeben können.
Das wird aber nicht gesagt.
Also,
ich habe schon den Eindruck, dass sie auch nicht wollen, dass der Joseph, weil der so eklig schon von Anfang an ist, das auch nicht haben soll, obwohl es ihm ja eigentlich zusteht.
Jetzt muss man wieder sagen, wir zerstören hier wieder so ein Kindheitsprodukt, so wo wir schon wieder nach einer absoluten Superlogik gehen, weil man könnte ja von Anfang an sagen, warum gehen die Detektive nicht zu dem Wirt und sagen, ja, was ist denn mit dem Kästchen?
Wenn wir von der Logik ausgehen, hätten die Detektive schon von Anfang an sagen sollen, bist du bekloppt? Ich war doch nicht 700 Meilen.
Und dann kommt die Abspannmusik.
Genau.
Nein.
So wäre der.
Und dann wäre das heute auch nicht so in die Länge gezogen gewesen.
Na, warum gehen sie dann nicht zu ihm und sagen, was ist denn da mit dem Kästchen?
Weil die Folge sonst langweilig wäre.
Ja, das
meine ich. Nee, weil ich glaube, weil er so von Anfang an feindselig und eklig gegenüber den Detektiven ist, dass sie dem sich gar nicht anvertrauen
wollen. Genau, dass man auch nicht mit einer ehrlichen Antwort hätte rechnen können, wenn überhaupt mit einer Antwort.
Wie gesagt, das Buch gibt da wieder ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Da ist er ein richtiger Antagonist, also er kommt viel öfter vor und er bedroht die halt auch öfter mal. Ich weiß, was du meinst. Dass die Logik wäre, man geht zu ihm hin, passen Sie mal auf, wir haben rausgefunden, ihre Ex-Frau hat anscheinend irgendwas versteckt. Aber dann,
ja, wo wäre dann das Problem?
Ja, das dann wäre ja die Folge vorbei, so wie Olli sagt.
Ja, aber ich meine so, weil ihr gerade so von Logik geredet habt.
Du hast, glaube ich, damit angefangen, mit der Logik.
Ja, weil ihr gesagt habt, es ist unlogisch, das.
Gut, ich sag mal so, wir brauchen nicht erwähnen, dass es natürlich trotzdem für Kinder ist und natürlich die Logik darunter ein bisschen, was heißt leidet, ist auch das falsche Wort, aber der Podcast ist ja dazu da, um darüber zu reden.
Aber man darf ja nicht vergessen, man geht ja immer von der Warte der Detektive aus und die wollen einfach einen spannenden Fall erleben. Die sind da ja auch so ein bisschen geil drauf. Und natürlich sagen die dann, geil, wir tauchen jetzt nach dem Kästchen, weil die wollen ja am Ende sich hinstellen und sagen, hey, wir haben den Fall gelöst. Ne? Also das ist ja quasi den ihr Streben. Dass sie ein Geheimnis aufklären vor allen anderen.
Das jetzt Kästchen. Jetzt kommt der Bürgermeister und Cedric dazu. Der Bürgermeister Cedric und Darren kommen jetzt dazu.
Und hier muss ich wieder sagen, ich weiß nicht, wir haben ihn nicht, er kam ja bis jetzt nicht so oft vor, aber ich finde den Sprecher von dem Cedric echt super. So wie der so ankommt, so, hey, Joe, lass sie.
Und er ist sehr authentisch, er ist wirkt überhaupt nicht gekünstelt und für seine stolze 80 Jahre, die er da war, oder über 80 sogar, super Leistung. Er ist mir auch überhaupt nicht negativ aufgefallen und auch dieses gegen die Erwartung hin, dass er so freundlich war, es kam auch alles gut rüber, kann ich auch nur bestätigen.
Warum der Cedric überhaupt auftaucht? Darren hat quasi ihn ins Vertrauen gezogen, beziehungsweise hat er gesagt, mir ist schon aufgefallen, dass Darren nicht ehrlich zu mir war und jetzt habe ich ihn mal
quasi... Darren hat gar keine Freunde.
Er hat ihn quasi mal so ein bisschen ins Gewissen geredet und dann ist Darren eingeknickt, hat gesagt, ja, alles klar, und hat ihm rein Wein eingeschenkt. Dann ist er sofort dahin und sagte zu Joe, Cassandra hätte sich Cedric vor ihrem Tod anvertraut. Und das wird jetzt ziemlich tragisch, weil...
ganz kurz.
Ja.
Ihr wolltet mir am Anfang der Folge sagen, warum der Darren das nicht gleich dem Bürgermeister gesagt hat.
Na, ganz einfach. Nee, an der Stelle sind wir noch nicht.
Ach so, gut.
Am Anfang ging es aber immer noch um ein komisches Leuchten auf dem See.
Genau.
Und deswegen, das hat Darren seinem Onkel nicht gesagt.
Warum?
Ich bin der Meinung, dass der Onkel nicht wissen sollte, dass hier drei Detektive ermitteln.
Das darf man aber auch nicht wieder vergessen.
Nee, Darren hat, glaube ich, gesagt, Darren, dass der Onkel das auch nicht mit dem See weiß, mit dem Leuchten und so.
Nee, er sagt schon, dass dieser See so eine Art Tabu ist für alle Einwohner. Und ich meine, da kommt ein junger Mann hin. Also, was heißt junger Mann? Wie alt ist Darren ungefähr? Ich sag jetzt auch mal
15 Mitte oder so. 20. Ja, Mitte 20. Und die Eltern schicken ihn zum Onkel, weil er bei Umzug stört. Aber er klingt schon etwas älter.
Aber er ist Mitte 15. Ja. Und er hat jetzt den liebsten Onkel der Welt. Da kann ich doch zum Onkel gehen und sagen... Ja, Onkel, wieso leuchten
denn der See? Nein, eben nicht, ich sag mal, ein Junge in dem Alter, der so ein Geheimnis entdeckt, der sieht irgendwas Unheimliches auf dem See und ist so ein Fanboy von den drei Detektiven und denkt sofort, endlich meine Chance, mit den Detektiven in Kontakt zu kommen. Der ruft die an und der denkt, geil, ich bin 2 Wochen in diesem scheiß langweiligen Kackdorf, wo nur alte Menschen sind und ich weiß nicht, was ich hier mit meiner Zeit anfangen soll. Der wittert ein Geheimnis, der will eine geile Zeit verbringen. Der will Detektiv spielen mit seinen Idolen. Warum soll er jetzt zu seinem Onkel gehen und sagen, du Onkel Cedric, warum ist da so ein Leuchten auf dem See? Dann sagt er, halt's Maul, geh ins Bett.
Das will ich. Gut, ist ein Hörspiel für Kinder, deswegen
akzeptiere ich das. Worauf willst du denn jetzt schon wieder hinaus?
Naja, wenn ich im Dorf bin und da leuchtet der See.
Er ist 15.
Ja, 15. Da würde ich, wenn ich jetzt bei meinem Onkel auf dem Dorf bin und der See leuchtet, dann würde ich sagen, krass, was ist denn da los? Der See leuchtet. Ja. Kannst du mir sagen, was da ist?
Aber er weiß, das Thema See ist ein Tabuthema. Und er wusste bestimmt, wenn er zu seinem Onkel geht und ihn darauf anspricht, sagt er, das geht dich nichts an.
Der netteste Onkel der Welt, sagt
er. Ja, aber nur weil er nett rüberkommt, heißt es ja nicht, dass er erzieherisch vielleicht ein bisschen anders drauf ist. Aber das erfahren wir alles nicht. Das ist alles nur Spekulation. Hier, Olli, der ist schon ganz fickrig, der will weitermachen.
Ich will Feierabend machen eigentlich, aber wir sind erst auf Seite 10 von 13.
Joe sieht ein, dass
das... Was? Jetzt ist noch das Ende.
Joe sieht ein, dass das Kästchen die Wahrheit enthalten muss. Ja. Er übergibt das dann.
Genau, ganz kurz nochmal zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob das rüberkam. Cassandra hat Cedric halt gebeten, Kontakt zu den Waisenkindern aufzunehmen.
Ja.
Die Waisenkinder von dem Kästchen in Kenntnis zu setzen, dass es halt versteckt ist.
Und sie hatte selber nämlich nicht mehr die Kraft dafür.
Genau, deswegen er ist also der anonyme Briefeschreiber. Genau. Er weiß aber selber auch nicht, was sich hier im Kästchen befindet.
Aber jetzt kommt einer der traurigsten Sätze, den ich jemals in einem 3-Fragezeichen-Hörspiel gehört habe. Weil der Joe ist ja schon so ein bisschen fassungslos, dass Cedric seiner Frau geholfen hat und so, die an Krebs gestorben ist.
Mhm.
Und dann sagt er ihm, sie hatte Angst vor dir. Und das ist so ein Moment, wo ich denke irgendwie, wie krass muss es für ihn sein, zu erfahren, dass jemand ausspricht, du, die hatte Angst vor dir. Die wollte sich nicht dir offenbaren, weil sie dachte, du flippst aus und so.
Wo ich mich ein bisschen wunder, er reißt ja das Kästchen auf und muss ja schon gesehen haben.
Nee, er guckt nicht rein.
Aufgemacht hat es noch keiner.
Sicher?
Ja.
Ja, ziemlich
sicher. Joan öffnet es.
Genau.
Weil das hat sich so
angehört. Weil jetzt ist es so, ich habe nicht auch...
Nee, er sagt zu allen, ihr geht jetzt besser mal lieber nach Hause.
Ich habe nämlich auch notiert, sie hatte Angst vor Joe, von dem Kästchen zu erzählen. Wilcox gibt das Kästchen und verschwindet.
Genau. Und da habe ich das Gefühl, der geht so ganz geknickt weg, sagt ja auch zu seinem Hund, komm Zero. Und Peter sagt ja dann noch, da finde ich Peters schauspielerische Leistung nicht so toll, aber Mr. Wilcox... Und dann sagt, glaube ich, Justus oder Cedric, lass ihn. Was ich wieder total stimmig finde.
Dieses Lass ihn war wieder sehr schön, ja.
Aber das muss ich wirklich nochmal hören, ob er nicht das Kästchen aufmacht.
Nein, macht er nicht, ganz sicher.
Gut.
Joan öffnet das Kästchen und darin befindet sich das Tagebuch von Cassandra. Und was jetzt kommt, würde ich euch beiden überlassen.
Boah. Was?
Ganz ehrlich, jetzt kommen so die anstrengendsten Sachen, wir sind alle fix und fertig. Jetzt
kommt das Emotionalste von der ganzen Folge. Und jetzt kommt ja wohl etwas, was wir in einem Podcast noch nie hatten, was eine Drei-Fahrzeichen-Folge angeht. Also das Stilmittel, was jetzt gewählt wird. Weil
genau,
es gibt hier Personen, ich nenne keine Namen, die sich immer über denselben Ablauf aufregen. Und jetzt kommt wohl etwas, womit in einem Drei-Fahrzeichen-Hörspiel keiner von euch gerechnet hätte. Das und du hast richtig. Mir gestern Abend eine WhatsApp geschrieben, ich bin begeistert.
Ja.
Und jetzt holst du rum,
ich bin nach Hause.
Das alles nur wiederzugeben.
Thomas, ich bin zu Hause.
Vor allen Dingen, Thomas kennt mich ja am Ende, und ich habe ja auch schon Kritik bekommen, dass ich am Ende der Folge immer ruhiger werde und dass ich keine Kraft mehr habe, das zusammenzufassen. Und jetzt soll ich dieses Tagebuch zusammenfassen.
Vor allem, ich finde die Sache wirklich sehr, sehr groß. Muss aber ganz kurz, du kannst ja hier noch ein bisschen schneiden, weil Tagebuch von
Castello. Okay.
Jetzt wird wieder
spannend. Ich fange mal an.
Einstimmige Entscheidung habe ich. Hier fängt das Tagebuch
so also an. Also es fängt so an, die nächste Szene. Der Erzähler sagt uns, dass alle im Arbeitszimmer vom Rathaus sitzen.
Das habe ich zum Beispiel gar nicht aufgeschrieben.
Doch, und dass keiner es wagt, wagt es, ein Wort zu sagen.
Das kommt später.
Also.
Denn man hört, dass sie vor einem prasselnden Kamin alle sitzen. Auch wieder sehr stimmig umgesetzt.
Davor war übrigens nochmal das Klaviergeklimper. Dieses schöne, atmosphärische Klaviergeklimper, wo man gleich so eingestimmt wird, dass es wieder ein bisschen so mystisch, unheimlich wird, was ich sehr gut finde. Und diese Szene ist auch emotional stark, finde ich. Ich weiß nicht, fandet ihr das auch emotional, wie sie das vorliest?
Ja, genau. Sie liest jetzt aus dem Tagebuch vor, die Joan. Und dann hat man so einen Kniff genommen, dass auf einmal die Stimme von der Christine Papert rübergeht in die Stimme von der Cassandra quasi. Also die Schauspielerin Elke Reissert. Diesen Übergang finde ich sehr, sehr gut gemacht.
Und man hat auch das Gefühl wirklich, dass sie das Tagebuch in der Hand hat und auch blättert und so. Das ist eine auch richtig stark gemacht.
Richtig filmreif ist diese Szene, wie in wirklich einem richtig traurigen Film.
Und ich sag mal so, für Drei-Fahrzeichen-Verhältnisse wirklich ungewohnt. Das hatte man vorher so noch nicht.
Ich muss ganz ehrlich sagen, von jetzt an bis zum Schluss geht's auch wirklich so weiter.
Und jetzt auch, wie sie das schreibt, ihre Stimme so, dass sie auch immer ängstlicher und entsetzt wird und so. Ich finde es ganz stark gesprochen.
Wollen wir es dabei belassen, dass wir vielleicht gar nicht jetzt so direkt darauf eingehen, was sie sagt, sondern einfach mehr nur so die Stimmung.
Ich sag mal so, die Stimmung ist wunderschön. Wir fassen kurz zusammen, wirklich in wenigen Worten, was in dem Tagebuch steht. Das kann ich hier übernehmen. Es ging ja um diese einstimmige Entscheidung und der Charlie, ich weiß nicht, ob der jetzt schon mal erwähnt wurde, der Charlie war auch ein Bewohner dieses Dorfes, der auf keinen Fall dem zustimmen wollte, dass wir mit Geld umgesiedelt werden.
Genau.
Und er war der Einzige, der dagegen war.
Und es wurde ja gesagt, dass nur eine einstimmige Entscheidung
zählt. Eine einstimmige Entscheidung zählt, also mussten sie natürlich dazu bewegen, sich auch umzuhören. Ja, ich muss ein bisschen Gas geben, lache hier nicht so.
Nein, ist gut, aber, ja, wisst ihr, über was ich lache?
Ja, lach mal. Sag mal.
Ich war nicht pfiffig, ich war richtig dumm.
Was?
Ich war ganz lange in dieser Folge richtig dumm.
Was ist los?
Und das habe ich jetzt am Schluss also nicht jetzt am Schluss, sondern...
Ich finde schön, dass du in unserer Folge hier nochmal einen schönen Spannungsbogen aufbaust, das gefällt mir.
Es wird ja immer geredet von der einstimmigen Entscheidung.
Ja.
So, und ich habe immer die ganze Zeit
dass gedacht, nur einer das entscheiden
darf. Nein.
Ja, 12%,
12% sind dagegen.
Ja.
Nee, das ist zu peinlich.
Nee, jetzt
die Hörer denke ich richtig dumm.
Ja.
Jetzt und dann habe ich mir so gedacht, aber wenn nur 6% dagegen sind, dann wird zugestimmt, weil eine einstimmige Entscheidung.
Ach so, also du meinst, wegen einer einstelligen Zahl? Ich dachte jetzt, du hast es verwechselt mit einer Mehrheitsentscheidung, wo ich ja sagen würde, okay, aber wegen einer einstelligen Zahl.
Wie dumm ist das?
Ganz ehrlich, ich finde dich sehr mutig, dass du das hier in dieser Sendung wirklich offenbarst.
Und ich habe mir so gedacht, wenn er jetzt nicht zugestimmt hat,
ist dieser ja noch
Charlie, dann ist es doch einstimmig.
Es ist ja noch schlimmer als Bobs Maske.
Ja. Aber manchmal hat man so eine...
Das ist ja wirklich... Okay, aber jetzt konnten wir nicht aufklären, was mit einstimmiger Entscheidung gemeint ist.
Ich hab's dann selber gemerkt. Und dachte so
das
die ganze Zeit,
für dich.
Mann, bin ich dumm in dieser Folge gewesen.
Die Frau von Charlie ist wohl ein Jahr vorher verstorben und der will halt da nicht wegziehen. Die Cassandra schreibt auch in ihrem Tagebuch, dass sie es versteht, warum er das nicht will. Die restlichen Dorfbewohner sagen, ja, der will ja nur mehr Geld rausschlagen hier, der ist doch nur gierig. Aber sie sagt, wenn man ihm ins Gesicht guckt, in die Augen, weiß man, er will einfach nicht gehen.
Also hier
Haus, diese Atmosphäre
betont wahrscheinlich Thomas behalten. Auch nochmal die schöne Stimmung, in der das hier wirklich vorgelesen wird. Was sagst du da? Das meine ich ernst.
Ja, nee, wie Thomas es aber gerade gemacht hat.
Er will nur mehr Geld. Na gut, das meine ich jetzt nicht. Die Stimmung meine ich nicht. Das ist wieder eher pfiffig, wenn er mehr Geld erpressen wollen würde.
Um es kurz vorwegzunehmen, also wir haben immer ein paar Zeitsprünge in dem Tagebuch. Dann wird erzählt, dass sie wird nachts wach.
guckt irgendwie den Hügel hoch und sieht, das Haus von Charlie brennt. Und sie sieht auch sofort, da ist alles verloren. Wenn noch Leute in diesem Haus sind, die kann man nicht mehr retten. Dann kommt ihr Mann Joe nach Hause. Der ist so, wie sie ihn noch nie gesehen hat. Und er sagt dann auch, ja, Charlies Haus brennt und so.
Und er guckt sie, ganz wichtig, was ich auch stark finde, Er hat sie nicht angesehen dabei.
Kein Augenkontakt. Und er antwortet ihr dann auch nicht mehr, weil sie dann, glaube ich, fragt, was ist mit Charlie und den Kindern? Und er sagt dann noch, ja, den Kindern geht's gut.
Und jetzt sagt sie nämlich, oder schreibt es besser gesagt, dass sie ab jetzt Angst vor Josef hat.
Genau, weil er ihr nicht in die Augen guckt und so. Und dann sie sagt,
und sie dann, was vermutet.
Sie vermutet schon was und sagt irgendwie, ich habe jetzt Angst vor dem Mann. Und dann wieder ein kleiner Zeitsprung und jetzt wirklich richtig gut geschauspielt, so brüchige Stimme, zittern. Jetzt
oder? Weiß, wie gut ist das?
Wie sie dann erzählt, sie weiß jetzt die Wahrheit. Dass nämlich alle... Also,
das kann ich ja kurz erzählen, weil er der Letzte war, von dem die Entscheidung abhing. Wollten sie ihm das Einzige nehmen, was für ihn, für diese Entscheidung noch relevant war und wollten ihm das Haus abbrennen. Dafür wollten sie ihn auf ein Bier einladen, um ihn aus dem Haus herauszulocken. Leider entstand ein Streit und er hat die Gaststätte doch früher verlassen als erwartet.
Er sagte zu den anderen, er geht auf Toilette,
ist dann aber wirklich gegangen. Fand ich jetzt nicht so relevant. Auf jeden Fall haben sie
Weil die ja wahrscheinlich vermutet haben, wo bleibt er denn? Er
ist aber lange auf Toilette. Stimmt, sie hätten ihn ja sonst aufgehalten, wenn er gesagt hätte, ich gehe jetzt einfach. Vollkommen richtig, da muss ich mich verbessern.
Jetzt sieht er Flammen.
Jetzt sieht er das Haus in Flammen aufgehen, vermutet seine Kinder noch da drin, rennt natürlich todesmutig in das Haus, um seine Kinder zu retten.
Es stellt sich ihm auch jemand im Weg und sagt, die Kinder sind nicht drin und er schubst ihn weg oder so. Kann das sein?
Das habe ich jetzt nicht mehr mitgeschrieben. Das muss ein Buch sein. Es kann dann wieder ein Buch sein. Auf jeden Fall wird dann nur noch beschrieben, wie der Dachstuhl über ihn zusammenbricht und er in den Flammen umkommt.
Hattet ihr gesagt, dass die Kinder bei der einen Frau sind?
Bei Sarah.
Genau.
Ach so, genau, sind bei irgendeiner Sarah. Ich weiß gar nicht, wer die Sarah ist.
Muss ich das wird auch nicht erklärt. Also, wird nur mal kurz im Fiebertraum von dem Paul erwähnt.
Genau, man muss jetzt noch mal sagen, dass der Josef und alle anderen nicht wollten, dass irgendjemand stirbt. Die haben vorher abgesprochen, dass die Kinder bei der Sarah sind und er halt mit dem Bier nicht da ist und die wollten einfach, dass das Haus kaputt ist.
Und sie wollten quasi ihm, wie Olli schon gesagt hat, indem sie ihm sein Haus nehmen, ihn überrumpeln. Und dann hätte er keinen Grund mehr gehabt, in Rich Lake zu bleiben.
Genau, ich hab, was ich wirklich vergessen habe zu erwähnen, dass die Sarah die Kinder halt sich um die Kinder kümmern sollte, dass die natürlich nicht in dem Haus sind, weil es sollte keiner zu Schaden kommen. Das war nicht der Plan.
Das ist genau das Gegenteil passiert. Charlie hatte Panik und ist in das Haus gerannt, weil er seine Kinder retten wollte. Und dann ist er in den Flammen ums Leben gekommen. Und die Cassandra in ihrem Tagebuch erzählt das jetzt halt. Und dann sagt sie auch, sie schämt sich für alle. Aber es kommt dann irgendwie so raus, dass das, also alle haben sich mitschuldig gemacht, alle.
Mhm. Weil keiner die Wahrheit ausgesprochen hat.
Und keiner, ich glaube, dann ist wieder so ein Zeitsprung. Sie kann mit dieser Schuld nicht leben, aber sie kann etwas tun dagegen. Und sie findet es halt ganz schlimm, dass niemand geht in die Kirche und beichtet, keiner redet drüber. Es ist halt einfach so ein offenes Geheimnis. Und sie entschließt sich dann dazu, das Geld, was sie gespart hat, quasi den Kindern, die ja inzwischen im Waisenhaus abgegeben wurden, den zu spenden. Dann kommt wieder ein kleiner, glaube ich, Zeitsprung, dass sie sagt, Joe hat rausgefunden, das Geld ist nicht da.
Aber weiß nicht, was mit dem Geld passiert ist.
Ja, und er geht natürlich zu ihr hin und spricht sie darauf an und sie sagt aber, sie schweigt. Und das Letzte, was sie dann quasi noch in ihr Tagebuch schreibt, ist, dass sie sagt, sie war dumm, dieses Tagebuch anzufertigen, aber sie will es auch nicht wegschmeißen oder so, weil es enthält die Wahrheit.
Das ist das einzige Dokument, wo die Wahrheit drin steht. Genau. Und deswegen möchte sie es behalten und hat es dann halt in der Kirche versteckt.
Bevor das Dorf geflutet
bevor wurde. Bevor das Dorf geflutet
wurde. Und bei jedem Zeitsprung ist ihre Stimme leicht anders, so das Gefühl und so. Ich finde das wirklich stark geschauspielert.
An der Stelle kommt jetzt, glaube ich, da endet ja das Tagebuch. Jetzt kommt der Erzähler wieder ins Spiel.
Also vorher ist wieder dieser Übergang von der Stimme der Cassandra zu Joe.
Genau, auch wieder sehr stimmungsvoll gemacht. Mhm. Und wirklich, dann endet das Buch. Der Erzähler erzählt noch, wie sie es zuklappt. Auch eine schöne Stelle.
Und alle erstmal im Raum sind. Man hört den Kamin weiteren prasseln. Und keiner sagt
Keiner sprach ein Wort. Und dann dachte ich so, wie schön erzählt. Und dann kommt wirklich diese Stelle. Da sagt der Erzähler sagt ja schon, bis Cedric dann...
Karl
die Stille bricht das Schweigen. Aber bevor das passiert, hört man ja kurz die Stille. Und dann dieses... Ja.
Das ist Cedric.
Das finde ich schlecht.
Aber es ist mir auch aufgefallen, weil nach dem Motto, Karl bricht die Stille, aber vorher so,
Nee, selbst wenn der Erzähler das nicht aufgeklärt hätte, dass Karl jetzt mit die Stille bricht, finde ich einfach, es hätte wirklich komplett still sein müssen. So, das Knistern, aber dieses, ist wieder so,
Aber das ist jetzt die Schuld von Heike Dine Körting.
Na, definitiv.
Der Regisseur.
Ist
wohl nicht so pfiffig.
Ich mache dem Herrn Liefen, so heißt er, glaube ich, keinen Vorwurf. Ja, und Cedric erzählt dann, dass alle tot.
Ne, genau.
Außer Paul, was
hätte ich schon? Karl fragt.
Ja, na, es lebt nur noch von dem, die das geplant haben, lebt
genau,
nur noch
Paul. Lebt nur noch der Paul, der noch jeden Tag an den See ging und glaubt, dass, weil er glaubt, dass Charlie ihn irgendwann holen wird.
Also er ist wahnsinnig, kann man genau sagen.
Es stimmt nicht ganz. Es leben außer Paul noch Cedric selber.
Ja, natürlich.
Und
ja,
der Joseph. Ja. Also der war ja auch daran beteiligt.
Find witzig, du hast recht, aber ja, die sagen trotzdem ganz oft original so, dass noch Paul lebt.
Ja, genau. Und das finde ich aber auch wieder sehr traurig, was jetzt kommt, dass Paul quasi jeden einzelnen Tag, seit der See quasi entstanden ist, da war und mit Charlie gesprochen hat. Und dass, als dann die Taucher auf dem See waren und er das Licht gesehen hat, er dachte, das ist jetzt Charlie und er will, dass ich komme. Und dann sagt auch der Cedric so, ich glaube, er wartet nur darauf, dass Charlie ihn holt.
Genau, ganz traurig, ja, dass er eigentlich gar nicht mehr so leben will, oder? Sondern...
Also eine echt bedrückende Schwere, was für ja diese Art von Hörspielserie sehr ungewohnt ist.
Jetzt finde ich sehr schön, ich glaube, die Stelle kommt auch jetzt schon, wo Cedric fragt,
was
gedenkt er jetzt zu tun, weil er und die anderen ja für den Tod des Vaters verantwortlich sind.
Aber toll, oder? Er weiß ja, dass er auch mit Schuld ist und irgendwie so fragt so, was wollen sie jetzt
auch machen? Auch absolut, ne? Blockbuster-like. Ja. Eigentlich könnte in jedem guten Film eingebaut ja sein, dieses, was gedenkt er zu tun?
Ja, also er würde sich dem stellen.
Jetzt ein bisschen traurig, weil Joan relativ emotionslos, naja, Mr. Myers ist jetzt halt unser Vater und wir kannten Charlie ja nicht.
Das finde ich ein bisschen krass.
Das finde ich auch krass.
Finde ich richtig gut.
Ich gut von mir aus, aber ich finde es deswegen krass, weil sie hat gerade erfahren, dass ihr leiblicher Vater sein Leben geopfert hat, weil er die beiden retten wollte. Und das berührt sie in der Stelle, habe ich das Gefühl, überhaupt nicht, weil er ist ja nicht mein Vater.
Wenn du aber überhaupt kein Gefühl hast zu dem Menschen.
Selbst wenn ich
das kann ich verstehen, was du sagst.
Okay. Aber selbst wenn ich hören würde, ein wildfremder Mann würde in ein Haus stürmen, um mich zu retten. Sie erfährt, dass ihr leiblicher Vater das getan hätte.
Das findet sie ja vielleicht im Nachhinein noch, die nächsten Tage traurig.
Ich wollte gerade sagen, es ist realistisch, Moment, dass sie in dem Moment vielleicht noch erstmal von den ganzen Informationen ein bisschen überrumpelt ist, ein bisschen überfordert ist. Und in dem Moment ist die Reaktion halt nachvollziehbar. Es ist aber halt, man merkt es halt.
Sie, also für mich relativiert sie ein bisschen diese Reaktion, weil... Ich glaube, Karl bedankt sich ja dann noch dafür, dass er quasi, also Cedric, den Brief geschrieben hat, dass er quasi den Willen von Cassandra nachgegangen ist. Und dann sagt der Cedric auch so, sie bedanken sich bei mir. Ich bin mitschuld, dass ihr Vater gestorben ist. Und dann sagt Joan, ja, aber ich glaube, sie und jeder Einzelne, der daran schuld ist, hat dafür bezahlt.
Und das ist so eine... Ja. Ich dachte an der Stelle... dachte ich, die Folge ist zu Ende, weil die Musik ging auch ein bisschen länger und da dachte ich, wenn das jetzt zu Ende ist, ist es eigentlich auch ein richtig geiles Ende.
Ja. Oder?
Habe ich auch gedacht.
Fände ich, also das, was du gerade sagst, wenn hier die Folge enden würde, wäre das wirklich für ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel bahnbrechend.
Genau.
Leider, und ich sage es wirklich mit Absicht, leider kommt noch eine letzte Szene.
Ja.
Dann sagt Thomas Ritsch, nicht nur Joan und Karl reißen ab, auch die drei Fragezeichen wollten am nächsten Tag dann wieder nach Hause fahren. Dann wird noch gesagt, dass sie Darren mitnehmen, denn der Cedric sagt ausdrücklich, komm, fahr mal mit den Jungs mit. Ich war sowieso dagegen, dass du hier kommst. Dieses Kaff hier, das ist nichts für einen Jungen.
Fand ich in dem Sinne unnötig, hätte gereicht, wenn die drei Detektive zurückfahren. Dass da nochmal über Darren erzählt wurde, fand ich, naja.
Aber finde ich aber ganz gut, dass man erfährt, was aus dem wird, weil ich mir nicht vorstellen könnte, dass nach der ganzen Aktion der dann noch freiwillig bleiben würde und dass dann der Cedric auch sagt, hier, nehmt den mal mit, ihr fahrt doch sowieso nach Kalifornien.
Und hier sind ja eh alle nur Mörder.
Genau, und wir wissen ja, dass er sowieso nach Los Angeles zieht. Oder er hat sich gedacht, naja, der MG, der ist so klein, da passt noch
also
der
Dame rein. Wenn das Ende nach Jones Zitat wirklich mega gewesen wäre, fand ich an der Stelle wieder ein bisschen schön, wie der Erzähler wieder erzählt, dass sie halt wie am Anfang sich wieder umschauen, es ist wieder alles menschenleer, der schlammige Weg und es ist so dieser Bezug auf den Anfang.
Aber mit anderen Augen
hier,
jetzt, ne?
Mit anderen Augen, aber der Bezug auf den Anfang finde ich hier schon wieder so Hollywood-mäßig, ja, dass mich das... Auch ein bisschen Gänsehaut verursacht hat.
Warte mal, Benjamin will was sagen?
Ja, ich habe immer ein Problem damit mit Justus. Nein.
Hier müsste der Podcast enden.
Eine Rotz- und Wasserproduktion.
Er ist ja, glaube ich, immer sehr
schlau,
gesetzestreu.
Ja, also dass schlau. Er einfach sagt, das sind lauter Mörder, das ist nicht,
genau,
und das ist nicht zur Rechenschaft
gezogen. Es sind aber schon mehrere Folgen so gewesen, wo ich mich so gefragt habe, so jetzt lässt er ihn eigentlich gehen und er hat doch eigentlich jetzt gerade was ganz Schlimmes gemacht, der Typ oder so.
Na gut, ich meine, der Typ am Ende von Der unheimliche Drache, den lässt er ja auch gehen, aber weil er halt denkt, der Typ ist gar kein Verbrecher und er gibt ihm ja eine Chance. Und im Prinzip sind das vom Gesetz her alle Verbrecher, aber so wie die Joan es sagt, ihr habt einen Fehler gemacht,
ja, aber
und ihr habt dafür bezahlt.
Da kann ich Justus nicht greifen, wenn ich ehrlich
bin. Aber was wäre Justus für ein Arschloch, wenn er sich jetzt hinstellen würde, pass mal auf, ich rufe jetzt die Polizei, denn ihr seid alle Mörder.
Na, ist er jetzt gesetzestreu oder nicht?
Ja, aber Justus ist, auch wenn er oft, wie du schon sagst, gesetzestreu ist, ist er ja trotzdem immer noch ein
Außerdem, ja? Gut, ich gehe jetzt einfach mal nach dem deutschen Gesetz.
Ja.
Es wäre Totschlag und ich glaube, Totschlag wäre verjährt mittlerweile aber nach 50 Jahren.
Ihr sagt gerade, wie geil es wäre, die Folge würde mit diesem letzten Satz von der Joan enden.
Ja.
Jetzt stell dir gerade vor, dann sagt Justus, Moment mal.
So, die Musik kommt so, der Abspann schon, der Moment.
Und dann hörst du so, jetzt Inspektor Cotta, kommst du mal bitte rum, hier sind alles Mörder.
Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt wüsste.
Ich könnte
gar nicht schlafen. Ich würde so denken, ich kenne da lauter Mörder,
aber die haben einen Menschen umgebracht. Du darfst aber nicht vergessen, nicht nur die ganzen Dorfbewohner werden mit der Schuld zurückgelassen. Theoretisch werden auch die Detektive mit so einem schalen, ekligen Gefühl zurückgelassen. Aber jetzt kommt's. Ich möchte ganz kurz das jetzt zu Ende bringen. Die begegnen jetzt nochmal der Dr. Holloway und sie verabschieden sich von ihr. Dafür, dass es gerade so eine schwere Szene war, sind die mir alle zu fröhlich. Sie können ja nochmal meinen Onkel besuchen.
Ich finde auch, dass Frau Doktor da nochmal vorkommt, auch nicht toll,
wenn ich ehrlich bin. Ich fand die Szene schön. Ich habe da geschrieben, sie erzählen, dass sie das Geheimnis gelüftet haben.
Aber zu fröhlich.
Und viel zu fröhlich. Und verabschieden sich freundlich und die Sache ist dann. Ich finde es einen schönen Kontrast zu dem düsteren vorher. Mir hat das sehr gut gefallen.
So, und dann kommt nochmal diese schwere Klaviermusik, die uns die ganze Folge über begleitet hat. Und was kommt? Die drei Fahrzeichen Musik. Viel zu fröhlich, oder? Ich hätte mir gewünscht, warum endet es sich mit den letzten
Klavierklängen? Ja, das hätte man dann einfach ausblenden können.
Und dann kommt wieder diese blöde Anfangsmusik.
Wie kommt denn die Folge in den Foren an bei den Fans?
Eigentlich durchschnittlich sehr gut, aber auch kritische Stimmen. Natürlich. Aber jetzt sowas wie zum Beispiel, was wir gerade bemängeln, warum endet die Folge mit der fröhlichen Anfangsmusik, habe ich noch nie gelesen irgendwo.
Ja, aber auch nichts. Hast du irgendwas, hat irgendeiner generell die düstere Stimmung in dem Hörspiel mal bemängelt oder ansatzweise bemängelt?
Also so wie ich es verstanden habe, ist es von André Marx eine der beliebtesten Folgen.
Okay.
Weil einfach Marx sich hier mal was anderes getraut hat. Mhm. Du hast halt nicht dieses Typische, was du zum Beispiel letztens beklagt hast. Es kommt was Mystisches vor. Und am Ende kommt raus, das war wieder nur der Handwerker vom Uhrenladen nebenan, der mit an zwei Strippen gezwungen hat. Und das hast du ja hier nicht. Ihr habt ja vorhin zum Beispiel bemängelt, dass dieses Geheimnis mit dem Leuchten auf dem See ziemlich schnell aufgelöst wird. Und dann nimmt die Geschichte ja eine ganz andere Richtung. Also keiner von euch hätte bestimmt am Anfang gedacht, na, ist klar, ein Geheimnis,
ja, also Leuchten. Viele, sehr viele Überraschungen. Aber ich möchte die Frage gerne mal an die Zuhörer weitergeben. Wie hättet ihr es gefunden, wenn die Folge endet und wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe, haben sie dafür bezahlt, sie und alle anderen. Und wenn es dann mit der traurigen Musik endet, wie hättet ihr das gefunden? Also ich fände das auch richtig geiles Ende. Ich dachte in dem Moment wirklich, oh, ist jetzt zu Ende, das wäre ja mega.
Ich
fand auch. Aber dieses Ende jetzt auch nicht so schlimm. Ja, ich fand das auch gut. Gerade dieser Bezug auf den Anfang, dass sie wieder durchfahren und wieder Menschen leer und alles. Also eigentlich, sie waren da und es hat sich eigentlich nichts verändert. So dieses sie kamen, sahen und gingen.
Das finde ich ja auch nicht schlimm, dass es so endet. Aber wie gesagt, mir sind alle zu fröhlich nach diesem Abend.
Aber wie gesagt,
weil so Darren sagt zu der Dr. Holloway, sie können ja mal meinen Onkel besuchen. Vielleicht erzählt er ihnen dann das Geheimnis von Richlake. Ich glaube, wir würden so im Auto sitzen mit gesenkten Köpfen und so. Ja, wir wollen wieder nach Hause.
Aber ich muss jetzt noch mal ganz ehrlich sagen, es ist ja trotzdem, sagen wir tausendmal, aber es ist ja wirklich für Kinder. Und wenn dieses Ende ist, ohne noch mal die Musik und so, es hat schon was sehr Bedrückendes. Und würde ich fast sagen, es müsste FSK 12 sein.
Also ich würde sogar gerne jetzt mal rüber ins Fazit gehen. Also was ihr davon haltet.
Langsam zum Schluss kommen.
Ja. Genau, also ich würde sagen, Olli fängt an.
Aber verstehst du trotzdem, was ich meine? So ein
bisschen. Ja, dass es nicht für die eigentliche Zielgruppe gedacht ist.
Genau.
Also wer ist jetzt für Altersgruppe 12 bis 18?
Bin ich voll dafür und auch für Erwachsene bin ich voll dafür für das Ende. Und wir sind sowieso alle drei, glaube ich, für überraschende Enden immer gemacht. Ja. Aber für die Zielgruppe schwierig.
Das Fazit.
Also ich gebe der Folge 9 Punkte.
So viel?
Ja, verrückt, ne?
Von 10.
Von 10. Okay. Nein, von 900.
Witzig, 9 von 1000.
Nein, weil die hat wirklich sehr viele überraschende Wendungen. Ich finde auch die Geschichte dahinter gut, das mit dem Charlie, dass der, dass sein Haus angezündet wird, um ihn halt umzustimmen, dieses Angebot doch anzunehmen. Und dass er halt daran umkommt, weil er seine Kinder retten möchte. Ist alles sehr, sehr düster, sehr, sehr schön. Auch diese genialen Szenen, wie zum Beispiel mit dem Tagebuch. Wo man denkt, das ist schon zu Ende, halt auf dem See, nachdem Bob in der Kirche das die Schatulle gefunden hat. Und dann kommt aber doch noch ganz ganz viel ans Licht. Mhm. Also mir gefällt es einfach alles. Ich war von Anfang bis zum Ende, war ich wirklich voll bei der Folge. Und ich fand es fast traurig, dass ich mir dabei Notizen machen musste. Weil ich hätte sie gerne total entspannt gehört, ohne dabei mir Notizen machen zu müssen.
Das hättest du natürlich machen können, jetzt erst die Folge.
Ja, aber die Zeit nehme ich mir leider
immer nicht. Das war mir klar. Aber ich meine, es ist ja eine relativ neue Folge noch. Also auch wenn sie schon 9 Jahre alt ist. Und
dann ist die auch noch von 2010. Ja. Hättest du mir vorher gesagt. Zum Glück habe ich das erst danach erfahren, dass die von 2010 ist. Ich hätte gedacht, oh Gott, na, das kann ja wieder nichts werden. Aber ich muss echt sagen, also ich finde diese Folge genial. Absolut einer meiner Favoriten. Ordne ich sogar in die Favoriten mit den alten mit ein. Also kann sehr gut damit mithalten.
Also ich finde, dass ich bin ja sehr kritisch, was gerade Folgen ab 100 aufwärts angeht. Und ich finde, das ist eine Folge in einem ziemlich hohen Zählerbereich, auch wenn wir jetzt gerade Folge 200 auf den Markt geworfen bekommen haben, ist es für mich eine der letzten richtig, richtig guten Folgen. Wie du schon sagst, irgendwie so dafür, dass es so eine neue Folge ist. Es ist ein richtig spannendes Hörspiel. Es passiert so viel und du hast auch so viele gute atmosphärische Szenen. Wie gesagt, ich mag, dass der Erzähler so ein bisschen reduzierter ist, obwohl mir auffallen ist, er macht schon ziemlich viel, gerade die Tauchszenen. Und trotzdem kommt mir der Erzähler relativ sparsam eingesetzt vor.
Du tust ihm hier fast unrecht, also mit sparsam eingesetzt. Er macht's auch noch sehr gut. Also ja. Er bringt das sehr stimmungsvoll rüber und zeichnet dir wirklich Bilder in deinen Kopf, was genau. Er hier erzählt. Also großes Lob in der Stelle an Thomas Fritsch für diese Leistung.
Dann überhaupt der ganze Kniff, so wie das erzählt ist. Die Tauchszene finde ich ganz, ganz klasse. Das Ende sowieso, dass die Folge so mutig ist, so eine emotionale Geschichte da aufzubauen, also auch mit dem Tagebuch, wie das umgesetzt wurde. Ich habe ja vorher das Buch gelesen, bevor das Hörspiel kam, und da war ich schon damals begeistert, weil ich dachte, wow, habe ich noch nie in einem 3-Fragezeichen-Buch irgendwie erlebt. Diesen erzählerischen Kniff.
Frage ja? An das Buch.
Hm? An das Buch.
Du musst aber auch ich rede jetzt nicht mit dir, ich rede mit dem Buch. Nein, Frage an dich über das Buch. Endet das genauso?
Ja, es ist, also muss man auch sagen, André Mininger hat sich sehr an das an die Vorlage gehalten. Ja. Die Sachen, die rausgeflogen sind, habe ich ja schon ein oder andere Mal hier in der Besprechung erwähnt.
Endet das auch so mit der Musik?
Ja, echt, hier ist so ein kleiner Kurbel, wenn du die machst, dann kommt die, ja? So, ich muss dazu sagen, ich rechne das André Marx hoch an. Er macht das öfter. Es gibt noch ein paar Folgen, wo er so einen Weg einschlägt, mit dem man überhaupt nicht rechnet. Und mich erinnert die Folge auch, jetzt spreche ich dich an, so, sie hat für mich ganz viel Castle Rock Stimmung. So, du hast so Charaktere, die auch in einem Stephen King Buch vorkommen könnten, finde ich. So, du musst das Buch lesen, denn da kommt es ein bisschen mehr deutlich, aber das erinnert mich alles so an diese Bangor Main Thematik.
Ich sag mal, so, alles, was so im Hintergrund ist, ja, von den Figuren her nicht so. Okay, wie soll man das vergleichen? Stephen King schreibt 1800 Seiten.
Gut, ich rede jetzt auch nicht von den
nee, aber so selber, von dem Hintergrund, so, von der Stimmung so, gebe ich dir recht.
Es könnte in Castle Rock spielen.
Ja.
Oder in so einem Nachbardorf, so, weißt du? So, es wird ja nicht viel mehr über die Dorfbewohner gesagt.
Danke. Entschuldigung. Aber er hat alles miterlebt.
Gut, für unsere Hörer, ihr müsst euch vorstellen, Olli hat ein Stofftier, einen Panther, und der liegt hier auch auf unserer Couch, wo wir gerade sprechen, und es sieht aus, als würde er sich schämen, weil er so seinen Kopf... Es sieht aus, als würde er sich für das, was wir machen, schämen.
Also
er sieht
richtig fertig
aus. Er hat sich von uns abgewandt.
Wir werden ein Foto davon...
Genau, ich bitte drum. Wir werden es verlinken. Auf jeden Fall habt ihr mich jetzt rausgebracht. Diese Folge ist ganz, ganz großes Kino. Ich gebe ihr auch 9 von 10.
Also, ich gebe der Folge, wie viel habe ich dem Gaukler gegeben?
Weiß ich nicht mehr.
Ich schwanke zwischen 7 und 8, Tendenz zur 7. Mhm. Ich finde die Folge auch sehr stark und es hat Momente, wo die Folge wirklich ganz klar eine 10 ist. Mhm. Wirklich ganz klar eine 10. Dann gibt es aber diesen kurzen, was heißt kurzen Abschnitt, der ist gar nicht so kurz. Habe ich ja gesagt, was mir nicht so gefällt, und zwar als die Beine das Boot rausziehen. Da ist für mich diese Stimmung, die Atmosphäre ein bisschen kaputt. Außerdem, der Plot an und für sich, dass ein Dorf unter Wasser gesetzt wird, ist für mich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist für mich leicht unlogisch. Würden die nicht vorher das Dorf abreißen?
So, vielleicht wollten sie sich einfach die Kosten sparen, weil sie wussten, da wird so oder so nichts mehr entstehen. Und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Ich bin der Meinung, sowas gibt's auch im wirklichen Leben. Ich habe schon Bilder gesehen. Ich glaube, es gibt in Italien irgendeinen See, wo auch eine Kirche unter Wasser steht.
Moment mal. Ja? Warum abreißen? Und der Stausee diente doch nur dazu, also die brauchten den Stausee, um Energie zu gewinnen.
Ja.
Warum das Dorf vorher
abreißen? Warum abreißen? Weil das Wasser dreckig wird, weil da alles schimmelt, rostet.
Ja, der Stausee ist ja eigentlich nur Nebenprodukt von dem Staudamm, der die Wasserenergie gewinnt.
Also die, ich glaube, aus Kostengründen haben die es einfach, der ganze Schutt hätte abgetragen werden müssen. Also überfluten war das also einfach die einfache Lösung. Und ich glaube, das ist auch eine übliche Maßnahme.
Ich verstehe, was er meint, aber
das wollte man auch schon mal mit Berlin machen.
Ich verstehe, was er meint, aber das ist mir zu kleinkariert. Und deswegen kriegt die Folge 5 Minuspunkte.
Habe ich nicht gesagt.
Naja, also
du hast wie viele Punkte gegeben?
9.
9, Benjamin 7, ich auch 9. Großartig. Ja.
Danke, ich darf dir gar nicht weitererzählen.
Wir haben Feierabend.
Olli will.
Pinkeln muss ich auch.
Ich muss auch pinkeln. Aber ich finde es jetzt unfair gegenüber Benjamin. Sag noch deine zwei Sätze.
Ich möchte nur sagen, dass es wirklich ganz viele 10 von 10 Punkte hat. Ein paar Stellen Atmosphärekiller sind, zum Beispiel, wie sie die Schatulle finden. Mhm. Besonders auch, dass Bob sie findet. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich rede jetzt wirklich nur vom Hörspiel. Mhm. Wären so diese Punkte nicht, würde es wirklich von mir auch so eine 8 oder 9 kriegen, obwohl ich sagen muss, es ist wahrscheinlich doch eher eine 8, weil die Musik auch so stimmig ist, die Musik passt.
Aber du musst zugeben,
es ist was ganz Besonderes.
Von dem, was wir bisher gemeinsam gehört haben, ist es das erste Mal eine Folge, die so einen Impact hat, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hättest.
Ich sag oder? Ja, also ja. Es ist ja auch, wenn ich der Folge eine 7 oder auch eine 8 gebe, ich kann es wirklich noch nicht genau sagen. Mhm. Wenn es auch eine 8 ist, dann ist es ja von mir die höchst bewerteste Folge. Das darfst du ja nicht vergessen.
Ich weiß.
Ja,
ich
deswegen darf man das jetzt gar nicht so abwerten, was ich sage, sondern das ist denn schon Knaller.
Das tue ich nicht. Ich weiß nur, dass wir schon öfter zusammensaßen und du gesagt hast, irgendwie, es ist ja immer das Gleiche.
Es ist wirklich was Besonderes.
Was wir bisher gehört haben.
Und ich sage ja, dieser Schluss ist wirklich gut. Mhm. Er ist wirklich richtig gut. Und ich finde, es kommt auch hier gar nicht rüber wie eine Kinderserie, sondern eher so für 14-Jährige.
In meinen Augen ist es die reifeste Drei-Fragezeichen-Folge. Also auch die wirklich ein erwachsenes Publikum anspricht.
Wollte ich gerade sagen.
Es fällt total
aus dem Rahmen eigentlich.
Es hat manchmal ganz leicht die Tendenzen, deswegen schwanke ich so zwischen 7 und 8, wo mir das schon wieder auf die Nerven geht. Adoptiert von Maya.
Und der große Kritikpunkt, den wir eigentlich noch ausweiten wollen, dass wir jetzt gelernt haben, vor 50 Jahren wurde quasi das Haus
abgebrannt. Genau, das haben wir jetzt ganz schön unterbunden, gerade diesen
Punkt. Und das heißt, eigentlich müssten die Zwillinge, wie Olli schon so kurz gesagt hat,
über 65 sein.
Richtig, und das kommt überhaupt nicht rüber, weil die sind ja viel zu jung.
Sie hören sich an wie 18 oder so.
Und da habe ich mich auch wieder gefragt, irgendwie, okay, die kriegen nach der Highschool Geld zugeschickt und man hat das Gefühl, sie hätten gar nicht weiter geforscht, obwohl sie das wissen wollten. Aber okay, sie haben ja gerade erst erfahren, wer Cassandra war und so.
Ja, und ich möchte sagen, es hat ganz leicht die Tendenzen, dass es mich schon wieder nervt, zum Beispiel die Auflösung, wer das Geld geschickt hat, denn dass sich der Onkel nochmal meldet, das ist schon wieder fast einmal zu viel.
Zu kompliziert,
so. Genau. Aber es hält sich gerade noch die Waage. Genau. Es ist kurz immer davor, rüberzuspringen.
Gut, aber du bist auch durch Folgen wie im Auge des Sturms.
Auch der Gaukler zum Schluss. Ja. Ich lobe ja immer den Gaukler, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Die letzte Viertelstunde.
Das sind Sachen, die haben dich schon vorsichtig gemacht und verdorben.
Genau.
Ich gebe es zu.
Weißt du? Und deswegen, es hat die Tendenzen ganz schwach, aber es geht. Also ich nehme es zurück durch die Musik und so. Es ist, glaube ich, doch eher eine 8.
Okay.
Ja.
Wie gesagt, du kannst ja die Folge bewerten, wie du willst. Ich wollte eigentlich nur von dir wissen, es ist mal was anderes gewesen.
Es ist was anderes gewesen und wie gesagt, auch wenn es eine 7 oder eine 8 kriegt, ist es immer noch von mir die höchst bewerteste Folge.
Das stimmt.
Ja.
Und für mich ist es an die Hörer da draußen eine ganz klare Empfehlung. Also weil Olli, du und ich, wir sind ja so, wir sagen immer, die ersten 30 Folgen sind am besten. Aber wenn, wir hatten das schon beim Ameisenmensch,
Das wäre zum Beispiel auch für mich eine ganz klare Empfehlung.
Auf jeden Fall. Von den neuen Folgen definitiv die beste. Mhm. Und ich würde sie sogar ganz ziemlich hoch ins Ranking einordnen, wenn ich die alten mit einbeziehe.
Aber weil schon wieder keine Essensszene da ist, wo die am Tisch sitzen und dieser Smalltalk, da tendiert es schon wieder zu 7.
Es gibt ganz kurzen Smalltalk, wenn ich weiß nicht, das ist dir bestimmt nicht aufgefallen, wenn der Joseph kommt und fragt, was macht ihr eigentlich alle hier? Und Justus dann nochmal aufklärt, warum sie beauftragt wurden, wer sie sind und so. Nicht. Und da hörst du, aber du hörst so ganz kurz den Joseph und so,
das ist meine Lieblingsszene.
Ja, es kommt sowas vor.
Also wenn Benjamin sich die Szene nochmal anhört, dann gibt's 9 Punkte.
Definitiv,
wenn nicht sogar 10.
So, okay, Olli will ins Bett, Benjamin will ins Bett, ich will auch nach Hause.
Ich fand uns heute sehr anstrengend.
Ich freue mich sehr, die Folge mit euch besprochen zu haben. Ich wollte sie eigentlich mit Olli alleine machen, aber ich freue mich auch, dass du sie sogar noch gehört hast.
Ja, jetzt hast du gemerkt auch, dass ich sehr wichtig war für die Folge.
Warst du ja auch.
Was?
Du warst so wichtig für die Folge.
Wow.
Ja?
Ja. Oh, ich höre schon die Abspannmusik. Ich glaube, wir müssen Schluss machen. Es hat mir großen Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, wir sehen uns in dieser Konstellation sehr schnell wieder.
Ich hoffe, wir sehen uns in dieser Konstellation nie mehr wieder.
Ich hoffe, dass wir den Podcast einstellen, weil ich habe keinen Bock mehr auf das Geschneide.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Schickt einfach eure Nachricht an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch direkt bei Thomas und Benjamin über @friday5782 oder @kasperwelten. Mit großem K versteht sich. Wem das Ganze über Instagram lieber ist, der schickt seine Grüße an die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Oder natürlich auch hier direkt an die beiden über Friday0815 oder benjamin.kasper82. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 0240 9380. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage rotzundwasser-podcast.de vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen.